Hallo und herzlich willkommen zu Folge 79 von Off Topic, dem Podcast, der heute Abend vielleicht zum vorletzten Mal aufgenommen wird. Mein Name ist Roland Austinat.
Mein Name ist Jürgen Hüsam. Falls ihr überrascht seid, ich bin es auch, aber ich bin sicher, der Herr Austinat kann sich erklären.
Ich kann mich doch fast immer erklären, Herr Hüsam. weil wir haben doch schon mal so halbwegs geheim oder nicht geheim darüber gesprochen. Und, ich gebe einen Tipp allen an den Empfangsgeräten da draußen. Da ist leider kein Druck mehr drauf, weil ich den Eltern gerade schon einschenkte. Aus einer Flasche, die, so trinken wir hier im Hause Austinat, eine Woche lang im Kühlschrank gestanden hat und immer noch nicht leer ist. warte mal, ich muss mich hier konzentrieren, dass ich nicht über den Laptop und so weiter kippe.
Den 200-Euro-Shampoos vermutlich.
Genau, Rotkäppchen. Grüße gehen raus an Mike und seine Herzdame aus der Rotkäppchen-Mumm-Sektkellerei in 06632 Freiburg bei Unstrut. Sagt mir ein bisschen nicht so viel, das aber seit 1856 pflegen sie dort die Kunst der Sektbereitung mit einem Sortiment für jeden Geschmack und Anlass.
Und du hattest einen Anlass.
Ja, der Anlass ist der, dass ich hier, zwar jetzt nicht in der Hand, aber doch sehr in der Nähe, liegt ein Reisepass mit einem nicht von mir hinzugefügten Stück Papier im Reisepass. Mit dem okay, ich also
das klingt gut.
In die weite Welt reisen kann. Etwa auch in die USA. Meine zu einem besseren Mikro. Und deswegen hier wahrscheinlich zum vorletzten Mal wird dieser Podcast aus Essen aufgenommen, zumindest in dieser Season sozusagen.
Ja, sehr cool. Also heute nehmen wir auf am 13.05., dann wäre so das der 29., so Gott will.
Um den Dreh, also ich gucke mal, wie halt jetzt die Flüge zu bekommen sind, Ende des Monats, Anfang nächsten Monats. Eventuell, wann ist denn hier im Juni ist doch wieder die große Summer Games Show, die muss ich mir gerade mit dem Kalender eintragen. Wenn du einen Hund bellen hörst, liegst du daran. Hörst du ihn bellen?
Nein.
Ich weiß es nicht. Hörst du einen Hund bellen, Jürgen? Bist du da? Bist du noch da?
Ich höre keinen Hund bellen. Jürgen. Nein, alles gut.
Okay, pass mal
auf. Du hörst mich nicht mehr, oder wie?
Zwischendurch eben hat es getütet, als wenn einer auf der Wahlscheibe vom Handy drücken würde, aber du bist immer noch da.
Ich habe mich nicht von der Stelle gerührt, keinen Muskel bewegt, außer den Mund.
Das Summer Games verstartet in 25 Tagen. So. Vom YouTube-Theater. Puh, da müssen wir hin, Jürgen. Du und ich, wir beide, die mitten dabei. Also, es ist so quasi die nicht E3. E3 ist ja kaputt, leider. Und da gab es auch schon jetzt letzten Jahr, auch schon während Corona und so, das Summer Games Fest. Und da machen halt dann die ganzen Leutchen ihre Pressekonferenzen entweder virtuell oder irgendwie in der Garage, wie bei Ubisoft letztes Jahr, wo dann drei Reihen voller Leute sitzen mit Yves Guillemot in der ersten Reihe und so. Und den Microsoft Showcase gibt's am Sonntag, dem 9. Das heißt also, ab dem 7. Freitag muss ich es mir eintragen, wenn ich nämlich dann früh genug da bin. Warum nicht mal auch dann wieder nach L.A. Summer mal eintragen. Ja. Summer Games Fest. Ganzen Tag, jawohl. Mal so grob eine Woche eingetragen. Ja, wer weiß also, ob da was wird oder nicht. Aber ich kann es schon mal so als Warnung in den Kalender reinschreiben. Erstmal hebe ich mein Glas hier auf in Richtung, wo ist denn Süden? Da ist Süden, da ist der Jürgen. Ich hebe mein Glas in deine Richtung.
Dann erhebe ich meine übliche Flasche.
Auf dich. Alkoholfreies Radler, vielen Dank.
Auf die USA.
Auf den einen Reisebeamten, der mir bitte, bitte freundlich gestimmt sein soll.
Ja.
Ja.
Und kann da jetzt auch noch was passieren?
Nee, ja, klar. Ja, klar, ja, klar, ja, klar. Immer wenn du ein Visum bekommst für die USA, dann steht drauf, auch beim Antrag schon, sie bewerben sich jetzt für ein Visum, aber auch wenn sie ein Visum ausgestellt bekommen haben, heißt das nicht, dass sie auch in die USA einreisen dürfen, denn dies wird von ihrem Einreisebeamten am Flughafen bei der Einreise bestimmt.
Okay.
Also, der Roland ist dann mutig und hält dann einen Marco Polo Reiseführer im Handgepäck bereit und einen Retro Gamer. Und wenn dann gefragt wird, dann sage ich hier, A ist das Visum und B sind hier zwei meiner Kostproben zum Verbleib oder mal zum freundlichen Abnicken. Und ansonsten hat mir auch das Konsulat in Frankfurt meine Arbeitsverträge alle genau durchleuchtet. Und ich habe sogar zum ersten Mal in meinem Leben auf meinem Visum ein Vermerk draufstehen, irgendwie Clearance Received und ein Datum dahinter. Also ich bin jetzt quasi durchleuchtet worden von allen, was weiß ich, was es da gibt, alle drei Buchstaben-Agencies, wie sie mal sagen im Englischen, Three-Letter-Agencies, ja. Was weiß ich, da NSA, CIA und so weiter. Wir grüßen Sie alle, die mithören heute Abend. Voller Herzlichkeit. Genau. Ja.
Jo.
Aber morgen fliege ich erstmal in deine Richtung fliege ich morgen. Und zwar erstmal Parabelflug nach Frankfurt. Und nach dem Parabelflug geht es weiter nach Italien, in die Republik Venedig oder in den Landesteil Venetien.
Okay, nicht schlecht, würde ich mal sagen.
Dann nach Trieste.
Kennst du da jemanden? Oder
ja,
mal so?
In Trieste wohnt ein lieber Freund von mir, den ich schon seit Studienzeiten kenne. Und wir haben uns jetzt vor 5 Jahren gesehen und ich sage, Mensch, Andrea heißt der, im Deutschen Andreas, so wie Simone, auch Simon und so, wir kennen die ganzen Geschichten. Die Italiener sind schon lange, seit Jahrzehnten federführend, was einen nicht-binären Namen angeht. und der ist gerade wieder da, der war auch ein bisschen auf Tour, auch auf ein paar Konferenzen und Messen. Der ist wir haben zwar beide Maschinenbau gemacht, machen es beide aber nicht im richtigen Leben. Er ist für Boutique-Entwickler von Audiokomponenten am Start. Das heißt also, wenn du sagst, ich möchte die besten Kabel, ich möchte die besten Boxen, dann kennt der in Europa, Deutschland, Italien entsprechend die Manufakturen und wirklich Manufakturen, die es halt händisch herstellen, wird nichts irgendwie in China gefertigt. Wohl manchmal für China, die sind mal beide, er und ein großer Boxenbauer aus Ulm, sind mal irgendwann mit dem Zug und einem großen Container durch China gefahren, um dann bei irgendeinem reichen Parteichef eine gewaltige Boxen aufzubauen in dessen Heim oder so. Und die waren dann so groß, die konnten sie nicht komplett irgendwie liefern, die mussten dann irgendwie erst zusammengebaut werden da und so. Spektakuläre Geschichten hat er immer zu erzählen.
Oh Gott.
Ja, aber macht ihm mehr Spaß eben halt, als zu sagen, Mensch, da Maschinenbau und so, wir waren lustigerweise damals, wir waren zusammen in München auf einer Exkursion. Wir waren bei den folgenden Firmen gemeinsam: DASA, Deutsche Aerospace, dann bei BMW und dann war der Roland bei PC Player. Daraufhin hat Roland angefangen zu arbeiten bei PC Player, Andrea hat angefangen zu arbeiten bei BMW, danach bei der DASA und dann haben wir alle beide den Sack gehauen, beziehungsweise dann gab es einen Verlag nicht mehr und jetzt machen wir auf eigene Faust weiter und er hat eben jetzt diesen PR-Marketing-Geschichten, wenn jetzt eben die sagen, hier ist eine große Messe, High-End, High-Fi-Messe in München, dann sagt er, gut, dann fahre ich da mal hin. Was möchtet ihr denn gerade mal vertreten sehen? Habt ihr neue Kabel, neue spezielle Super-Duper-Sachen? Ich kann ihm mal ein Bild schicken. Da müsst ihr Augen machen, wenn ihr die Kabel siehst. Im geheimen Patreon-Chat schicke ich dir mal ein Bild der Kabel. Warte mal.
Das hast du jetzt einfach so parat, ein Bild von den Kabeln.
Er hat es mir geschickt, weil er am Wochenende eben, Wochenende war eben halt der Event hier in München. So, da ist noch alles zugedeckt. Ich schicke dir mal die Vorher- und Nachher-Sache. Hier ist alles zugedeckt. Oder ich schicke dir alles mal weiter. Komm, geht auch viel schneller. Weiterleiten an den geheimen Patreon-Chat. Hier kommen ein paar Bilder für dich und dann das Video. Dann siehst du halt schon, hier ist einer der freundlichen, freudigen Gäste, die Kopfhörer sich anhören hier. Dann ist hier eine der Anlagen noch zugedeckt. Man beachtet die Boxen.
Das sind ja jetzt schon der Hammer, die Boxen.
Na? Und dann gibt es dann Video, wenn du es anguckst halt.
Oh ja, okay, das Video.
Das sind dann die kleinen Komponenten, die alle verbunden sind. Und man beachtet die Audiokabel halt dann da mit gewaltigen... Die gewaltigen Spannungs- und Funkdrosseln dran, die wirklich den Strom gleich richten und keinerlei Elektronen reinlassen, die nichts zu suchen haben da in der ganzen Geschichte.
Das ist ja der Hammer. Das sind echt dicke Dinger.
Aha. Wow.
Ja, da sollte am Schluss was bei rumkommen, ja. Mhm. Wahnsinn.
Und der ist heute wieder zurück.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Ja, ja. Also bei Musikanlagen, Stereoanlagen ist Ende offen, was du anlegen kannst. Also. Ja. Ich habe schon erzählt damals die Story, wo er und ich uns auf der CES getroffen haben. Hab ich erzählt, ne, wo wir Er hat also wieder für Kabel und Boxen und Verstärker dann Werbung gemacht oder Marketing oder repräsentiert. Ich war für PC Games Hardware unterwegs, um neue Mainboards und Grafikkarten anzugucken.
Ja.
Und dann hatten wir uns abends getroffen. Die hatten eine Suite in einem Hotel gebucht, weil es günstiger ist als auf dem Messegelände und du eben auch audiomäßig besser was machen kannst in der Suite, als wenn das ganze Messegelände laut um dich herum strahlt und so, ne? Und dann, ja, haben uns hingesetzt abends ganz entspannt, haben eine Schallplatte aufgemacht oder rausgeholt. Das war dann aus der neuen Welt. Ich weiß nicht mehr genau, wer es dirigiert hat, aber aufgelegt und auf einer um die 100.000 Dollar teuren Anlage gehört. Und das war schon sehr, sehr
Oh.
hebend, muss ich
Ja.
sagen.
Das glaube ich, ja.
Nach Ende offen halt, ne? Also, oder da kannst du nach oben offen die ganze Stereo-Geschichte, da kannst du wirklich tief eintauchen halt.
Ja. Ich überlege gerade, wie viel der Plattenspieler gekostet hat, von dem ich es bestimmt auch schon mal erzählt habe, aber der Ehemann von einer ehemaligen Kollegin von mir. Der hat ein ganzes Zimmer voll mit Schallplatten, also wirklich alle Wände voll. Und an einer Ecke steht dann halt seine Stereoanlage, auch mit, würde ich es mal, also für mich waren es High-End-Komponenten. Im Vergleich zu diesem Video hier ist es natürlich nichts. Aber der Plattenspieler, der hat auch, also vierstellig war es locker. Aber ich weiß nicht mehr wie viel. Aber das Ding war halt dann auch erdbebensicher. Und was weiß ich, was entkoppelt und es ist der
Richtig.
Hammer. Ja, also ich habe dann auch da gesessen, mir irgendeine Platte angehört. Das klingt schon irre, aber die Vorstellung, also wenn ich das Geld hätte, ganz locker sitzen hätte, okay, würde ich mir so ein Ding vielleicht hinstellen. Aber die Vorstellung, mir sowas hinzustellen und dann immer zu denken, oh Gott, hoffentlich geht nichts kaputt. Ich weiß nicht. Wahnsinn.
Na, und vierstellig ist ja nicht sehr teuer. Also vierstellig, da fängt es gerade erstmal an bei den guten Geräten halt, ne? Also ich hab
Ja.
so einen Einsteigerplattenspieler, der war schon um die 300, $400. Und das ist
Ja.
wirklich einer der günstigsten, die sie machen halt von Rega. Rega ist eine britische Schallplattenspieler, Hersteller, Manufaktur.
Ja.
Ja, du darfst nicht vergessen, das ist ja nur ein Plattenspieler. Du musst ja auch die Cartridges kaufen, ne? Die
Ja,
Tonabnehmer im schönen
natürlich, klar.
Deutschen. Also, und dann auch immer die Frage, dann ja, wie alt ist der schon? Wie viele Platten kann man spielen bei Tonabnehmer halt? Wann sind die durch? Was machst du bei Monoplatten? Monoplatten haben wir ja nicht mehr Stereospuren eingeprägt, sondern halt Mono. Dann musst du idealerweise, gibt es dann Systeme mit doppelten Kartuschen. Es gibt Systeme, aber natürlich immer einfacher besser, dass du halt dann immer umschrauben musst und neu justieren musst. Mühsam, wenn du Platz hast und Geld, komm. Dann halt eben einen für Mono und einen für Stereo halt hin, ne?
Ja, du kennst meinen Platz hier, also nein, leider
Hey, du kennst meinen Platz hier in Essen und auch in San Francisco, also Dito. Plus die
ja, das
Akustik
stimmt.
in dem Raum hier, bei dir eine ganze Glasfront und so ist auch wahrscheinlich ein bisschen ungünstig, sage ich mal vorsichtig ausgedrückt.
Ja, das stimmt. Der Raum hat sich auch den ganzen Tag hier aufgeheizt, aber so langsam wird's. Und dann, ich kann nur die Fenster nicht aufmachen, weil Emil vorhin noch mit einem Freund da hatte und im Garten Feuer gemacht hat.
Feuer.
Ja, also in so einer Schale. Und das
Kontrollierter
qualmt immer noch so leicht hier hoch. Und
Controlled
nein, das muss jetzt hier nicht auch noch rein. Ich warte noch ein
Ja,
bisschen.
das kriegen wir hier durch Grill und so weiter Aktionen in meiner
Naja.
Nachbarschaft. Also, ich habe auch Fenster auf. Ich bin jetzt hier im Turmzimmer im dritten Stock, wie in San Francisco. Temperatur sagt 26,3 Grad am Schreibtisch. Also, schnuckelig.
Bei mir hat gerade irgendwas hier Geräusche gemacht, aber ich weiß nicht was. Also es war irgendwas bei mir. Ich liege
Ja,
nicht in der Verbindung,
also
aber ich kann
ich
es
weiß
gerade nicht
nicht.
sagen, weil ich glaube, an dem Mikrofonständer hat sich hier gerade irgendwas gelöst.
Ah,
Also
okay.
nicht gelöst, aber so diese Verbindungsstücke haben plötzlich mal geknarzt. Also Entschuldigung, falls das
Ist
zu hören war.
nichts gehört. Es waren aber nicht dieses Skype-Düdel-Geräusche, weil die hab ich eben
Nein,
gehört.
nein, nein,
Also
es war
da.
wirklich hier so richtig ein echtes Geräusch.
Ui, okay.
Soll es auch noch geben. Ne, cool, dann bist du ab Dienstag weg und eine Woche dann, oder?
Ja, ich flieg morgen um 20 vor 7 und bin
Ui.
dann gegen abends halt, aber also 18:40 und gibt zwei Flüge, ne, mittags
Ach
ein und abends
so.
ein. Und der Mittagsflug am 15., entweder morgen Abend am 15. Mittagsflug, der wäre irgendwie mal 200 € teurer gewesen, aus unklaren Gründen. Dann sage ich, Andrea, kann ich auch schon am Abend kommen? Na klar, meinte er. Und dann bin ich am 14. morgen abends dann da. Gucken, 15. hat er irgendwie Handwerker im Haus. Ich muss auch nochmal 20.000 Wörter die Woche fertig machen. Kann ich auch dann am 15. machen. Und dann mal schauen, 16. oder sowas, nach Venedig auf den Spuren von Ezio. Weil ich meine, Triest-Venedig ist ja wirklich ein Katzensprung. Ich bin in Triest noch nie gewesen. Ich war in Venedig zuletzt zu Schulzeiten. Da haben wir eine Klassenfahrt hingemacht. Lass das 88 gewesen sein vielleicht. 87? Hm. 88 vielleicht. Weil Abi 89. Ja. Und das war dann Venedig.
Ja.
Ich weiß noch, Venedig hatte was. Dann irgendwann rumgelaufen, auch auf eigene Faust. Und abends leicht verfranst und irgendwie wirklich völlig verirrt mit ein paar Leuten, sind wir dann irgendwie über kleine Brücken in Nebengassen geendet und wieder, wo ist der Hauptweg hier und so. Und es war aber alles noch nicht ganz voll gerade, weil ich weiß nicht, ob es Off-Season war oder so. Ja, dann aber dann auf dem Weg zurück zu unserem Wohnort, natürlich mit dem Schiff gefahren und dann da hier in Sinne mich saß, stand ich dann hinten am Heck, an der Reling, lehnte mich rüber und sprach mit einer Stufenkollegin und wir guckten und fühlten uns wie im Bond-Film für einen kurzen Moment.
Ja. Ich war nie in Venedig und werde da wahrscheinlich auch nie hinkommen.
Ach, weiß ich nicht, Jürgen, das ist so weit nicht weg.
Nee, das stimmt. Aber immer wenn ich von Venedig lese, höre ich auch direkt, boah, ist das überfüllt. Also ich vermute mal, zwischen deinem Abi-Jahr und jetzt ist dann noch mal einiges mehr passiert.
Okay, und deswegen ja nicht am Wochenende. Der Trick meint auch der Andreas schon, unter der Woche hingehen ist besser. Am Wochenende ist es zu voll. Dann gehst du dann unter der Woche mal hin. Mai ist auch noch nicht Hochsaison. Juli, August und so, wenn dann alle kommen aus Amerika sonst irgendwo. Also das ist noch so ein Tacken. Viele der Hotels machen auch gerade erst auf, langsam, wenn du so guckst. Ich will eventuell mal schauen. Meine Großeltern, der Roland und seine Eltern, sind oft in der Gegend von Regione gewesen. Mhm. Strand in den 70ern, 80ern, bis in die 90er. Und haben da dann am Strand selber Schirme geliehen. Schirme und Liegen und so. Und von einem Ehepaar, da war er früher Friseur in der Schweiz, sprach also natürlich Italienisch und Deutsch und sie entsprechend auch. Und die waren dann kultig drauf, die haben dann zwar nicht am Strand gewohnt, aber hatten dann, sagten so mal gut, dann ist hier viel los und so und wir haben auch die Türen meistens auf und es warm. Hatten die dann ihrem Häuschen, wo dann die ganzen Liegen drin waren, eine Matratze am Boden, haben sich hingelegt und da abends und gepennt, alle paar Tage zurück ins Haus, dann noch ein bisschen Nahrung geholt, wieder geduscht und so und haben es dann so quasi gerufft, die ganze Sache und konnten die aber dann schon morgens um 7 Uhr, wenn du wolltest, eine Matte geben oder eine Liege oder so oder einen Schirm. Und die leben beide noch, 40 Jahre später. Er ist schon in den 90ern und ich muss ihn mal anrufen aus Italien und sagen, hallo, ich bin's, Roland aus Essen. Kennt ihr mich noch? Wenn nicht, kennt ihr meine Großeltern noch? Und dann mal schauen, ob ich da mal vorbeifahre. Regione, Venedig oder Triest bist du in eineinhalb Stunden gut da. Das wäre nochmal was, zwischendurch mal runterfahren da und gucken, wie sich alles verändert hat.
Ich überlege gerade mit Venedig, ob das mittlerweile diese 5 Euro Eintritt kostet oder ob das noch eingeführt wird.
Das kann gut sein, aber das
ist jetzt nicht das Geld, aber ich finde es lustig. Ich habe mich da, wenn das passiert, dann erzähl bitte danach, wie das funktioniert, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Die werden ja nicht überall Leute an den Straßen haben oder also.
Ja, aber du fährst halt rein.
Wie viel Zugänge
es gibt. Du kannst nur mit Schiffen reinfahren. Deswegen denke ich mir halt, die werden einfach sagen, Aufschlag 5 Euro oder beim von Bord gehen. Irgendwie werde ich es so machen, dass es dann ganz, ganz schlank gehen wird.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es einen Flughafen in Venedig, aber nö, also mir reicht
das der
Flughafen von Triest. Ja, so schaut es dann hier aus mit der Reisetätigkeit und den auf den Spuren der Assassinen. Ich weiß nicht genau, Venedig, ich sehe ab und zu mal Florenz und so, wenn ich dann Bilder sehe, sehe ich immer die Kirchen, auf denen ich schon war, aufgekraxelt, in die ich eingestiegen bin und dort die Assassinengrüfte ganz unterm Turm erstiegen habe und so und muss immer dann voller guter Erinnerung an die frühen Spiele zurückdenken. Ich bin wirklich auch drauf und dran zu sagen, Mensch, man liest gute Bücher ein paar Mal, man guckt sich gute Filme ein paar Mal an. Warum nicht auch nochmal die Ezio-Trilogie spielen auf PS5 oder PS4 dann entsprechend, oder PS5 geht ja die PS4-Version auch drauf und dann nochmal die alten Wirkungsstätten ablaufen, weil das schon wirklich die Höhepunkte der alten Serie waren halt. Ne? Gut, 1, klar, haben wir oft gesprochen, 1 war halt so ein bisschen Proof of Concept. Wurde vorgestellt, Ich glaube, vor einer Woche, vor 16 Jahren, nee, warte mal, doch 16 Jahren, 2008, glaube ich, wurde es zum ersten Mal vorgestellt, vor der, oder 6 schon? Ja, jedenfalls, ich will jetzt nicht lügen. Es kam doch raus, wo kam es? 7 raus. Pass mal auf, bevor ich jetzt hier schlimme Lügen erzähle, das müsste ich eigentlich wissen, aber ich gebe der Hitze die Schuld.
Das kann ich gut verstehen.
Hörst du das Hundegebelle nicht hier? Kein Stück? Dann preisen wir Flextronics und die Hersteller dieses Headsets, weil Nachbarn haben irgendwie so einen Hund, ja, ist der Wachhund und so, die machen nie was dabei. Und so ein Schäferhund und der wird von den Kindern getreten, eigentlich ganz traurige Nummer halt und ist mal am Bellen und ist sehr enervierend. Und alle
Ja.
Nachbarn hier haben zu viel Angst, die Ordnungsamtsleute mal rauszurufen. So, es kam raus 7, wie ich mir dachte, dann wurde es vorgestellt im Mai oder was, dann kurz vorher oder 6. Aber es ist mindestens dann vor 17 Jahren zum ersten Mal verkündet worden, dass es gegeben wird.
Nicht schlecht. Aber die Vorstellung, dass du jetzt ernsthaft nochmal die Ezio-Sachen spielst, ist ganz lustig, weil ich mir gerade, also ich hatte gerade im Ohr das Lachen von deinen Kollegen von den Spieleveteranen, wenn du dann am Jahresende mal wieder gefragt wirst, ob du mittlerweile durch bist mit Assassin's Creed. Wenn du dann kommst, ja, ich habe da nochmal Ezio eingeschoben. Ich glaube, Heinrich wird sehr lachen.
Ich sage, ich bin durch und ich habe wieder von vorne angefangen.
Genau.
Gut, es fehlen mir so gesehen, in Anführungszeichen fehlen ja nur ein paar Erweiterungen. Ich könnte dann auch sagen, ich habe mit der Gold-Version von Odyssey auch das Remake von 3. Das könnte ich dann nochmal spielen auf PS5 und dann auch nochmal dann entsprechend die Erweiterung spielen mit der Madness of King George, die ich nie gespielt habe auf der Xbox 360 damals. Ja, und dann nochmal die, ich überlege gerade, ich muss noch bei der Vierer die Adewale-Story spielen. Aber ansonsten ist. Okay, Paris ist
Valhalla?
ganz durch. Bitte?
Valhalla?
Komme ich ja, ich komme der Reihe nach durch. Paris ist ganz
Ja.
durch. In London bin ich noch einen Tacken dran. Da habe ich irgendwie abgebrochen, weil ich dann infiziert worden bin mit der neuen neuzeitlichen Assassin's Creed Spielweise. Also London. Dann ist aber ganz komplett durch Origins. Ich bin gerade bei den Erweiterungen dann bei Odyssey. Ja, dann eben halt Valhalla. Dann kann ich nicht, bis dann Assassin's Creed Shadows rauskommt, kann ich
Genau.
nicht mit Valhalla vergnügen.
Ja, freust du dich auch tierisch auf den morgen, also beim Zeitpunkt der Aufnahme erscheinenden, ich glaube morgen erscheinenden Cinematic Reveal Trailer?
Ich dachte, übermorgen wird es vollständig enthüllt, hat die Pressemitteilung geschrieben. Warte mal, ich
Ach
mache mal
so,
die
ah.
Pressemitteilung auf. Das war auch so ein Ding, Motto, wir kündigen es heute an, aber enthüllen es dann mal übermorgen. So, man möge auch den Wortlaut der Überschrift hier. Ubisoft kündigt vollständige Enthüllung von Assassin's Creed Shadows für 15. Mai 18 Uhr an. Die vollständige
Okay.
Enthüllung. Naja.
Auf Twitter war die Rede von einem Trailer, also von einem Cinematic-Trailer, sprich nichts gegen so Dinger, die sind ja toll gemacht, aber vom Spiel sieht man ja da nichts. Ja, aber warten wir es dann mal ab, was da
Naja, also ich
kommt.
denke mal, die vollständige Enthüllung, da wird dann
Ja.
irgendwie, ja, was ist eine Enthüllung des Spiels? Ich meine, zeigt die Enthüllung schon, wie das Spiel läuft oder so? Oder was macht die Enthüllung mit einem?
Weiß es nicht, ich bin eher mal nicht gespannt. Normalerweise,
Boah.
ja, ich bin gespannt auf das Spiel, aber auf diese Dinger, weißt du, mit übermorgen enthüllen wir euch übrigens das Spiel. Da ticken dann regelmäßig die Leute aus und sagen: Boah, super, ich habe auch heute wieder direkt gelesen: Boah, vielleicht gibt es ja einen Shadow Drop. Und ich denke so: Nein,
Ein Shadow
im
Drop.
Leben nicht,
Sind die
aber
besoffen?
fangen halt schon wieder alle an mit Wahnsinn, was da alles kommen wird, und dann sind sie dann übermorgen enttäuscht von, naja, also der Trailer war ja echt toll, aber von daher, ich gehe da mal langsam ran und dann schauen wir mal, was passiert.
Gut, sie werden klar, wie du schon sagst, einen Trailer zeigen. Sie werden den Erscheinungstermin bekannt geben, denke ich mal schon, weil das Ding ja dann auch in diesem Jahr kommen soll. Das ist
Ja.
eher dem Assassin's Creed Codename Red gewesen. Dann gibt es ja noch Hexe, was in diesem Jahr oder was in Arbeit ist, keine Ahnung. Dann gab es dieses Multiplayer Assassin's Creed. Es gab zwei, Smartphone Assassin's Creeds und es gab dann doch noch eins, es waren nur sechs Spiele in Arbeit, habe ich gedacht, oder? Hilf mir mal mit dem sechsten.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Bei den zwei Smartphone-Dingern war ja schon das Mirage, die Mirage-Umsetzung jetzt drin, oder?
Nee, eine ganz neue
Nee?
Sache sollte
Okay,
kommen
okay,
von
gut.
Netflix Games oder was, wie es hießen mag. Also Mirage auf Smartphone habe ich erstaunt, dass sie das gemacht haben, aber okay, gut. War so ein
Ja.
bisschen wahrscheinlich Proof of Concept. Seht her, wir können auch modernes Assassin's Creed komplett Feature gleich auch auf einem Smartphone spielen lassen.
Ja. Schauen wir mal. Also was mich am meisten interessiert, ist Hexe. Von daher bin ich jetzt auf das Japan-Ding nicht so gespannt. Ich freue mich, wenn es dann da ist, aber ja.
Ja. Ich müsste überlegen noch, ob ich noch vorher dann, bevor ich das Japan-Link spiele, noch mal eben kurz Ghost of Tsushima durchspiele. Mit allen Erweiterungen oder allen Director's Cut und so weiter und so fort. Weil das ja im Prinzip auch noch irgendwie feudal und Japan, dann hätte ich immerhin einen guten Vergleich und könnte dann sagen, jawohl, ich habe sie beide gespielt und ich kann euch nur noch mehr Sicherheit, Renommee, wie auch immer sagen, ich habe sie beide gespielt und Shadow ist Shadow das bessere Ghost, das Ghost das bessere Ghost oder wie auch immer halt.
Ja, mach du mal.
Naja, naja,
Du
ich
wirst
meine,
es dann hier erzählen.
ich richtig, hier vor allen Dingen zuerst, hier wird es zuerst. Ich muss ja dann noch mal den neuesten Watch Dogs spielen, habe ich auch nicht gespielt. Watch Dogs Legions, das Ding in London. Da habe ich ja immerhin die letzten beiden Watch Dogs im letzten Jahr nochmal durchgespielt, so aus Gaudi, aus Langeweile, wie auch immer.
Ja.
Gut, du hast Zeit noch bis dahin jedenfalls nochmal entsprechend Mirage durchzuspielen, bis dann Shadows kommt.
Ich habe tatsächlich die letzten Tage ein bisschen gespielt, also lass es 2, 3 Stunden
aha,
sein
aha.
und ich kann nicht sagen, wie weit ich jetzt tatsächlich bin, weil immer wieder noch irgendwas in dieser, wie heißt das Ding nochmal? Siehst du, hab's schon wieder vergessen, wo halt die Aufträge aufploppen. Also diese Übersicht mit den ganzen Kreisen, wo drumherum dann nochmal Kreise sind, wo du dann halt vorarbeiten musst, bis am Schluss dann der große Reveal steht, wen du jetzt eigentlich killen sollst. Aber
Gut, wie in den beiden Vorgängern auch so ein bisschen, oder ich vermute mal, es wird
ja.
auch ähnlich sein in Valhalla, dass du halt sagst, hier sind halt die Leute des Kosmos oder so, oder der anderen Orgas, die dann entsprechend ihr Organigramm haben mit dem großen Bösewicht in der Mitte oder so, ne?
Ich habe gerade nur vergessen, wie der Reiter heißt. Es war irgendwas mit Nachforschungen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Also da passiert schon was. Es macht auch Spaß. Aber wie üblich, ich bin natürlich nicht so viel dazu gekommen, wie ich gerne gekommen wäre. Aber hey, ich war noch nicht so weit draußen, dass ich die komplette Controller-Steuerung mir wieder hätte drauf schaffen müssen. Das Einzige, was mich tierisch genervt hat, ich habe meine halbe Stunde damit verbracht, eine komplette ein Stage, so ein Gebiet zu reinigen, um dann zum Schluss quasi den Bösewicht herauszulocken, den Oberbösewicht. Und war echt, ich war im Flow, es ging alles auf einmal,
Cool.
ganz hervorragend. Und ganz
Cool.
zum Schluss habe ich versehentlich so eine blöde Feuervase da getroffen. Also so ein Ding, das halt dann direkt Feuer fängt. Und dann war ich halt dood. Dann durfte ich den ganzen Mist von vorne machen.
Moment, du
Ich
hast
habe
die
mich.
Feuervase getroffen und bist zu nah daneben gestanden oder was? Oder haben dich
Genau,
die Leute
richtig,
entdeckt,
ja.
nachdem du die Feuervase
Nee,
angesteckt
ich war
hast?
zu nah daneben.
Ah, Jürgen, Mensch, Mensch,
Ja,
Mensch.
das war blöd, ich weiß. Es war wirklich,
Ja.
es war sonst keiner mehr da. Ich musste nur noch diesen letzten Punkt machen, was ich da machen musste, eben Feuer legen und das ging halt schief und dann, ja,
Ah,
schade
ja.
eigentlich. Boah, habe ich mich geärgert. Also so eine halbe Stunde und in einem Guss, selbst als ich einmal aufgefallen bin, habe ich das direkt nochmal erledigt gekriegt und alles im Keim erstickt, alles wunderbar und dann, ja, schade eigentlich.
Verdammt.
Ja. Dann habe ich mich an dem Tag nicht mehr dran getraut und am nächsten Tag habe ich es dann nochmal gemacht.
Das war dann
Ging
eine
auch.
dieser Missionen für die ganzen, was ist das, vier Büros oder so, die du halt dann da im
Genau.
Ort verteilt hast und dann immer sagen musst, okay, jetzt machen wir dies, machen wir jenes und so, okay.
Genau. Ja.
Gut, es gab dann auch immer gerade bei Mirage, haben wir ja schon auch drüber gesprochen, diese optionalen Missionen, die du dann vom Missionsbrett holen kannst, Und dann heißt es, ja, du kriegst noch mehr Belohnungen, wenn du keinen tötest, sondern nur alle betäubst. Okay.
Ja.
Und die Belohnung steht in keinem Verhältnis zum Aufwand, den du betreiben musst, um nicht gesehen zu werden oder alle zu betäuben. Da habe ich dann oft gesagt, gut, ich starte es nicht nochmal neu, ist mir jetzt zu dumm, dann kriege ich halt die Bonusbelohnung nicht. Das sind irgendwie Sachen, die ich durch fünffachen Taschendiebstahl auch bekommen könnte. Pfeif drauf.
Ja. Nee, sowas
und hab's dann
mir auch
sein gelassen halt.
Ja. Aber es macht immer noch Spaß. Also,
ach schön.
Ja. In meinem Tempo dann halt.
Ja. Wie gesagt, du kannst ja noch bis wahrscheinlich Spätherbst oder so, wenn dann Shadows kommt, noch ein bisschen kannst du dann harren.
Genau.
Das Logo auch spannend, wobei ich gucke gerade näher, sind immer noch der Vogelkopf halt, der uns bekannt ist aus Assassin's Creed Origins. Ich dachte erst, was irgendwie so Äxte sind oder so Schwerter, Katana-Schwerter, aber sind es nicht, also sind nur ein bisschen unscharf diesmal, alles klar, never mind.
Genau.
Dann wäre aber auch für dich nichts gewesen, wenn du schon nach einer Stunde sagst, so ein Kummer, Diablo 4 Trophäe, spiele einen Charakter auf Hardcore, Level 50, das wäre nichts für dich gewesen.
Auf so eine dumme Idee würde ich niemals kommen. Also, ne.
Naja, ich habe gesagt, ich möchte mal Platin holen. Das ist relativ easy bei Diablo 4. Mir fehlt noch eine Trophäe. Da muss ich noch die größte Endgegnerin aller Zeiten noch mal in super, duper schwierigen Schwierigkeitsgraden umhauen. Was immerhin noch 5% geschafft haben, aller Spieler. Von daher habe ich Hoffnung. Aber Hardcore auch geschafft, ersten Durchgang komplett hoch. Mhm. Der Tobi, Grüße gehen raus, musste, glaube ich, viermal anfangen oder fünfmal, insgesamt viermal neu Scheiße. Anfangen, weil ihm halt beim ersten Mal, wir sind zusammen losgelaufen, da ist ihm dann durch einen Tacken höher, hatte ich eine Festung befreit und er so hinterher, ein bisschen XP aufgesammelt und alle freuen sich. Und dann war ich gerade auf dem Rückweg zum Endboss und da hat er den Endboss gepult. Natürlich schwierig halt, wenn du noch so ein bisschen schwächlicher drauf bist halt und hat ihn dann zerfetzt leider. Die anderen Male weiß ich nicht, da war er dann erregt nochmal einen Krieger gespielt, Barbar gespielt und dann mal irgendwie zwei Necromancer irgendwas und dann den fünften Helden wieder gespielt. Und da sag ich, komm, jetzt bist du fast, da war ich schon 50 gewesen, hurra, hurra. Dann helfe ich dir ein bisschen und bin dann artig dann mit ihm vor sich langgelaufen und dann nur oben Oberwelt, damit uns kein Schlachter erwischt und so und keine anderen riesigen Bösewichte. Ging alles gut, ich war schon Level 51, alle freuen sich und der war auch kurz davor, 48 oder was. Dann renne ich hin zu so einem Punkt wieder, bin tot, auf einen Schlag. Denke ich, komisch, also ist ja durchaus Berufsrisiko, wenn man auf Hardcore spielt, beim Umkommen ist man tot, aber woran bin ich jetzt gestorben? Also ist mir unklar.
Ja.
Es gibt dann die Halle der Helden, da siehst du dann oben so einen Menüauswahlpunkt, da stehen alle deine Verblichenen und woran die dann eben gestorben sind, ob die jetzt von einem, weiß nicht, räudigen Hund oder Vampir oder Totengrippe oder was umgebracht worden sind. Bei mir steht irgendwie Killed by Unknown. Da sag ich, okay.
Okay.
Das ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen? Mir fehlt gerade das schöne deutsche Wort dafür irgendwie, aber es ist irgendwie.
Bei mir
im Englischen, counterproductive, also im Deutschen, ja, das ist irgendwie.
Kontraproduktiv?
Danke.
Bitte.
Ich habe zu viele englische Mails heute geschrieben. Richtig, kontraproduktiv. Also dachte ich, Mensch, okay, immerhin kann ich sagen, hier ist die Halle der Helden, der ist gestorben, heldenhaft im Kampf gegen einen Wolf oder was, oder gegen einen Bären oder was, und nö, ist einfach gestorben. Komisch. Aber okay, ich habe A, die Trophäe gehabt mit Level 50, B, hatte ich nicht vor, den auf 100 zu spielen. Du kriegst dann nochmal Diablo intern Trophäen, wenn du jetzt PvP machst mit dem, ganz irre. Du spielst dann PvP und wenn du einen umhaust, einen Gegner ist ja noch permanent tot oder 5 oder 10, gibt es immer neue Trophäen. Es gibt dann auch Trophäen, wenn du mit deinem Hardcore-Charakter die Hardcore-Bosse erledigst. Da gibt es sicherlich mal beim Schwersten oder so Möglichkeit zu sterben, aber ja, wer es möchte. Also da bin ich nicht scharf drauf, 100% zu holen, in Spiel intern. Also Trophäe, wie gesagt, eine fehlt mir noch und dann ist gut, aber ja, Hardcore ist aber weniger schlimm, als man glaubt, wenn man ein bisschen kühlen Kopf bewahrt, draußen rumläuft, nicht drin in Dungeons geht, wenn man das optimieren möchte oder so, dann geht alles ganz gut.
Okay, muss ich dir glauben, aber ich halte mich fern davon.
Jürgen, neue Season droppt doch irgendwie morgen, übermorgen oder was, oder in Diablo 4.
Ja, ist mir ehrlich gesagt relativ schnups. Macht ihr mal. Ihr zwei spielt ja genug für uns alle. Das ist schon okay.
Ja, oder auch dann noch mit Christoph Ricarda zu anderen Recken aus dem Gamers Global freundschaftlichen Umfeld, haben wir dann teilweise mit 4 Leuten eine der größten Bosse, Duriel ist ja, ich denke mal, wäre eine Frau, ist irgendwie ein Mann scheinbar halt, oder Enz, man weiß es nicht genau, Enz Duriel umgebracht. Und nachdem ich jetzt meine ganzen Glyphen auch schon auf dem höchsten Punkt habe und so, dauert es inzwischen länger, nach 4 Durchgängen die Schätze zu sortieren und zu verkaufen, als irgendwie den umzuhauen irgendwie. Da hatten wir alle dann ein paar Dollar in die Hand genommen und dann 250 Rands gekauft von einem Farmer irgendwie. Ich weiß, wo die herkamen, die Dinger. Ja, aber auch da dann, weil du denkst dir, sonst müsstest du halt Stunden verbringen mit dem Farmen von Materialien, um halt den zu beschwören. Und was kam dabei raus? Tobi hat Schwein gehabt, der hat die Best-in-Slot-Kappe bekommen. Für alle Charaktere eigentlich. Nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Okay, sinnvoll, aber okay. RNG. Christoph und ich haben beide 2 Quatsch über Unix bekommen, die irgendwie okay sind, aber die jetzt nicht wirklich weltenbewegend sind. Seine Frau hat nochmal einen davon bekommen und das war's gewesen. Also, und dafür haben wir halt nicht viel Zeit in die Hand genommen, für die Menge an Runs, die wir dafür gemacht haben, für 2 gute und 5 Quatsch über Unix. Und die beiden guten, da waren einer doppelt von gewesen. Da hättest du wochenlang farmen müssen. Also, nee.
Also nichts, was du sagst, macht mir das Spiel schmackhaft.
Nichts, wo ich es auch sagen würde, ich würde es machen und hätte Spaß dabei privat. Würde ich sagen, nee, wisst ihr was, Freunde, dann macht ihr mal, ja, soll auch einfacher werden, jetzt die dann bald umzuhauen. Und wenn man dann 4 über Unix hat, haha, die man alle nicht gebrauchen kann, dann kann man die einschmelzen für einen Wunsch über Unix und so. Und okay, na gut. Da habe ich jetzt 2 dann von, nach etwas über knapp 180 Runs oder so, für die du halt wochenlang farmen musst, habe ich 2 Dinger zum Einschmelzen, weil sie auch nichts taugen. Also das ist halt so, ich konnte früher in Diablo 2 zu Duriel, zu Andariel gehen, ich konnte zu Mephisto gehen, direkt in den hohen Schwierigkeitsgraden als Zauber mich hin teleportieren, durch Wände hindurch und hat Spaß gemacht und dann konnte ich da nach den Items farmen. Und klar, die Drop-Chancen lagen auch nicht bei 1,0, aber du musstest dann, um die farmen zu können, nicht noch stundenlang andere Sachen vorher farmen halt. Das finde ich halt ist nicht schön.
Das stimmt. Ich würde einfach aufhören mit dem Spiel.
Du, ich habe schon gesagt, den beiden oder den dreien, wenn jetzt irgendwie, ich gucke es hier mal rein in die 14er Saison, nicht 14, in die Saison 4. Saison 4 und dann aber dann reicht's auch irgendwie halt. Dann spiele ich lieber Sachen, die einen Anfang und ein Ende haben, wie Assassin's Creed.
Ja. Odyssey. Zum Beispiel, genau.
Oder Valhalla. Oder.
Oder die ganze Ezio-Trilogie nochmal.
Wie gesagt, die würde ich dann spielen, wahrscheinlich, wenn ich durch bin mit den Dingern halt und ich müsste mir irgendwie nochmal wieder alles das Assassin's Creed schmackhaft erspielen, bevor Shadows rauskommt.
Ja. Ah je. Ja. Ich überlege gerade, kann ich noch irgendwas beisteuern, was ich gespielt habe, aber ich fürchte nicht.
Oder spielen hast lassen vielleicht auch.
Meine Tochter hat natürlich weitergemacht mit Hogwarts Legacy, habe ich ein bisschen zugeguckt, kann aber nicht viel dazu erzählen, was das jetzt genau passiert ist, weil ich natürlich mitten in irgendwelche Sachen reingekommen bin und sie mir hauptsächlich gezeigt hat, was sie jetzt für Umhänge oder ihre hat oder ihr Raum, der wie heißt
Unordnung
das
da, genau, der
ja,
Raumwächter.
Wo sie ihre Raum der Wünsche? Nee, ist ja wurscht. Also wo sie ihre Sachen halt dann aufgebaut hat und ja, sowas halt. Ich habe noch eine Geschichte tatsächlich angefangen zu spielen, bin aber noch nicht durch. Das ist ein 10 Jahre altes Adventure, das aber auch schon sich an die alten EGA-Sierra-Sachen anlehnt. Betrayed Alliance.
Betrayed Alliance?
Genau.
Nee, das klingt wie eine Mischung aus Condor und Jack Alliance, aber gut.
Ja, ich glaube, da kommt auch der Titel her. Aber also es ist halt wirklich so ein EGA-Sierra-Ding. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass es auch auf der entsprechenden Sierra-Engine basiert. Und der Typ, der das gemacht hat, hat jetzt einen zweiten Teil per Kickstarter finanziert oder schon vor einer Weile.
Oh.
Und als ein Kickstarter-Ziel war, den ersten Teil noch mal grafisch zu überarbeiten.
In also VGA,
oder was? 10 Jahre alt und jetzt hat er dann noch mal ein paar Grafiker dazugeholt.
Mhm.
Und also für so ein EGA-Ding sieht es echt hübsch aus. Aber es ist halt einfach ein klassisches Sierra-Ding mit Parser und mit vielen Toten. Wobei es immerhin mittlerweile auch so eine Retry-Funktion gibt, dass du halt den Bildschirm noch mal neu anfängst. Und nicht dieses nach dem letzten Speichern Pech gehabt. Aber es auch dieses Spiel neigt dazu, wenn du nicht das Lösungsheft hast, dann hast du Schwierigkeiten.
Hm.
Also weil du Sachen eingeben sollst, von denen du einfach nicht wissen kannst, dass du sie eingeben sollst.
Und worum geht's?
Muss man es ist fragen. Tatsächlich ganz klassisch. Du spielst halt einen Typen, der geholt wird, um eine Prinzessin zu befreien. Wirst durch einen Zauberer im Zauberspiegel, also du läufst erst durch deinem Raum rum, dann kommt ein Zauberer, sagt, ja, hier, die Prinzessin, bla bla bla, mach doch mal, und dann läufst du los und kommst relativ schnell auch mal in ein unterirdisches Labyrinth und ja, also weiter bin ich noch nicht. Ich würde behaupten, ich bin jetzt mal so ein Drittel weit. Also Labyrinth ist übertrieben, es sind nur ein paar Räume, aber du hast da tatsächlich auch so ein Rätsel, in Anführungszeichen. Du kriegst irgendwann so Blaspfeile und dann kommst du in einen Raum, in dem du verschiedene Wasserkanäle hast. Da kannst du dann immer mit einem Blaspfeil auf das jeweilige Ventil schießen. Dann kommt da Wasser rein und dir gegenüber im Raum steht ein Wesen, das irgendwie elektrifiziert ist. Sprich, wenn es dich erwischt, bist du tot. Aber du kannst halt mit diesem Blaspfeil dann immer Wasser durch Kanäle leiten lassen und muss dann gleichzeitig schnell sein, plus dir rechtzeitig überlegen, welches Wasserding mache ich denn jetzt an, und nach einer Weile geht es halt auch wieder weg und du selber kannst das Wasser auch nicht überqueren. Also da habe ich ein paar Versuche gebraucht, ziemlich viele sogar. Und ja, also sowas bin ich jetzt kein Riesenfan davon, dass sowas in ein Adventure gehört. Also gerade dieses also, dass ich nicht knobeln kann, sondern der Typ läuft halt direkt auf mich zu, sobald ich in diesem Raum bin. Bis ich überhaupt rausgekriegt habe, wo ich da drauf schießen kann. Schwierig. Ja, also solche Geschichten. Dann gibt's ein Sierra-typisches Minispiel, wo du mit einem Schiff von links nach rechts fährst und goldene Ringe einsammelst.
Oh,
ich glaube, Sailing Extreme hieß das Ding. Und es wird halt auch irgendwann immer schneller und dir kommen andere Schiffe auch entgegen. Ich vermute mal, das soll eine Anspielung darauf sein, dass Ken und Roberta Williams sich dann irgendwann auf ein Schiff zurückgezogen haben, jahrzehntelang. Aber das Spiel zum Beispiel ist auch tierisch doof und ich weiß halt, dass du eine bestimmte Punktezahl erreichen musst, um eine Glaskaraffe zu kriegen, mit der du dann wahrscheinlich irgendwas weitermachen kannst. Also es gibt jemand anderen, der mir angeboten hat, mir Tränke zu brauen. Ich vermute mal, dass ich dafür dieses Glas brauche. Aber ich bin zu doof, um diese Punkte zu erreichen. Das nervt dann halt. Aber das war bei den Sierra-Sachen schon genauso. Wenn sowas notwendig war, dann, also solche Automaten, dann finde ich es doof. Wenn es ein Beiwerk ist, okay. Aber mal schauen. Wie gesagt, es ist schön, so schön gemacht. Ich werde weiterspielen und dann gucken wir mal, was passiert. Betrayed Alliance.
Und du spielst noch die EGA-Version.
Es gibt nur die, aber also es gibt zwei Fassungen, es gibt die alte EGA und dann neue gepixelte, auch EGA, aber die Räume sind um einiges schöner geworden. Also ich habe auch die alte nochmal reingeguckt. Da sind so ein paar Sachen, die ich nicht ganz verstehe. Zum Beispiel war der so ein Nebenraum, so ein kleiner Wandschrank im ersten Raum, war in der alten Fassung auf der linken Seite, jetzt ist er plötzlich auf der rechten. Ich weiß nicht warum, schöner okay. aussehen tut es auch nicht.
Okay.
Aber ansonsten der restliche Raum ist halt schöner gemacht. Ja. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Also es ist schwer, finde ich. Und ich weiß, dass ich garantiert schon Diverses verpasst habe. Aber irgendwie kommt man dann doch ein bisschen voran. Mal gucken.
Was dann das Lösungsbuch kann man nicht als PDF runterladen irgendwo oder so. Das gibt es nicht als
Du kannst das für 20 Euro kaufen. Beziehungsweise, okay. Also das Spiel ist umsonst. Das Spiel ist tatsächlich umsonst. Du kannst dann quasi den Entwickler damit unterstützen, indem du das Ding kaufst. Ich glaube aber irgendwo gesehen zu haben, dass du die Lösungen quasi offiziell auch irgendwo nochmal einsehen kannst. Also den Lösungsteil von dem Ding kriegst du auch so. Ich nehme an, das Buch wird für 20 Euro schon auch noch mehr drin haben.
Okay.
Aber das weiß ich nicht, weil ich mir das nicht für 20 Euro hier reinstellen werde. Ich muss ja noch sparen für das N64-Buch, wir erinnern uns.
Richtig, richtig, richtig.
Warte mal, ich muss mal rein. Ja, das war tatsächlich das, was ich gespielt habe.
Ein Schluck Hugo eingießen.
Ja. Ich habe mir noch Tomb Raider, das erste von diesen neuen, nochmal auf PC runtergeladen. Weil ich dachte, ich schau mal, ob das irgendwie, also wie das am PC aussieht. Ich habe es mal vor Ewigkeiten auf der PlayStation angefangen. Sieht schon hübsch aus. Ja,
PS3 noch damals, oder? Vertue ich mich da.
Das neue. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe es auf der Vierer gespielt.
Okay. Ich meine noch, die kamen raus für 360 und 3 noch. Oder bin ich so daneben? Das ist mich auch schon eine Weile her, dass die rauskamen, die Remakes.
Ich glaube 2016, oder? Oh, bilde ich mir ein, warte mal.
Ja, noch die früher, würde ich sagen. Noch Titles früher.
Main Series. Sub-Series, nee. Shadow, oh, 2013, holla.
10 Jahre, 11 Jahre.
Ach du Scheiße. Ich bin doch nicht so alt. Na doch, ich bin so alt. Aber stimmt, ja, PlayStation 3 und dann später für die Vierer. Ich kenne halt die Version für Vierer. Ja.
Das erste Remake für ein Deus Ex kam raus vor 13 Jahren, ne? Also 2011.
Ja, schön. Ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, dass vom ersten Horizon, also diesem Zero Dawn, wohl auch ein Remake oder Remaster, was auch immer auf der PS5 kommt. Also, wenn
das so ein Spiel
das nicht nötig hat, dann ja wohl das, aber okay.
Würde sagen. Da ist echt nur Geldmacherei, sorry.
Naja. Genau, das waren meine Spielerlebnisse, fürchte ich.
Wo wir bei Spielen gerade aber sind. Zwei Sachen noch. Eine streift auch, eine ist quasi, ich glaube, unmittelbar nach unserer Aufnahme oder kurz drauf kam die große Mitteilung, Microsoft macht, erst bauen sie ganz großartig ihre Studios auf und jawohl, jetzt diesmal klappt es wirklich und wir kaufen uns neue Spielestudios und dann machen wir die großen Titel. Nein, wir machen aber auch noch Indie-Titel, weil die sind auch wichtig, da kriegt man Preise für. Nein, aber auch große Titel und wir machen auch Games as a Service, so wie bei Halo Infinite, Hüstel. Und da kam ja dann die Meldung, dass Microsoft mal eben 4 Unterfirmen von Bethesda zumacht. Arcane Austin, Redfall, Dishonored, dann in Japan Tango Gameworks, The Evil Within haben die gemacht, oder Hi-Fi Rush vom letzten Jahr. Alpha Dog, was haben die gemacht? Mighty Doom, war das ein Mobilspiel? Ich glaube fast gewesen, es nie gespielt zu haben. Und dann die früheren Human Head Leute, die sich Roundhouse genannt haben, die sollen aber immerhin alle angeblich in Teso aufgehen oder in die Entwicklung von Teso. Ob sie dann umziehen müssen dafür oder nicht, ist eine andere Frage halt. Und ja, ich habe so meine Gedanken, was hast du dazu, bevor ich meine Gedanken hier ungefragt preisgebe?
Also zuallererst, du frühstückst damit die einzige Hörerfrage ab, die wir haben. Mike hat uns das nämlich gefragt, das ist gut, dann ist das schon mal erledigt.
Okay.
Zum anderen, als ich das gelesen habe von Mike, war mein Gedanke, hoffentlich hast du Gedanken, weil alle 4 Studios vom Namen her kenne, ich habe aber keins der Spiele gespielt. Mhm. Grundsätzlich gilt natürlich, ich verstehe die Logik dahinter nicht, Studios zu kaufen und dann dicht zu machen.
Ja.
Weil ich glaube, dass Microsoft genügend in der Portokasse hat, um das halt mal eine Weile durchzuziehen.
Da würde ich gerne einsteigen und sagen ganz kurz als Kommentar dazu, ja, Microsoft macht derzeit pro Quartal 20 Milliarden Reingewinn, also Nettogewinn. Nicht jetzt brutto, ja. Reingewinn, 20 Milliarden. Ja. Da kannst du ausrechnen, wie viele Millionen das pro Minute sind oder so, aber es sind wirklich 20 Milliarden. Also das nur so zu dem Punkt, ja, vielleicht haben sie nicht genügend Geld und so weiter, wer weiß es nicht. Ja. Also, ja.
Nee, dann verstehe ich es halt echt nicht. Das will mir nicht in den Kopf. Und ich verstehe die langfristige Planung nicht, was das denn dann bringen soll. Aber ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand bei Microsoft da gerade einen langfristigen Plan hat. Das ist mein Gedanke dazu. Mehr kann ich da leider nie sagen, wenn solche Fragen aufkommen.
Der Wahnsinn hat ja insofern ein bisschen Methode. Also das waren ja nicht die ersten Studios, die sie kaufen oder abzustoßen oder einzustellen oder irgendwie zu betonieren. Ich meine, sie hatten ganz damals, ganz, ganz früher, die Leute von Access Software, die waren in Utah, haben viele, viele Jahre lang Links hergestellt. Links 386, Links LS damals, dann die Super-Duper-Ausgabe, dann gab es eine, weiß nicht, Links 2000 oder was, oder Links damit noch schickeren, noch schöneren Grafiken für Windows und so und ganz großartig, und das wurde dann irgendwie übernommen. War der Platzhirsch, keiner hat ihm Konkurrenz gemacht, keiner kam da auch nur dran irgendwie, klar, dann gab es PGA von EA und so, alles toll. Aber Links, das war, wer wirklich Golf spielen wollte am PC, Konsole, wie auch immer, der kam Links nicht vorbei.
Ja.
Ja, gibt es nicht mehr. Dann hatten sie Digital Anvil gekauft. Die hatten rausgebracht noch zu frühen Xbox-Zeiten ein Spiel namens Brute Force. Der Zeit weit voraus, vier Spieler spielen gleichzeitig, jeder spielt mit anderen Fähigkeiten, also so ein bisschen jetzt nicht Counter-Strike, es war schon Action-Adventure und einer ist ein Alien, drei sind Menschen und dann müssen sie allerlei Sachen hochjagen und machen und tun. Tolles Spiel. Ja, dann kam Freelancer, Starlancer, kennen wir auch beides, keine schlechten Spiele. Die kamen raus, ich glaube, in Kooperation noch mit, warte mal, Digital Anvil, Starlancer, Mensch, wie hießen die? Ich gucke es doch nach, mal im Ding ist Warthog Games, genau, da war noch deren zweites Ding. Die haben viel für diese ganzen Online-Spielgeschichten gemacht halt auch. Die haben auch schon früher, ganz, ganz früher an Private Jet 2 gearbeitet und so und Star Trek Invasion gemacht. Ja, aber sind auch nicht mehr am Start. Dann haben sie doch Lionhead gehabt, ne? Fable.
Auch ja,
hier
stimmt,
ist ganz groß dabei, Mr. Peter Molyneux, und erzählt, was das alles kann. Und man kann da heiraten und Kinder kriegen und Getreide anbauen und man kann die Fenster putzen und was nicht noch Staub wischen. Vieles natürlich nicht, aber egal. Ja, gekauft. Auch doch irgendwie am langen Arm verhungern lassen. Ich weiß nicht, wie es dann weiterging. Und dieses Muster zieht sich wirklich durch bei der ganzen Sache. Deswegen, als ich dann sah, ja, wir bauen jetzt groß auf und wir kaufen erstmal Bethesda, sag ich, gut, cool. Dann kaufen sie aber weitere amerikanische Rollenspielfirmen. Sie kaufen Obsidian, sie kaufen In Exile. Das sind ja auch quasi die Sachen, die Spielefirmen, die ähnliche Dinge herstellen, wie eben halt Bethesda, also auch Rollenspiele klassischer Art, mehr oder weniger. Und ja. Als Begründung haben sie gesagt, die Microsoft Studios-Chefin der Zenimax Studios, was ja 8 Stück waren oder 7 ursprünglich, dachte, ja, das wurde alles zu groß und so und zu viele Leute und schwierig zu handeln und Manager und so. Und wörtlich hat sie gesagt, the closures will make management's job easier by giving them less to manage. Wo ich sage, größter Hirn.
Ja, das ist eine gute Begründung.
kann man dann bitte nicht für 20 Milliarden reingewinnen ein paar Manager mehr anstellen, die eben genau diese Studios managen? Das wäre doch mal eine recht ungewöhnliche Idee wahrscheinlich. Zu ungewöhnlich für sie, dass sie es machen könnten. Aber
wahrscheinlich.
Dann sagen die einmal hier, Matt Booty auch von Microsoft Game Studios sagt, ja, wir brauchen Blockbuster-Spiele. Aber dann kam raus, als erstes eigenes irgendwie neues der neuen Firmen, Pentiment von Obsidian. Mhm. Ein recht eigenständiges Grafik-Adventure, nee, Rollenspiel schon, ne? Rollenspiel im Mittelalter mit so Zeichengrafik, so sehr Kirchenfenster-Optik. Cool. Ja,
also
auf jeden Fall cool. Aber kein Call of Duty, würde ich sagen, ne? Also. Da wissen sie nicht selber schon, was sie machen wollen. Also, das ist so ein Ding halt dann. Und ja, sie haben natürlich durch Activision Blizzard gut Gelder oder Einnahmen erhöht, weil die halt die dicken Sachen haben. Call of Duty, Diablo, World of Warcraft, tralala. Aber da schrieb auch ein Kollege, entweder war das bei Games Industry, ich glaube schon, hat ein Kollege eine Kolumne geschrieben, der hat nachgeschaut auf Moby Games 2010, kamen über Activision Blizzard 47 Spiele raus. Neue. Keine Compilations, keine Remakes, kein irgendwas. 47 neue Spiele kamen raus.
Ja, eine Menge.
13 Jahre später, 2023, wie viel kamen da raus? Schätzt du mal so.
5?
4. Diablo 4, okay. Call of Duty Modern Warfare 3, Crash Team Rumble und Warcraft Rumble.
Ja, okay.
Nun liefen natürlich parallel Sachen wie World of Warcraft weiter. Es liefen Sachen wie, weißt du, die ganzen Sachen oder die früheren Call of Duty, so ein Spiel, manche noch vielleicht im Multiplayer, wer weiß. Ja. Gibt's alles weiter. Aber du bist nicht mehr natürlich in der großen Spieleflut. Und wenn sie dann sagen, ja, gleichzeitig wollen wir große Blockbuster haben, aber auch Indie-Titel, was wollen sie denn?
Ja.
Und um mit Tobi zu sprechen, wer soll alles spielen? Ich meine, du hast dann, wenn ich jetzt ein Games as a Service, ich könnte mein Leben lang jetzt Diablo 4 spielen wahrscheinlich. Ich könnte jede Season von vorne bis hinten durchspielen, könnte jeden Winkel erkennen und so und würde dann nie wieder andere Sachen spielen. Fertig, schade. Und das, nee. Ich finde es arg wurstig, die ganze Sache. Ist kein Zeichen für gutes Management. Auf keinen Fall.
Ja.
Es ist aber nichts Neues. Das machen die seit bald 20 Jahren. Und ich habe ja auch lange Zeit für Microsoft PR gemacht, damals mit Boris und Kollegen Olmar Mierlach, Sabine Reinhardt und Rudi und wie sie alle heißen mögen noch. Und ich weiß nicht, ob da irgendwie dann den Leute fehlen, die intern die Champions dafür sind, so nach dem Motto, du hast früher bei Paramount eingehabt, der war Champion für Star Trek, der hat alles gesagt, komm, wir machen jetzt hier die Neuauflage von Next Generation auf Blu-ray, egal was es kostet, egal, wir müssen die Effekte neu berechnen, pfeift drauf, machen wir halt.
Mhm.
Und wenn der Champion weg ist für die Spiele, aber dann sagst du eigentlich auch, Mensch, die haben doch aber Chefs dann da, die länger dabei sind schon. Warum sind die keine Champions? Oder welchen Zwängen unterliegen die?
Ja.
Und dann lese ich wieder 20 Milliarden Dollar alle 3 Monate Reingewinn. Knallharter Reingewinn.
Ja.
Da will mir nicht in den Kopf, warum die nicht sagen können, gut, klar, vielleicht sind manche Firmen nicht gut organisiert und aufgestellt, aber da ist Power. Da haben wir halt Leute, die kennen sich als Team, die wissen, wenn der Kollege so und so mir einen Entwurf gibt, dann muss ich ihn so und so umsetzen. Die sind eingespielt, die haben schon Dishonored 1 und 2 gemacht und Prey und was nicht noch alles halt. Gut, Redfall war halt kein Hit. Sollte ja auch so ein Live-Service-Game werden. Und ja. Aber ich kann nur meinen Kopf schütteln. Ich kann nur meinen Kopf schütteln mit dir, Mike. Und wahrscheinlich auch so ziemlich allen anderen Hörern an den Empfangsgeräten draußen auch. Also wenn einer weiß, warum die das machen, der soll sich bitte bei mir melden. Oder beim Jürgen im Comments-Bereich soll er mal ein paar Takte schreiben und sagen, Roland, Jürgen, ihr wisst ja gar nicht, die Strategie ist ja diese, sie machen die alle zu, weil, würde ich dann gerne lesen und würde dann gerne sagen, ach Mensch, natürlich, das war es gewesen. Da hätten wir drauf kommen müssen.
Ja.
Ja. Ein Jammer, wie ich sage, ein Jammer.
Genau. Aber das war Punkt 1, den du hattest, glaube ich, bei Spielen. Du hast irgendwie gemeint, du hättest zwei Sachen und dann habe ich
Ja.
gemeint, das ist die. Okay.
Das war
Du
kurz.
hast ja ganz
Vielmehr.
viele Notizen gemacht, deshalb bin ich darüber
Ja, ich
gespannt,
habe
was
viele
alles
Notizen gemacht,
kommt.
natürlich. Über Hitze kann ich sonst nicht alles merken. Schon vor einiger Zeit gesehen, eine Grafik der 10 größten, der weltweit 10 größten Spielefirmen. Ich fragte jetzt nicht unbedingt zwingend nach den Umsätzen, aber ich bin doch gespannt, ob du ein paar richtige hast. Zum Beispiel fangen wir mal an mit dem größten. Wer ist denn der größte Spiele Publisher der Welt?
Warum fragst du mich denn immer solche Sachen? Das weiß ich
Na
doch
Jürgen, weil wir auch
nicht.
mal über Spiele sprechen hier doch mal.
Ich hätte jetzt auf irgendeinen Chinesen getippt, aber keine Ahnung, wie die alle heißen.
Gut, sehr gut, ziemlich gut. Nimm mal den, der zuerst einfällt, der ist es dann auch.
Mir fällt nur Alibaba ein, aber das ist eine Suchmaschine. Ich weiß nicht, ob die auch Spiele machen.
Ich sag mal Tencent.
Ah ja, stimmt, das stimmt.
7,442 Milliarden Umsatz.
Um Himmels Willen.
Nummer 2. Ich kann den Tipp geben, wir bleiben in der groberen Region von Tencent.
Okay.
Schon verraten fast damit.
Du, wir können das hier stundenlang machen. Ich habe keine Ahnung von sowas.
Okay, Region ist Asien, aber nicht
Ja,
China.
das ist mir schon klar, aber ich habe keine Ahnung, welche Publisher es da so gibt. Also,
Holstein.
bitte was?
Holstein.
Sony?
Richtig, 3, aber
Oh!
immerhin weniger als die Hälfte, 3,41 Milliarden. Nummer
Okay.
3, wir überqueren den großen Teich und sind jetzt in den USA. Wer ist der dritte?
Dann wird es wahrscheinlich trotz all der Sachen, die jetzt zu sind, Microsoft sein.
Nee, knapp daneben. Apple,
Oh.
3,652 Milliarden, gefolgt von
Echt?
Microsoft auf 3,284 Milliarden.
Was macht denn Apple für Spiele?
Nur ganz einfach, Apple macht den App Store.
Ja,
Und
aber
deine Kids
die.
kaufen sich Fortnite-Münzen oder was? Oder
Ah, okay, ja.
kaufen sich Booster-Packs für. Hast du nicht gesehen?
Ja, aber
Oder
Apple
kaufen
ist ja
sich
nicht der
neue Helden?
Hersteller.
Gut, um Spielefirmen. Geht um Firmen, die mit Spielen
Ah,
Geld verdienen.
okay, na gut.
Ja. So, die
Okay,
ersten
dann
vier
haben wir
haben wir:
jetzt
Tencent,
vier.
Sony, Apple, Microsoft. Jetzt geht's kurz nach
Super.
Asien. Ich gebe dir mal einen. Ich gebe dir mal 5 und 6, gebe ich dir mal. 5 und 6 sind NetEase mit
Was?
2,184 Milliarden.
Nimm mir
Kommt aus
mal ein Spiel
Korea oder
bitte
aus
von denen.
China? Ja, nun, Jürgen, da muss selbst ich nachgucken bei inzwischen
Wird irgendein
26,2
Online-Ding sein.
Grad. NetEase Wiki. NetEase kommen auch wieder aus China. Und die sind in Hangzhou. Und der Gründer ist Ding Lei vor 26 Jahren. Und sie machen Spiele. Und da machen sie Spiele wie Fantasy Westward Journey, Westward Journey Online 2, Revelation Online, Rules of Survival, Life After Cyber Hunter, Marvel Super War, müsstest du doch kennen, Marvel Duel.
Ja, natürlich, klar.
Oder Naraka Blade Point, der war bekannt, Naraka Blade Point, das kennt man aber. Das war ein
In
Battle
deiner
Royale
Bubble
Spiel.
vielleicht, ja.
Dann kam auch The Lord of the Rings, Rise of War.
Mit?
Dann solltest du spätestens jetzt aber das Spiel Diablo Immortal
Ja, das kenne ich, okay. Aber
kennen.
wie war das Lord of the Rings, was? Rise of War?
Rise to War.
To War. Das ist auch so. Bilder. Okay.
Ja,
Ah, hier ist tatsächlich
Diablo
ein.
Immortal, dann Dead by Daylight Mobile, wie auch immer. Marvel Rivals kam im letzten Jahr raus, in diesem Jahr sogar noch raus, so auf dem halben Weg. Tom und Jerry Chase, Harry Potter Magic Awakens. Du merkst also, womit die das Geld machen, so damals wie Ocean. Die kaufen die Lizenzen und hauen es dann raus und hoffen, dass das ganze Ding
Ja.
irgendwie.
Guck mir das gerade mal so an, weil ich gerade bei Herr der Ringe festgestellt habe, die müssen die Filmlizenz geholt haben.
Okay.
Bilder von den Leuten, also da werden immer wieder Charaktere eingeblendet und die sind ganz, ganz nah am Film dran. Und das habe ich, glaube ich, bei Harry Potter mal geguckt, da nicht. Nein, das sieht echt schlimm aus. Und du hattest aber mittendrin noch irgendeine Lizenz, warte mal, zwischen Herr der Ringe und Harry Potter hattest du noch irgendwas gesagt?
Marvel, Dead by Daylight, Tom und Jerry.
Ah, ja, gut, okay.
Dann machen sie eben halt Overwatch in China als Lizenzgeber, lizenzieren auch Minecraft, EVE Online, also das sind schon einige Sachen, die im Prinzip gut Geld bringen auf die Dauer. Und die haben halt gut Studios gekauft. Die haben Studios in China, in Japan, haben in Paris, man glaubt es nicht, Quantic Dream gekauft. David Cage, Guillaume de Fondormiere, haben in Seattle zwei Studios gekauft, in Texas zwei, in LA zwei, in Montreal haben sie eins, in Burnaby, BC, die Skybox Labs, in Toronto, Vancouver, Manchester. Also sie haben schon einige am Start und die sind eben halt, was habe ich gerade, der sechstgrößte, ne? Warte mal, wo war die Liste? Genau, die sind, nee, fünftgrößte. Sechstgrößte wollte ich
Fünfter.
noch sagen, sechstgrößte ist nämlich
Genau.
Google. Google 2,418 Millionen, auch wieder mit Google Play Store und so.
Okay.
Wer ist denn dann auf Nummer 7? Kleiner Tipp, dein
Boom.
Sohn spielt Spiele von denen.
Epic?
Nee.
Naja, mein Sohn spielt Spiele von denen. Fortnite ist doch von Epic, oder?
Ja, aber es sind kleine Fische.
Okay. Was spielt er denn noch? Er spielt noch Roblox, aber da weiß ich nicht, von wem das ist.
Die haben in ihrem eins, ihrem, in ihrem seit ihres Bestehens kein einziges Quartal Gewinn gemacht. Die haben auch in diesem Jahr ein Quartal wieder 200 Millionen miese gemacht oder so. Also keine Chance.
Epic? Echt?
Nee,
Okay.
Roblox, Roblox.
Ah, Roblox, okay. Was spielt er denn noch? EA, okay.
EA Sports,
Ja,
it's in the
ja.
game.
Meine Güte.
Nummer 7, aber die haben nur noch 1,914 Milliarden, wo Google noch
Dafür würde ich ja gar nicht erst
2,418
aufstehen.
Milliarden gehabt haben. Naja, wer ist denn auf Nummer 8? Und da merkst du, wie alt die Tabelle ist. Hint, hint. Das wäre Activision Blizzard mit
Ah,
2,093
okay.
Milliarden,
Ja.
die jetzt mit Microsoft zusammen
Ja.
über Sony stehen als Nummer 2, wenn du so willst. Eine Firma, die ganz bekannt ist, fehlt irgendwie. Welche sind das? Auf Nummer 9.
Moment, die fehlt, aber sie ist auf Nummer 9.
Wir noch nicht genannt.
Ach so, okay.
Aufmerksame Zuhörer, die uns nicht auf doppelter Geschwindigkeit hören und die so ein bisschen darauf achten und sagen, Mensch, wir hatten schon Sony, wir hatten schon Microsoft.
Nintendo.
Ja, Nummer 9
Ah.
mit 1,26 Milliarden. Geht schon kräftig runter.
Ja.
Und Nummer 10, die Meister die Meister der Mikrotransaktionen für Spiele, die jahrzehntelang immer wieder neu veröffentlicht werden.
Das, also mit
Die
dem immer
sind
wieder neu
fünf.
veröffentlicht, wäre ich ja jetzt bei Sony gewesen, wenn die nicht schon raus, wenn die nicht schon
Nee,
da gewesen wären. Also
immer wieder.
Mikro.
Wo ein Spiel rauskommt auf PS3, dann auf PS4 und dann wieder auf PS5. Immer das gleiche Spiel. Ich höre sie winken und rufen aus den Empfangsgeräten
Ja, das freut mich. Ja.
draußen. GTA
Schreibt es doch
5,
gerne in die Kommentare und Roland löst jetzt nicht auf.
Take-Two Interactive 1,129 Milliarden.
Okay.
Das waren die Top
GTA.
10. Aber ich war erstaunt eben halt, dass über Tencent, über NetEase, Apple und Google im Prinzip, dass die halt als
Ja.
Nichtspielefirmen wirklich dominieren, die ersten sechs Plätze. Nur zwischendurch mal Sony hat sich verschämt reingemogelt auf den zweiten Platz, also so verschämt nicht, aber
Ja.
hab ich gestaunt.
Ja. Nicht schön, finde ich. Also, aber ja.
Inwiefern? Warum findest du nicht so schön?
Naja, weil sie halt, wie du schon sagst, also Apple, Tencent bringt doch wenigstens selber die Spiele raus, oder? Aber Apple
Genau.
macht halt einfach
Hand
ja, die
aufhalten.
Hand auf für den Store, was ja, Gott, dürfen sie ja, aber damit dann so umsatzstark zu sein, finde ich irgendwie schade für die eigentlichen Entwickler. Wobei, ich ja dieses Buch von Tony Warren da gelesen hatte, Revolution, wo er ja zigmal betont hat, dass Apple ihnen quasi den Arsch gerettet hat mit ihren Baphomets Fluch-Versionen für iOS.
Ja.
Von daher ist es für Entwickler auch bestimmt eine tolle Geschichte, aber aus meiner Sicht denke ich immer so, ja, schade. Also Steam macht es ja genauso, Epic macht so, ist mir alles klar und Sony für andere Leute ja auch. Aber ja, ich weiß nicht. Ich mag es eigentlich lieber, in den Laden zu gehen, eine Schachtel zu kaufen und nicht das Gefühl zu haben, hier irgendjemanden, der letzten Endes nur irgendwo einen Server rumstehen hat, die 30% davon zu schenken. Aber okay, ja. Neue Welt.
Gut, immerhin kannst du sagen halt, dass das jetzt NetEase und auch eben Tencent, ich meine Tencent, was die an Firmen gekauft haben, die wir alle schon lange kennen, Funcom aus Norwegen haben die gekauft, ne, Longest Journey und so. Sie haben gekauft Riot Games.
Ja, das nein. Das kenne ich nicht.
Riot Games.
Ach, Riot, ja, okay.
League of Legends. Aber. Sumo, seit vielen, 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 vielen Jahren in England am Start. Turtle Rock Studios, das waren diese mit dem Left 4 Dead, glaube ich, gewesen. Diese asymmetrischen Shooter-Geschichten. Mhm. Techland aus Polen, Dying Light war das, glaube ich. Tequila Gameworks aus Spanien, Client Entertainment aus Kanada. Also, die haben schon Jager aus Deutschland, die haben schon einigermaßen viele große Supercell, große Don't Not Frankreich. Und sie gehören ja auch inzwischen, oder Epic Games gehören zu 40% auch zu Tencent. Also die haben schon kräftig Geld in die Hand genommen. Ubisoft gehört zu 9,99%. Tencent und Frontier, Kollege Dave Braben, 9%. Und Roblox, Discord, Platinum Games. Bohemia Interactive, also die sind immerhin noch, die sagen, okay, wir machen halt Investitionen, aber lassen die halbwegs alleine weiter vor sich her wirken. Es gab ja auch, wie es die Embracer, die haben gekauft wie Blöde, dann auf einmal gemerkt, hoppla, wir haben zu viel gekauft, wird irgendwie doch große Verluste und so, müssen gucken. Die waren gar nicht drauf auf der Liste, also ein Grund mehr wahrscheinlich, dass die sich wieder zerlegt haben, so ein bisschen in drei Firmen oder vier Firmen inzwischen. Ja, das war meine zwischendurch mal so mein Ratespiel mit ein bisschen Background für alle, die Lust und Interesse an dem Videospiel geschehen haben. Wenn nicht, kann man nichts machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Du kriegst auch das Schaubild noch in den geheimen Party und Chat wird gespielt.
Es tut mir leid, dass ich bei dem Bereich immer so wenig beizusteuern habe. Da bin ich einfach zu sehr, einfach nur Spieler.
Ist ja okay. Aber ab und zu mal so ein bisschen zu überlegen, was dahinter hängt, wie auch wir sagen, oftmals oder früher gesprochen haben, über die ganze Konsolidierung im Sinne von Musik. Du hast UMG, du hast Sony und du hast Warner und das war es dann gewesen im Prinzip. Der großen Label, die alles aufgesaugt haben. Inzwischen wieder Sony ist drauf und dran. Die haben ja schon Columbia geschluckt vor etlichen Jahren. Jetzt wollen sie auch noch Paramount übernehmen. Überleg mal, was das dann wäre, wenn Sony wirklich in die Vollen greift und was da für Marktmächte entstehen.
Ja. Riesendinger. Ja. Am Schluss sind es noch zwei gegeneinander irgendwie immer nur. Ja.
Wie in den USA, ich glaube, drei oder vier große Banken. Bank of America, Chase. Dann hast du noch Wells Fargo und Citibank, das war's. Die haben so ziemlich alle kleineren Banken aufgeschluckt. Es gibt noch kleinere, so lokale Geschichten, so Savings and Loans, das sind wie die Sparkassen bei uns in Deutschland so. Ja. Aber das war's dann. Der Rest gehört zu den vier großen Banken. Meine Banken sind beide, ich war ganz, ganz früher bei der Great Western. Die ist dann geschluckt worden von Washington Mutual. Die ist dann geschluckt worden von Chase. Jetzt bin ich bei Chase. Mussten alle paar Jahre neue Schilder an das Gebäude hängen. Und größer geht nicht. Also Chase schluckt keiner mehr. Die ist dann wirklich eine der Big Four.
Hat sich denn für dich was verbessert, wenn die Kleinen pleite sind und die Großen dich jetzt übernommen haben?
Nee, an sich
kriegst du plötzlich mehr Zinsen?
Nee. Ich habe sogar immer noch einen uralten Plan, den es gar nicht mehr gibt, so, dass ich keine Gebühren zahlen muss für irgendwas, Ich glaube, Schecks kriege ich umsonst, Scheckbücher, aber nutze ich auch noch kaum noch. Früher musste ich meine Miete mit dem Scheck immer zahlen, aber jetzt nicht mehr. Oder Strom mit Scheck zahlen. Kein Witz. Aber inzwischen mache ich das alles online.
Ja.
Und mein Deal ist aber noch, diese Umsonstklamotte geht nur, weil ich jeden Monat $25 spare, wird automatisch abgezogen. Das war's dann.
Okay. Ja.
Alles reichlich lustig, aber so ist das.
Wäre mal interessant, ob die so Dinger noch rumliegen haben. Wenn du das nächste Mal vor Ort bist, könntest du ja mal nachfragen nach einem Scheck.
Oder was? Habe ich noch da? Mein altes noch, Alter. Ich habe mir irgendwann welche machen lassen. Vor Jahren hatte ich welche mit Fred Feuerstein. Das war auch gut. Der hatte auch sein Scheckbuch so mit Fred Feuerstein noch diese Felloptik, so orange, schwarz, wie da der Umhang auch war von Fred Feuerstein.
Ja.
Ja. Scheckbuchpolitik habe ich dann immer betrieben.
Genau.
Wo du aber mir noch was erzählen kannst, bestimmt, ist, weil es gibt ja immer noch, ich meine, ich könnte dir was erzählen zu Bauersucht Frau International, da kriegst du aber dann wahrscheinlich auch so viel. Aber es ist hochinteressant, wer da alles wohin reist und so. Und ich sage nur mal so, die absurdeste Klamotte ist immer, dass die Bauern sich mehrere Frauen holen. Früher war es so, die haben sich bei dem Hoffest eine ausgesucht, die kamen mit auf den Hof, dann musste irgendwie... Ja. Mistschaufeln und was pflanzen oder Viecher füttern und so. Inzwischen holen sich manche Bauern dann mehrere Frauen an den Hof und wählen dann. Oder sind irgendwie so introvertiert, die können die kaum ansprechen und sagen, okay, jetzt muss ich mal hier pflanzen lassen und ernten lassen und welcher das am besten kann, die wird es dann werden und die Frauen haben kriegen so viel Reisen schon ab oder so. Die sagen, das ist Schnauze voll von der ganzen Sache jetzt halt. Ja. Das kann ich erzählen. Und die Hessische Rombergfest, es gab 8 Folgen, 4 Folgen schon gelaufen. Morgen kommt die nächste, die 5. Aber du guckst ja auch dein Trash-TV namens Let's Bitte? Dance. Da kannst du mir mal
Trash-TV
erzählen, was da vor sich geht.
Ja, Sodom und Gomorra. Weil wie in fast jeder Staffel irgendwann mal einer verletzt ausfällt.
Okay.
Und das ist dieses Mal in den letzten 2 Folgen direkt passiert.
Ja.
Es ist dann immer so, dass dann derjenige, der zuletzt ausgeschieden ist, nochmal kurzfristig wieder reingeholt wird in die Sendung. Also in der letzten Sendung war das zum Beispiel Lulu, die Schwester von Sarah Connor. Die Lulu ist rausgeflogen. Ich nehme mal an, dass sie eigentlich so heißt. Ich weiß es nicht. Aber ihr Name ist Lulu. Also sie wird auch immer nur mit Lulu angekündigt. Ja,
gut, Stanzen, Connor mag ja auch Künstler sein.
Massimo Sinato und mal, Lulu.
Sarah Connor und so. Wir denken alle wieder an Arnold Schwarzenegger auf der Suche nach Sarah Connor. Das wird auch ein Gag-Name sein. Also die wird sicherlich nicht Sarah Connor heißen, die Sarah Connor. Also Lulu mag da ja auch einen anderen Nachnamen haben als
wahrscheinlich
als
jetzt
Connor.
Ich bezweifle irgendwie mal stark, dass Sarah Connor den Witz tatsächlich gemacht hätte. Warte mal.
Meinst du nicht?
Ist sie ein Dämon? Nee, glaube ich nicht.
Doch.
Doch. Warte mal. Eigentlich heißt sie Sarah Marianne Corina Lewe. Mhm. Ja, mittlerweile heißt sie Sarah Terenzi Fischer. Wo auch immer das Fischer dann herkommt.
Aber warum Connor? Ja, haben Sie das mal geschrieben? War das wegen Schwarzenegger? Ich meine mich schon, oder?
Warte mal, Karriere, bla bla bla. Ist jetzt hier gerade ein ziemlich langer Wikipedia-Artikel, das finde ich immer so faszinierend. Aber, nee, steht hier, glaube ich nicht. Nö. Steht nur, wie sie bürgerlich heißt und nicht, warum sie diesen Namen hat. Nein.
Aber steht denn ihr größter Erfolg der Hymne, wie sie einmal bei einer, weißt du, was ich meine?
Brühe im Glanze dieses Glückes.
Genau, wo sie gesungen hat, Brühe im Glanze.
Genau. Nein, das steht hier leider nicht.
Okay.
Jo, genau. Also
wer weiß, ob die Sarah Connor sich genannt hat, der möchte das im Comments-Bereich bitte sagen. Wer da Bescheid weiß, meldet sich bitte bei uns im Comments-Bereich.
Also Lulu rausgeflogen, kam jetzt aber wieder rein, weil Mark Keller, Schauspieler und Sänger.
Ja, Name sagt mir was.
Ja, der war bei Alarm für Cobra 11.
Richtig, der war so
nicht
ein RTL-Schauspieler.
Aber da, also das war die Sendung, mit der ich dann sagte, okay, die Sendung kenne ich wenigstens vom Namen her. Mhm. Aber meine Frau kam dann direkt mit einer anderen Sendung, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Warte mal.
Okay.
Wikipedia, Werdegang, Karriere. Er hat Dean Martin, genau, Alarm für Cobra 11. Das war auch eine Serie, verdammt nochmal. Gott, er hat ziemlich viel bei Rosamunde Pilcher mitgespielt.
Okay.
Sterne des Südens, das war die Serie, die meine Frau kannte. 1990 bis 1995. 42 Folgen. Sagt mir null.
Nie gehört.
Aber, da, ja, also das war sein erstes großes Ding.
Mhm.
Und ja, also der, wie gesagt, ist dann raus. Das war immer total faszinierend, wenn du den in Interviews gesehen hast oder während dieser Matz über die Proben und so weiter, dann wirkt er immer relativ ungelenk und langsam und war total netter Kerl und alles, aber wirkt halt immer so, naja Gott, der ist halt Ende 50, ich kann mich auch nicht groß bewegen, der wird sich vermutlich auch nicht bewegen können und dann jedes Mal, wenn der angefangen hat zu tanzen, holla die Waldfee, das war super, Wahnsinn. Und der konnte halt dann einfach nicht mehr. Der hatte irgendwas jetzt am Bein, was sich verschlimmert hat in den letzten Zeiten und in den letzten Wochen. Dann hat er es halt gelassen. Davor ausgestiegen ist schon der Toni Bauer, der so ein Komiker ist, der als Jugendlicher oder als Kind schon irgendeine schwere Krankheit hatte und seither immer über so einen Rucksack ernährt werden muss. Also er hat hinten immer einen Rucksack drauf und über einen Schlauch wird er dann ernährt in den Bauch direkt rein. Und das war halt dann auch eine Geschichte, die er bei Let's Dance eben nicht 17 Stunden auf hatte, wie sonst in seinem Leben, sondern dann halt nur 12 Stunden und natürlich dann noch trainiert. Und der ist halt schon ein relativ kleiner Hänfling gewesen und hat 9 Kilo abgenommen in der Zeit und dann hat der Arzt halt gesagt, nein, das geht nicht mehr. Und entsprechend ist für ihn schon an Katrin wieder reingekommen. Das war auch diese Influencer mit dem Motorrad, die ein Jahr. Und die ist aber jetzt immer noch drin, während Lulu jetzt in der letzten Sendung das zweite Mal rausgeflogen ist, direkt hintereinander.
Und
Lulu kann viel besser tanzen als Ann-Kathrin, aber ausstrahlungstechnisch, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, bei Lulu null rüber. Das wirkt immer alles so gekünstelt und Ann-Kathrin, es gibt bestimmt Leute, die sind total genervt, dass sie recht schnell anfängt, mal dann wenn Herr Lambi irgendwas sagt, dann kommen schnell mal die Tränen. Jetzt nie ewig lang, aber du merkst halt direkt, die ist richtig getroffen. Aber wenn die dafür lacht, dann lacht sie halt auch richtig, so echt. Und bei Lulu hast du immer das Gefühl, das ist jetzt hier halt doch mehr Rolle als sonst irgendwas.
Die alte Krux bei DSDS, die guten Sänger, sind nicht immer die besten PR-Leute. Ja. Es sind schon Leute am dritten Platz ausgeschieden. Die hätten es locker gewinnen können, aber die haben nicht genügend auf die Social Media Pauke gehauen oder so, oder haben nicht genügend gelacht oder was weiß ich halt da oder was gemacht. Kenne ich.
Ja. Also ich finde jetzt sind es noch 4 Paare und 3 wirklich gute Tänzerpaare. Und ob jetzt Lulu oder Ann-Kathrin ausscheiden, ist jetzt vom Tänzerischen egal gewesen. Die waren immer die letzten beiden Plätze, die in den letzten beiden Sendungen. Also Ann-Kathrin tanzt schlechter. Und wenn die beim nächsten Mal rausfliegt, soll mir das ihr recht sein. Ansonsten fliegt sie halt im Finale dann raus. Aber sicherlich wird sie nicht gewinnen. Also dafür sind die anderen so viel besser. Und ich glaube, am Schluss, also es ist immer so, die Jury hat Ann-Kathrin immer entschieden weniger Punkte gegeben als den anderen. Vollkommen zu Recht. Und die Zuschauer haben sie dann immer weiter gewählt, eben aus Sympathie. Ja. Jetzt kann man sich immer streiten, ob in einer Tanzshow Sympathie denn was zu suchen hat, wenn es ums Weitergehen geht. Andererseits besteht dieses Wort aus 2 Teilen, aus Tanz und Show.
Korrekt.
Und da ist, nach dem Prozedere kann es halt nun mal passieren, so wie jetzt mit Ann-Kathrin. Und ich kann gut damit leben, solange sie am Schluss nicht gewinnt. Also bisher hat sie jetzt ein paar bessere rausgekegelt, die aber meiner Meinung nach keine Chance hatten auf den Gewinn. Und wer jetzt dann am Schluss Platz 2, 3, 4, 5 war, ist auch egal, solange die Sendung Spaß macht. finde ich. Aber wie gesagt, kann man sich streiten. Wenn man sich auf Instagram das dann immer drunter durchliest, oh, das ist eine Sauerei, diese Sendung muss endlich, das kann doch nicht sein, die Zuschauer dürfen nicht mehr weiter abstimmen. Und ich denke, ja, das funktioniert aber jetzt seit, ich weiß nicht wie viele Staffeln, genau so, gewöhnt euch dran oder guckt es nicht mehr. Das, naja.
Die Sendung muss eingestellt werden.
Ja, diese Sendung war aber ein ganz besonderes Highlight, die letzte, das im Musical Dome in Köln stattgefunden hat. Also zum ersten Mal außerhalb der eigentlichen Let's Dance-Aufnahmestudios in Köln-Ossendorf. Und ja, da ist gerade das Musical Moulin Rouge zu Gast.
Oh.
Und also normalerweise ist in dem Ding immer so, was weiß ich, wir haben da schon mal Dirty Dancing, das Musical gesehen. Oder, was haben wir noch gesehen? Ich überlege gerade.
Staying Alive habe ich da auch mal
gesehen. Nee, den habe ich nicht da gesehen. Aber es sind halt immer so Dinger, die auf Tour sind und dann halt für 2-3 Wochen in Köln gastieren und dann weiterziehen.
Okay.
Und Moulin Rouge hat das Ding jetzt halt tatsächlich mal wieder wie ganz am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, womit die losgelegt hatten, ich glaube mit Gaudi oder sowas, also richtig in Beschlag genommen und der Raum ist dann auch so rot, plüschig aus. Ich glaube, ich habe es erzählt, als ich letztes Jahr mit meiner Frau da war. Also richtig schön aufgemacht. Sieht halt aus wie ein bisschen wie dieser Film Moulin Rouge. Mhm. Da lehnen sie sich natürlich stark an, aber da sind dann auch dieser berühmte blaue Elefant, den haben sie in einer Ecke so ein bisschen nachgebildet. In der anderen Ecke ist dann die Mühle, die sich dreht.
Also aber die Flügel bleiben aus. Oben, und die Flügel fallen nicht runter oder was dann?
Bisher bleiben sie oben, genau. Und das war dann halt nochmal eine ganz andere Nummer als in dem Let's Dance Studio. Hat natürlich auch dazu geführt, dass die Tänze alle ein bisschen anders aufgeführt wurden, weil du natürlich nur in eine Richtung tanzt. Also du willst ja immer dem Publikum dich präsentieren. Mhm. Und sonst haben sie ja immer in alle möglichen Richtungen, damit jeder mal in ihre Gesichter gucken kann. Mhm. Aber also ich muss ihnen glauben und ich glaube ihnen, dass sie gesagt haben, das war schon nochmal eine ganz andere Nummer, weil da halt jetzt 1000 Leute reingepasst haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele ins Let's Dance-Ding passen, aber es sind ein paar hundert weniger.
Ja.
Und wenn dann alles frontal auf dich zuprasselt, ich glaube, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ja. Mhm. Also sah toll aus. Ich hatte auch die Mail bekommen von wegen Karten. Mhm. Probieren Sie es, kaufen Sie. Mhm. Aber an dem Freitag war meine Frau unterwegs und von daher haben wir es gar nicht versucht.
Ja, ein Jammer. Ich sag dir. Ein Jammer. Konntest du nicht irgendwie die Tochter aktivieren dafür oder ist sie nicht dafür zu haben?
Ist da nicht dafür zu haben. Nee, außerdem, ich war ja dann, also Montag bis Mittwoch war meine Frau mit ihrer Schulklasse auf dem Ausflug. Mhm. Dann kam sie Mittwoch Nacht mal oder Mittwoch spät abends kurz nach Hause und Donnerstagmittag ist sie dann schon wieder eben weitergefahren, um sich mit ein paar anderen Leuten bis Sonntag zu treffen. Mhm. Von daher habe ich mich hauptsächlich zu Hause aufgehalten, hatte ein paar Tage Urlaub genommen.
Hättest du Spiele spielen können, Jürgen? Mensch, sonst geht's.
Ja, genau, richtig. Ich habe ja keine Kinder oder Hund zu Hause.
Mitspielen.
Ich hatte keine Zeit, vergiss es. Ich habe mir den Samstag freigeschaufelt.
Das gibt's doch nicht.
Also Samstag ab 14 Uhr war ich dann unterwegs und davor war eigentlich nie irgendwas zu wollen. Und selbst Samstag hatte ich noch Panik, weil dann natürlich plötzlich der Jüngste anfing mit mir geht's nicht so gut. Und der Zweitjüngste einen Bienenstich hatte und der Fuß am Freitag anfing anzuschwellen. Ich dachte schon. Aber ja, ich bin dann doch losgekommen und hatte dann meinen freien Nachmittag, Abend, Nacht in Köln.
Immerhin hat dein Jüngster dann keinen oder dein Mittlerer keinen Innenstich gehabt.
Nein, Innenstich?
Komm, Jürgen, vor zwei Folgen kannst du bitte mal nachlesen in den Comments hier, in den Schlagworten. Kannst du mal anhören, unser Podcast. Da haben wir doch über Innenstich gesprochen. Im Rahmen der Werbe- und Verkaufssender und Showsender, die wir gespielt haben. Und da gab es den legendären Innenstich.
Ach, das war bei dem 1 Live, nee, nicht 1 Live, 9 Live, Dings da?
Mann, natürlich.
Natürlich.
Herr Wilson, Sie machen kein gutes Bild heute Abend, muss ich sagen. Sie machen gutes Bild. Bist du es selbst oder ist es die KI, die mit mir spricht? Spreche ich mit der KI schon heute Abend?
Mein Kopf ist auch ziemlich durch. Mir ist es entschieden zu warm, aber es hilft ja nichts. Ich durfte ja nicht verschieben, du bist ja in Italien ab morgen.
Richtig, ganz genau so ist das. Keine Kopfhörer mit Italien. Ich muss schon 50 Euro mehr zahlen, um eine Tasche mitzunehmen.
Ja. Mit deinem Arbeitsgerät?
Das hätte ich noch in den Rucksack gepackt, aber gepasst.
Also, okay.
Aber
Ja.
ich brauche Klamotten oder mal irgendwie
Ja.
Kulturbeutel und mal ein paar andere Sachen. Und da wäre dann so ein Carry-on-Boardcase gut. Das kostet ein Fuffi mal eben. Dafür kann ich jetzt auch
Okay.
dann 23 Kilo reinpacken. Und das werde ich auch dann nicht ganz ausnutzen, aber ich habe zum Beispiel für meinen Freund in Triest eine Flasche, was wird man mit? Typisch deutsches. Habe ich gesehen. Immer schon mal wieder, habe ich nie probiert, kannte ich gar nicht. Blutwurz.
Okay.
Nicht Blutwurst, sondern Blutwurz.
Ja, ich weiß. Ja, nie getrunken. Ich
Kennst du
weiß,
aber
dass
auch,
es
ne?
existiert.
Das ist so aus einem Scherben gestaltet. Ton- Steinzeug quasi, Rares für Rares. Das ist, ja, so ein Likör aus Bayern. Mit der namensgebenden Blutwurz und noch ein paar andere Sachen dazu. Die Hälfte der Flasche ist aber reiner Alkohol, also 50%. Und mal gucken. Und die wiegt natürlich auch schon mal fast ein Kilo, würde ich sagen. Also deswegen einchecken schon ganz gut.
Ja.
Gut, aber natürlich kein Let's Dance in Person,
Nein.
sondern du hast dir alte weiße Männer, die still sitzen, angehört in Person am Samstag.
Nein, die sind rumgelaufen.
Nein,
Alles,
wirklich.
doch, doch,
Ich dachte,
ja.
die mussten alles ablesen, was sie mal vorschreiben. Die machen doch alles immer ohne Ä und Ö rausschneiden und so weiter und so fort, dass die ihre ganzen Sachen vom Blatt abgelesen haben.
Nein, nein, nein. Also zuerst, ich musste mich ja entscheiden dann Samstagabend. Ich habe die Karte zwar schon im Oktober gekauft und da
Ja.
wusste ich noch nicht, was da noch stattfindet, aber ich musste mich entscheiden zwischen einem der beiden großen europäischen Ereignisse Samstagabend. Das eine wäre der ESC gewesen, aber den hast du dir ja dann angeguckt. Und ich war dann eben bei Stay Forever, genau, bei der ersten Vorstellung, dem ersten Abend ihrer großen Deutschland-Tournee und einmal auch
Okay.
nach Österreich. Ja, genau. Im Bürgerhaus Stollwerk war ich auch noch nie. Und das war ein Erlebnis, dahin zu laufen,
Okay.
weil meine Frau ja, wie gesagt, nicht da war und die hat das kleinere Auto mitgenommen, weil die 4 Stunden weit fahren musste und gesagt hat, der Caddy, der bräuchte mal, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit Öl hat sie erwähnt,
Ha.
dass man da mal eigentlich nicht mehr so weit fahren müsste, weil sie irgendeinen Termin verpasst hat. Und dann durfte ich mit dem Großen fahren, mit dem Caddy. Und mit dem kommst du ja logischerweise in kein Parkhaus in Köln, wenn noch das Dachzelt oben drauf ist.
Ja,
Das
nun.
heißt, ich habe mich in Köln mit dem Auto in Köln-Klettenberg hingestellt. Ich weiß
Okay.
nicht, ob du weißt, wo das ist. Das ist,
Keine Ahnung. Ich kenne Köln-Ehrenfeld oder Downtown.
ja. Also Köln-Klettenberg ist Richtung Hürth raus und hinter Hürth kommt dann eben irgendwann Bonn. Also quasi so der Ausläufer von Köln in die eine Richtung. Da hätte ich dann zu Fuß eine Stunde zum Bürgerhaus Stollwerk gebraucht und habe gedacht, naja Gott, ich habe ja Zeit. Ich war ja mal vor Jahren in Köln, gucken wir uns doch mal die Stadt an und bin dann halt so grob in die Richtung gelaufen und durch die Innenstadt. Hab
Ja, aber abends,
mir.
Jürgen, abends hat alles zu, da musst du auch zurücklaufen wieder.
Ja, Gott, ich dachte, zurück kann ich ja dann mit der U-Bahn und dem Bus fahren. Und habe mir das dann, als ich am Bürgerhaus angekommen bin, mal angeguckt und festgestellt, wenn Bus und Bahn perfekt fahren, dann würde ich 40 Minuten brauchen. Aber die
Okay.
Wahrscheinlichkeit, dass das um 12:30 Uhr abends noch passiert, war ja dann doch eher
Unwahrscheinlich.
gering. Ja,
Unwahrscheinlich.
und dann war halt auch wieder die Frage, eine Stunde laufen oder hoffen, dass die Bahn und Busse richtig fahren. Und dann bin ich halt wieder zurückgelaufen. Das
Mann, Mann,
heißt,
Mann,
ich
Mann, Mann,
war
Mann,
dann
Mann.
um 1 Uhr nachts zu Hause. Nee, stimmt gar nicht, 2:30. Ja. Ja.
Das klingt wie Roland verpasst die letzte S-Bahn nach Todering raus, läuft dann von der Innenstadt raus oder nimmt noch die Bahn bis Ostbahnhof und läuft dann vom Ostbahnhof nach Hause eine Stunde, 1,5 Stunden, die ganze Wasserwolandstraße lang. Gute Zeiten immer im Sommer, wenn da Partys sind und keine Bahnen mehr fahren oder Busse mehr durchfahren oder so. Großartig.
Also ich
Okay,
fand's,
du hast also
es
für deinen
war eigentlich
Sitz.
vom Wetter, es war auch
Ja.
nett zu laufen eigentlich, nur halt dann, ja, irgendwann denkst du dir, jetzt wäre ich auch gerne beim Auto. Es ist faszinierend, wie viele Leute, vor allem jüngere Leute, dann in Köln noch unterwegs sind um die Zeit. Das bin ich hier natürlich nicht gewohnt, aber Gott, das ist halt Großstadt, ja. Gut, genau. Aber ja, der eigentliche Auftritt, wunderbar. Endlich habe ich mal Journalisten, Spielejournalisten kennengelernt, die ich tatsächlich auch gelesen habe.
Unerhört, unerhört.
Ja, und war echt ein netter
Abend. Du liest mich ja noch im
Ja, das stimmt, ja. Richtig, genau.
Schon vor unserem Podcast hast du schon die Retro-Gamer gelesen. Das ist ungeheuerlich.
Richtig.
Ungeheuerlich.
Ja. Nein, also das Thema des Abends war 50 Jahre schlechte Entscheidungen. Und also ich möchte jetzt nicht groß spoilern, weil die Tour noch ein bisschen länger geht. Ich habe keine Ahnung, ob einer unserer Hörer da noch hingeht, aber es endet
naja, erst. Spoilern, ich meine, man kann auch ein bisschen so mal, man muss ja nicht die Gags
ja, erzählen. Ja, endet, aber nee, es endet erst am 8. Juni, aber sie haben halt eine, sie haben frei gesprochen und hatten dann diverse Bilder an die Wand geworfen, Slides oder wie auch immer man das heutzutage nennt, über dann die Entwicklung in der Spielebranche. Und ich muss hier mal gerade Schluss machen. Irgendjemand klingelt nämlich an der Tür. Einen kleinen Moment, bitte. Mal Pause. So, da bin ich wieder. Frau und Hund waren draußen.
Ich dachte, der wäre Slambo gewesen.
Frau oder Hund haben den Schlüssel vergessen.
Ich dachte, Slambo hätte wieder Bier gebracht oder so.
Grüße gehen raus. Ja, der hat schon lange nicht mehr kommentiert. Ist dir das schon aufgefallen?
Stimmt. Einige unserer viel Kommentierer haben lange nicht mehr kommentiert. Ja. Slambo nicht mehr dabei. Mike ist noch dabei, Tobi kommentiert noch fleißig, der Reisende ist hunderte von Folgen hinterher, weil er irgendwie ein neues iPhone oder Telefon irgendwie braucht zum Synchronisieren. Drapondor ist immer noch gekränkt oder so, anders kann ich mir nicht erklären. Also einige der Stammtipper dürfen gerne mal in den Tasten hauen. Jo. Abrichte ist in Italien gerade am Start, von daher ist er entschuldigt.
Ja. Gut, ja, zurück zum Abend. Also es war echt sehr, sehr nett. Die beiden haben ein bisschen erzählt, ein bisschen gespielt im Sinne von, was weiß ich, wie kam denn wahrscheinlich die und die Spieleentscheidung zustande? Und hat dann gemeint, ja, ich bin jetzt hier der Marketingmensch, du bist der Praktikant und wir werfen uns die Bälle zu, solche Geschichten. Also war wirklich sehr, sehr schön gemacht.
Oder peinlich, war es fast ein bisschen peinlich, so diese Rollenspielerei da so.
Du hast bei den Multimedia-Leserbriefen mitgemacht. Die beiden haben bei Raumschiff GameStar mitgespielt. Stellst dir so ein bisschen vor wie bei Raumschiff GameStar. Und ja, also ich meine, jetzt natürlich nicht in also schon in Rollen, aber natürlich sowieso überzeichnet. Also war lustig. Es waren auch immer nur so 2-3 Minuten Einschieber.
Okay, okay.
Einschieber, und das war echt nett. Und sie haben etwas gemacht, was ich dann sehr lustig fand, weil sie über ein Spiel gesprochen haben, über das ich vor ein paar Wochen einen Artikel geschrieben habe, der aber noch nicht veröffentlicht war. Und ich kam mir da ein bisschen verarscht vor. Also ich meine, können die ja nichts dafür und ich fand es eigentlich lustig, aber über Beetle Quest, das haben sie nur ganz kurz erwähnt, deshalb kann ich das hier gerne erzählen. Das ist ein uraltes Text-Adventure, das basiert auf Beatles-Texten.
Okay.
Und das war von einem Ein-Mann-Studio. Der Typ hat dann auch direkt eine Trilogie angekündigt, hat von dem ersten Teil nur 500 Exemplare verkauft, hat aber auch nur 500 hergestellt, von daher, ja, alles gut. Und er behauptet in diversen Interviews, dass er damals von der Plattenfirma auch tatsächlich die Rechte sich geholt hat, dass er die Texte verwenden darf.
Das wäre meine Frage gewesen, ja.
Also ich kann es natürlich nicht verifizieren, aber er hat es in irgendeinem kürzeren Interview mit, ich habe jetzt vergessen, mit welcher Uni, ich habe es in meinem Artikel verlinkt, also er behauptet, er hat es lizenziert. weil er natürlich auch stinkig war, weil im Laufe der Jahre einige Leute gesagt haben, das hast du bestimmt aber nur die Texte geklaut. Er sagt, nein, habe ich nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was das gekostet haben müsste. Und dann, also müsste er miese gemacht haben, ohne Ende. Oder er hat was rausgeholt, von wegen pro Exemplar gebe ich euch einen Dollar oder so. Ich weiß es nicht. Also es ist auch ein sehr obskures Adventure und ich kann es nicht wirklich empfehlen. Ich finde es nur sehr lustig, dass er diesen Verlag oder diese Plattenfirma, diese Spielefirma gegründet hatte. Mhm. Die hieß, warte mal, muss gerade nochmal gucken, es war nämlich Number Nine Games.
Großartig.
Und dann hat er daraus einen Verlag gemacht später, nämlich Number Nine Books. Und der existiert heute noch. Und da kriegst du dann halt hauptsächlich Bücher über die Beatles. Unter anderem ein Buch von einem ehemaligen Chauffeur, von einem Chauffeur der Beatles. Und jetzt rate mal, wie dieses Buch wahrscheinlich heißt.
Ich hätte ja gesagt, I drove all night, aber es ist nicht Roy Orbison, da würde ich sagen, Baby, won't you drive my car, oder was halt dann da.
Genau, drive my car. Mhm. Und ja, also da hat er dann auch irgendwie in diesem Interview gemeint, ja, es war halt dann am Schluss einfacher, meine Beatles-Vorliebe zwischen zwei Buchdeckel zu pressen, als jedes Mal dann die neueste Version von der Software irgendwie mir anzutrainieren, wenn ich ein Spiel machen will. Kann man nachvollziehen. Also ja, wie gesagt, man kann das Spiel nicht empfehlen. Uraltes Text-Adventure. Ich habe den Artikel dann gestern auch direkt noch rausgebracht, weil ich dachte, 280 Leute in Köln und jetzt, wenn die das in jedem anderen Ort auch erzählen, vielleicht möchte ja irgendjemand über dieses Spiel mehr lesen. Und auf Deutsch gab es da nichts. Und ja, entsprechend gibt es meinen wirklich kurzen Artikel. Da kann man nicht viel drüber schreiben.
Ja.
Das Spiel ist so obskur. Also es ist wirklich der Hammer. Ja,
worum geht's denn da? Ich meine, wenn ich die Beatles, kann ich nur Beatles-Texte nutzen oder muss ich, habe ich die Beatles als Hauptcharaktere oder was
Nein,
ist der
du,
Gag der ganzen
Sache? Das ist das Schöne, es gibt keine Hintergrundgeschichte, die er erzählt. Es gibt auf dem Cover nichts, was dir irgendwas erklärt. Du wachst oder du fängst an in einem Raum, in dem ein Bett steht und wenn du dann typisch Adventure-mäßig eingibst, Examine Bed, wird dann eine Nahaufnahme von einem Mädchen gezeichnet. Also wie gesagt, wir reden von einem alten Text-Adventure. Entsprechend kannst du froh sein, dass du da ein Gesicht erkennst. Mhm. Und da steht dann halt ernsthaft dran, you can see a young girl about 17, you know what I mean. The way she looks is way beyond compare. Mhm. Ja, und dann kannst du halt weiter nochmal das Bett untersuchen, dann findest du was, du kannst in dem Raum das Telefon aufschrauben.
Ja.
Warum auch immer, aber machst du halt, dann entdeckst du darin einen Klumpen Zucker, den du natürlich dann schlucken kannst und dann, ja, beginnt dann halt der Drogentrip quasi. Und wenn nach ein paar Spielzügen bekommst du so komische Zuckungen. Also da heißt dann immer, you got the hippie shakes. Und you need some natural E. Das kannst du mir vielleicht erklären, was das genau ist, weil ich das tatsächlich nachgeschlagen habe und ich habe nur Pferdefutter gefunden. Aber es wird irgendeine Bezeichnung für irgendeine Droge sein, nehme ich an.
Natural E. Ist Ecstasy eigentlich normalerweise, okay. Aber gab es damals schon im großen
Stil? Das überlege ich gerade, ich glaube, das gab es da noch nicht. Die haben LSD geschluckt, aber das passt ja nicht dazu und das würde halt auch zu dem Zuckerklumpen
passen. Ecstasy war so eher so ein bisschen in den 90ern, würde ich sagen, kam es auf, ne? Späten 80ern vielleicht.
Naja, also jedenfalls, wenn du das Ding schluckst, kommst du dann in so eine, also quasi in die Lucy in the Sky with Diamonds Welt. Also da ist dann alles ein bisschen obskur, du triffst halt dieses Mädchen namens Lucy, du findest Zeitungen und mit der Zeitung kannst du dann wieder zurückkommen in deine normale Welt, weil du natürlich Newspaper-Taxis dir basteln kannst, wenn du die Beatles-Texte kennst. Also ob irgendjemand dieses Spiel jemals gelöst hat, ich weiß es nicht. Also damals zumindest ist es der Hammer.
Vielleicht auf Droge.
Wahrscheinlich, ja. Also es gibt keine vernünftige Story. Die ersten paar Räume bist du, wie gesagt, in diesem Haus unterwegs. Irgendwann hast du deine Hippie-Shakes. Und wenn du das halt nicht schluckst, diesen, ich glaube, den Zuckerklumpen nicht, sondern den Marshmallow Pie. Den findest du auch irgendwann. Wenn du den isst, dann kommst du halt in diese andere Welt. Mhm. Wenn du den nicht isst, dann bist du irgendwann tot, weil die Hippie-Hippie-Shakes dich so shaken lassen, dass du irgendwann umfällst. Mhm. Aber die Logik, nein. Puh. Keine Ahnung.
Puh.
Jo. Und wie gesagt, es sollte noch zwei andere Teile geben, die nie erschienen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich eine Trilogie gewesen wäre, sondern es wären halt einfach nur weitere Beatles-Texte gewesen. Hm. Ja, aber trotzdem lustig, finde ich.
Ja, und da haben dann die beiden quasi zwei Stunden, wie lange auch immer, ich weiß nicht, haben die dann da über Spieleentwicklungen der letzten 50 Jahre geplaudert.
Genau. Also anderthalb Stunden, eine Pause noch dabei. Es geht zum Beispiel auch um das Spiel Das Magazin, das ich nie gespielt habe. Da ging es hauptsächlich um die Anleitung beziehungsweise um wahrscheinlich den Kopierschutz. Mhm. Also diverse Kopierschutzvarianten waren halt auch so Geschichten, wo sie gemeint haben, das waren vielleicht ein paar falsche Entscheidungen, die man da getroffen hat. Und nach ihrem Auftritt haben sie sich dann noch verdammt viel Zeit für die Leute genommen.
Oh, also, meet and greet mit den Fans, erzähl. Ja,
genau. Wie gesagt, 280 Leute waren da und ich würde mal sagen, so ungefähr 100 haben sich da noch darum gedrückt und gehofft, dann irgendwann mit den beiden reden zu können. Mit Gunnar habe ich jetzt gar nicht geredet, außer mir kurz noch seine Unterschrift abzuholen auf dem Poster, das ich gekauft habe. Und Merch, zu sagen, Merch, dass ich das mit, genau, die haben viel Merch gehabt. Und ihm noch zu sagen, dass ich Beetle Quest vor ein paar Wochen gespielt hatte und dann hat er gemeint, echt, das Spiel kannte außer ihm, also ich wäre der Erste, den er kennengelernt hat, der das Spiel überhaupt kennt. Aber, ja, war jetzt halt einfach Zufall. Genau. Die hatten viele Poster, sie hatten ein paar Metallschilder, die sie da verkauft haben, auch halt mit Drucken von ihren Folgenbildern. Die machen zu jeder einzelnen Folge, haben sie einen Grafiker, der ihnen dann ein schönes Bild erstellt. Mhm, ich habe mir das zu Elite noch geholt.
Oh.
Gab noch eins zu Ultima 8, aber mit der Reihe verbindet mich halt gar nichts. Und das dritte, das sie noch gehabt haben, habe ich ehrlich gesagt vergessen. Und dann gibt es halt noch ein gepixeltes Bild von den beiden in so einem ebenfalls gepixelten Haus. Sieht ein bisschen aus wie bei Little Computer People, nur ein bisschen detaillierter gepixelt. Und da liegen dann halt, was weiß ich, da ist das Atari-Logo, da ist einer der Tentakel und so weiter. Da habe ich sie unterschreiben lassen.
Aha.
Genau. Und ich habe halt dann noch kurz mit Christian sprechen können. Genau.
Der. Alles richtig gemacht bisher.
Bitte?
Alles richtig gemacht bisher.
Ah, genau.
In den Gesprächen und so weiter.
Ja, also Christian wollte dann, oder ist sehr faszinierend, weil, wie gesagt, ich habe diverse andere Gespräche mitgehört noch von den Leuten. Klar, du stehst ja dann drumherum und wartest, dass du auch mal reden kannst.
Die Gruppis, ja.
Und viele Leute haben echt gesagt, dass sie diesen Podcast jetzt seit Ewigkeiten hören und der ihnen über diverse schwere Zeiten geholfen hat, sei es Prüfungsphasen oder sei es dann halt bei diversen Leuten auch Krankheiten. Und sowas finde ich schon toll. Also ich meine, letzten Endes ist es ein Podcast über alte Spiele. Den kannst du noch so gut machen. Weltbewegend ist er nicht. Aber wenn du halt trotzdem mitkriegst, das hilft Leuten, dann ist es ja super. Mehr kannst du eigentlich nicht erwarten. Genau, das zum einen. Und dann, ja, konnte ich halt noch kurz mit ihm sprechen, weil ich ja gemeint hatte, ich würde dann nach Köln kommen. Hatte mir erst nur die Unterschrift abgeholt und dann gedacht, komm, du ärgerst dich später schwarz, wenn du ihm nicht wenigstens noch sagst, wer du eigentlich warst.
Und dann der Slambo-Effekt halt dann da, ne?
Ich war genau, da, richtig. Ich nicht genau gedacht, der.
Schlecht war.
Und dann bin ich halt nochmal ganz zum Schluss hin und dann haben wir noch ein paar Minuten geredet, aber ich wollte halt auch nicht so lange reden, weil natürlich noch andere Leute drumherum standen. Und dann hat er sich tatsächlich nach der Seite erkundigt, also noch, das klappt so nicht, wie wir denn so zufrieden sind damit. Und er hat sich nach dem Buch erkundigt, wie das mit dem Buch so läuft. Und ja.
Da hast du gesagt, ein Sechstel ist lektoriert vom Buchstand.
Genau, ziemlich genau das habe ich gesagt. Und dann schauen wir mal weiter, genau. Und dann bin ich heute nach Hause gelaufen.
Den Sascha-Werbeblock mit Das klappt so nicht einzuleiten, wie läuft es dabei bei Das klappt so nicht?
Ich finde, es läuft gut. Also ich kann jetzt, gut. Wir können natürlich niemals mithalten mit etablierteren Seiten, was Kommentare betrifft oder so. Aber grundsätzlich, wir werden aufgerufen, wir werden mittlerweile auch bei Google ganz gut gelistet. Also Sascha hat heute Morgen mal nachgeguckt und mit diesem Beetle-Quest-Ding bin ich jetzt immerhin bei Google auf dem 7. Platz. Also davor sind diverse...
Okay, verstanden. Also die Artikel Search Engine optimiert anzuzeigen, wo kommen die hin? Auf Seite 5 oder auf der ersten Seite gleich oder so. Okay.
Genau, ja. Und da tauchen wir mittlerweile tatsächlich auf. Dies war die ersten Wochen halt gar nicht. Mhm. Wir haben jetzt nicht groß optimiert, aber irgendwann haben sie uns anscheinend dann doch gefunden. Und von daher sind wir zufrieden. Ich wurde von einer anderen Seite angeschrieben, von spielkritik.com. Muss ich zugeben, ich kannte sie davor kaum. Ich habe halt im Rahmen meiner Tätigkeit für Gamers Global ja immer diese Lesetipps zusammengestellt, einmal im Monat oder alle zwei Monate war ich dran. Und da habe ich auch von Spielkritik ab und zu mal Sachen gefunden. Und die haben eine Reihe namens Gastspieler, wo dann halt andere Autoren auch mal einen Artikel beisteuern. Und da haben die mich gefragt, ob ich da auch mal was mache. Sprich, da kommt übermorgen einen Artikel raus, den ich dann später auch auf Das klappt so nicht packen kann. Da wird also auch wenigstens unsere Seite nochmal erwähnt, aber auch da gilt, die haben jetzt keinen, da werden mehr Leute lesen, immerhin, aber kommentiert wird da auch nicht groß. Ja. Und das ist dann der Artikel über Bible Basic. Ich weiß nicht, ob ich das Buch schon mal erwähnt habe.
Nee.
Nee? Ist ein Buch aus den 80ern mit Code für Bibelspiele. Und das ist ein tatsächlich größerer Markt, als ich so gedacht habe. Es gab dieses Buch und dann gab es noch von anderen Autoren auch noch einige Bücher in die Richtung, die mir aber alle zu teuer sind, um sie mir hier ins Regal zu stellen. Aber Bible Basic hat 20 Spiele.
Okay.
Unter anderem, und da, mein Gott, das ist halt wirklich altes Basic. Relativ viele Spiele sind so die Frauen der Bibel. Und dann musst du halt immer verschiedene den Namen eingeben und hast in dem Basic ist hauptsächlich viel, viel Data.
Ja.
Aber dann auch ein paar komplexere Spiele wie David gegen Goliath. Und das Schönste an dem Buch ist an und für sich immer die Beschreibung. Weil natürlich die Basic-Spiele aus den 80ern, die du selber programmieren konntest, nicht so wahnsinnig kompliziert sein konnten. Und David gegen Goliath ist halt letzten Endes, du spielst Goliath, läufst vor David weg und David läuft dir aber immer hinterher. Und irgendwann erwischt er dich. Also bist du in Reichweite seiner Schleuder.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viele Felder das sind und irgendwann erwischt er dich. Es geht nicht anders. Richtig. Sprich, dieses Spiel macht halt nichts anderes, als jedes Mal deinen Platz im Raster auszuwerten und Davids Figur dann in die Richtung zu schicken.
Und
das wird aber auf zwei Seiten groß erklärt. Ja, in der Bibel, in dem und dem Buch wird ja erwähnt, David gegen Goliath und David war furchtlos und das wird dargestellt, dass David immer Richtung Goliath läuft. Ja, clever. Also quasi die einfache Routine vom Basic-Programm zu nehmen und hier in eine positive Eigenschaft umzuwandeln, zu sagen, ja, weil er furchtlos ist, läuft er immer auf dich zu.
Na klar.
Und das halt, ja, also es ist super. Das ist wie bei
Inky, Blinky, Pinky und Clyde. Da sind auch der eine war mutig immer hinterher, der andere war ein bisschen besorgt, der hat immer so Mögen geschlagen, wie der andere und so weiter und so fort. Also die waren auch genauso besorgt oder schlau.
Ja, mir gab es halt nur dann David, aber ja. Also sowas, das finde ich einfach süß. Es ist wirklich immer putzig. Oder ein anderes Spiel, da ging es um sieben Städte hieß das Ding. Ich habe jetzt vergessen, ich glaube, es kam in der Offenbarung des Johannes vor.
Da waren die sieben Sendschreiben, genau, die sieben Gemeinden.
Genau, diese sieben Gemeinden, die musst du dann erraten. Und dann steht aber auch nochmal extra drin, dass die Schreibweise, die aus der King James Bibel ist. Also wenn du eine andere Variante bei dir in deinem Haus hast und dann die Wörter entsprechend anders kennst, solltest du das beim Abtippen bitte abändern, damit deine Kinder, wenn sie das spielen, auch eine Chance haben.
Okay.
Sowas. Fand ich ich mag das Buch wirklich sehr. Ich mache mich auch in meinem Artikel nicht lustig drüber oder sowas. Ich finde diesen Ansatz zu sagen, ja gut, klar, wir sind christlich, es gibt diese Computer, und halt anstatt wie diverse andere immer zu sagen, nein, alles Teufelszeug.
Genau, genau.
Versuchen sie es halt über wirklich einfache Spiele, aber über Basic gleichzeitig Christentum und gleichzeitig eben Programmieren zu vermitteln. Fand ich super.
Und Bibelwissen, sag ich mal auch. Ist ja kein schlechtes Ding, wenn man es weiß, wer David war, wer Goliath war, fragt man heute einer auf der Straße, was bei Christi Himmelfahrt gefeiert wird oder warum wir Pfingsten feiern nächste Woche. Da würde ich aber sagen, viel Erfolg, da mindestens 10% zu finden, die es wissen, warum Pfingsten gefeiert wird.
Ja. Nee, aber also weißt ich meine, viele von den Spielen sind halt Pfingsten einfach nur Data-Dinger, aber also viel Wissensdinger. Ja. Wobei eins war noch lustig, warte mal. Ach ja, das mit diesen 7 Gemeinden. Das war dann so, dass es quasi so ein bisschen wie Schiffe versenken ist. Also, dass du erstmal den einen Buchstaben finden musst und das Programm rechnet halt erstmal ewig lang aus, wo er diese 7 Gemeinden dahin setzt. Und ganz zum Schluss sollst du dir diese 7, also wenn du alles geschafft hast, sollst du dir diese 7 Namen nochmal genau angucken. Denn so in dieser Verbindung wird es nie wieder dastehen auf deinem Bildschirm. Das, also, weil halt alles kreuz und quer irgendwo steht. Klar, wie halt bei Schiffe versenken. Und also es war viel Brimborium drumherum, aber macht Laune, das zu lesen.
Ah, nett.
Und zu Pfingsten, nein, jetzt gerade fällt es mir tatsächlich nicht ein. Ich weiß es eigentlich, aber jetzt, heute ist echt nicht mein Tag, du merkst es.
Ich merke das schon. Hier ja, steigen die Temperaturen auf 26,7. Ich habe leider Fenster zugemacht, ein bisschen wegen der, ich muss den Monitor ausmachen, vielleicht kann ich dann die Fliegen und Mücken fernhalten, aber ich muss ja ein bisschen Fenster aufmachen. Ist unerfreulich, die Wärme hier. Pfingsten, weißt du nicht, was Pfingsten war? Was kam denn nach
war
der...
War Pfingsten nicht, warte mal. Was kam denn nach der Jesus Kreuzigung? Dann nochmal hat Jesus an Pfingsten dann nicht die Apostel nochmal getroffen?
Jesus war weg schon, Jesus war schon weg von Pfingsten. Das war Himmelfahrt. Himmelfahrt ist vor Pfingsten.
Stimmt, ja.
Pfingsten. Himmelfahrt war letzten Donnerstag.
Ja, nee, ich weiß es nicht mehr. Erleuchte mich.
Wie ist denn Tipp, die Dreieinigkeit?
Ich kann jetzt hier sehr lange schweigen.
Okay, kein Problem. Ich nenne dir 2. Wenn ich den dritten nenne, dann weiß ich, was Pfingsten war. Also Dreieinigkeit...
Der Heilige Geist kam herab.
Richtig, guck mal da.
Das meinte ich eigentlich noch. mit den Zungen sprechen und was weiß ich was, aber ja, es war nicht Jesus, war der Heilige Geist,
genau,
der kam.
Genau. Weil Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ganz genau. Gerade noch die Kurve bekommen, Herr Hüser. Werde ich nicht dem Autor des Bible Basic Buchs verraten. Deine temporäre.
Es sind sogar Autoren, es war ein Vater-Sohn-Gespann. Bei einem anderen Autoren war es dann genauso. Und es war echt ganz lustig, weil mich, wie gesagt, ja einer von Spielkritik angeschrieben hat, ob ich da Lust drauf habe. Und als ich ihm das erstmal vorgeschlagen habe und gemeint habe, ich hätte hier diesen Artikel, wäre das was, war erst so, ja, klingt ja ganz interessant. War er so, naja. Und dann habe ich ihm den Artikel geschickt und kam direkt von ihm zurück, oder als er ihn gelesen hat. Ist ja echt, also viel mehr Spielebezug, als ich gedacht hätte bei deiner ersten Beschreibung. Aber das klang ja total spannend und ich habe dann dir auch direkt nachgeguckt und dann bin ich noch auf dies und das und jenes gekommen, was es da alles gibt. Und das war echt putzig. Der hat dann auch einen Deep Dive gemacht und noch ein paar Bücher ausgebuddelt, von denen ich noch nie gehört habe.
Sehr schön, sehr schön.
Sehr putzig. Genau.
Also wirst du aber so als zusammenfassenden Satz sagen, du kannst diese Live-Vorstellung der beiden
sehr empfehlen, ja, aber es gibt keine Karten mehr. Aber, doch, du könntest noch nach München zum 24. Mai, aber da bist du ja, da bist du ja noch da. Da gibt's noch Tickets.
Nee, ich hätte nicht hin wollte, wenn noch Hörer von uns sagen, Mensch, finden sie jetzt ganz toll oder so, oder wollen mal jetzt irgendwie angucken sich oder... Ja.
Und Frankfurt am 2. Juni gibt es auch noch Karten. Da sind sie in eine neue Location gezogen. Wahrscheinlich sind sie da einfach dann größer. Jahrhunderthalle Club, mir sagt es leider nichts. Und alles andere ist schon ewig ausverkauft. Wobei
aber
Gunnar,
spannend, ne?
Das habe ich, ja, absolut. Gunnar hat erzählt, also danach, das habe ich auch so nebenbei mitgekriegt, dass an dem Tag quasi noch Leute, also am Samstag, noch morgens Leute Karten zurückgegeben haben, was eigentlich nicht geht, aber es gibt halt Wartelisten und die haben beide gesagt, naja, wir kriegen es nicht, also wir bringen es nicht übers Herz, den Leuten zu sagen, nö, behalt die Karten, wir haben dein Geld. Und es ist alles losgeworden. Also es gibt überall Wartelisten und es ist durchaus möglich, dass man noch reinkommt. Also mir hat Spaß gemacht.
Okay. Aber es waren dann zu 99% alte weiße Männer, die dann da waren oder so? Oder wie würdest du
es? Es war ein überraschend hoher Frauenanteil. Überraschend hoch heißt, ich würde mal sagen, zwischen 5% und 10%.
Okay.
Aber ansonsten, ja, ich würde behaupten, ich war vom Alter her, war ich guter Schnitt oder war ich schon oben dran? Also so zwischen 40, 50, sowas sind die meisten. Ja. Das sind schon die Leute, die vermutlich früher noch in Heftform die GameStar gelesen haben.
Und es bringt jetzt niemand seinen Sohn mit oder was, oder seine Tochter mit.
Einer war mit Kind hier tatsächlich da. Der saß dann auch in der ersten Reihe. Der Junge dürfte höchstens 10 gewesen sein.
Sehr gut.
Ja. Was ich aber sagen muss, es gab da nichts zu trinken in diesem Bürgerhaus. Das fand ich dann sehr obskur. Und entsprechend war ich auch dankbar, als es dann irgendwann rum war. Also und das ist in Köln dann halt doch diese ganzen in Berlin heißen sie Spätis, ich weiß nicht, wie sie in Köln heißen, aber dass man halt dann doch noch was zu trinken kriegt abends, das ist schon nicht schlecht. Ja.
Aber drollig, dass hier in so einem, denn das wäre auch das Ding, bei so einem Event zu sagen, hey, wir haben halt hier einen Catering oder was, hier gibt es von an der Bar, gibt es dann da, weiß nicht was, holt euch eine Cola oder ein Bier oder so Geschichten. Ne?
Ja. Der Witz ist, ich habe da zwei Leute kennengelernt, ich war ja relativ früh da, wir haben uns unterhalten, so ein Ehepaar, die aus Bonn kam und in Köln, in genau dem Saal, wo jetzt dieses Stay Forever Ding war, ein, wie nennen sie es, warte mal, Bierschau? Also das sind Hobby-Bierbrauer und mit anderen Hobby-Bierbrauern machen sie einmal im Jahr so eine Convention. Wo sich halt gegenseitig quasi ihre Biere testen und dann halt auch mal Feedback geben, das außerhalb der eigenen Blase ist, weil natürlich deine Freunde eher sagen, oh, lecker. Und andere Bierbrauer sagen,
wird ein Scheiß.
Und die sagen, genau in dem Saal gibt es eigentlich rechts und links, da war abgehängt, genau da gibt es eigentlich eine Bar.
Oh.
Also hätte man schon machen können, wenn man wollte.
Schräg.
Aber gut, ja. Und oben drüber in dem Bürgerhaus war dann noch ein anderer Saal, da war eine Hochzeit.
Parallel.
Das war dann auch sehr putzig. Parallel, ja. Man hat nichts voneinander gehört, außer dann halt wenn Pause war und man rausgehen konnte, dann ja, hat man natürlich von oben die Musik gehört. Aber so ist extrem gut gedämmt gewesen. Alles wunderbar.
Oh, es gab eine Pause zwischendurch.
Viertelstündchen.
Okay. Schräg. Und freigesprochen.
Ja.
Kein Teleprompter.
Kein Teleprompter. Ich meine, sie hatten einen PC da stehen und ab und zu ist einer mal daran, um dann halt das nächste Bild aufzurufen, aber da kann eigentlich kein Text gestanden haben. Das wäre schwieriger gewesen, wieder in den Text da reinzufinden, als freizusprechen.
Also heißt, Bild war quasi nur ihr interner Stichwortgeber, zu sagen, so ist es bei der Story von dem und dem und dem und dem oder so.
Genau, also sie haben zum Beispiel, das erste Bild war Pong. Einfach nur, um zu sagen, dass die Spielebranche von Anfang an eigentlich immer davon gelebt hat, andere Sachen abzukupfern. Weil Pong auch schon, jetzt habe ich das andere Spiel schon wieder vergessen, das Original, also bei Pong eigentlich schon ein Klon von einem anderen Ding war. Und dass die Spielebranche da halt viel in diese Richtung gemacht hat. Und dann halt immer wieder andere Bilder, was weiß ich, Quelle hat mal ja diverse Atari-Spiele in Deutschland rausgebracht und dann deutsche Titel drauf gemacht. So der Klassiker. Und da haben sie ein paar Bilder gezeigt. Ja.
Ah, okay.
Ja. Also war immer ganz nett. Oder dann halt eben dieses besagte, das Magazin, Da haben sie dann die Schachtel mal gezeigt.
Okay.
Das Cover von das Magazin ist auch echt toll. Hast du das mal gesehen?
Puh, ja, bestimmt. Das ist so eins von den, wenn sich der Celal gemalt hat, doch irgendein Deutscher oder ein.
Das ist nicht gemalt, das Bild. Warte mal. Es ist wirklich ein Foto.
Okay.
Ich schick's dir mal in besagten geheimen Patreon-Chat.
Ja, mach mal.
Weil dich faszinieren wird, was der gute Mann da liest. Also es ist ein Spiel von Ariola Soft.
Okay, da habe ich es mit dem hier, alles klar. Er liest natürlich hellblaue Schrift auf gelbem Hintergrund.
Genau, er blättert in der ASM, ein Mann in einer neben einer Druckmaschine, wo dann lauter frische Hefte rauskommen, die alle nicht die ASM sein können, weil sie weiß sind.
Ja.
Aber er hat dann die farbige ASM in Händen und blättert da drin rum, genau. Mit der schönen Marlboro-Werbung hinten drauf, wie das früher halt so war.
Na klar, na klar.
So ganz begeistert wirkt er auch nicht. Aber ja.
Es gibt immer einen Moment, denn es gibt wohl scheinbar noch mehrere Spiele, die so heißen.
Echt? Okay. Ach, Ralf Glau hat das Magazin gemacht. Ah. Du suchst jetzt nach einem anderen Spiel, oder wie?
Ja, und okay. Das Problem ist natürlich, ich muss mich mal ein bisschen umsetzen. Ich habe mich ein bisschen am Fenster, Richtung Fenster gesetzt, um die minimale Temperatur. Natürlich die Suche nach diesen Suchwörtern. Es gab ein Spiel, was ähnlich wie das Magazin war, aber ich komme auf den Titel nicht mehr. Und dann google mal bitte nach Spielemagazin Spiel. Weil das hat ein gemaltes Bild und da wurden wir sogar gefragt, ob unsere Namen im Spiel auftauchen durften. Da haben die Mails an alle oder Briefe an alle Zeitschriften rausgepackt. Und dann ging es darum, können wir dann wollen wir unsere Namen in dem Spiel wiedersehen oder nicht?
Ja.
Aber
ich überlege gerade. Okay. Warte mal.
Wie das hieß, meinst du? Sagt dir das was?
Ja, Stay Forever hat gerade, warte mal, die haben, wie heißt das? Stay Forever hat immer so eine Reihe Stay Forever spielt und die spielen gerade eins, das heißt Mack. Mack, dreimal Ausrufezeichen.
Hatte ich nämlich auch gehabt, Mack, aber bei Mack habe ich nur dieses Ballerspiel von
England. Das war, ja, nee, aber ich habe mir jetzt dann die Seite von Stay Forever aufgerufen, weil ich nämlich auch, wie du, mit dem Ding nur auf das Ballerspiel kam. Aber ich hatte doch recht, das heißt Mack und da ist dann so ein
richtig, da war ich
gezeichneter
auch
Typ Mack. Drauf.
Richtig, korrekt. Aber wie heißt denn das weiter? Nichts weiter sonst, dann gehe ich mal auf
Mobile. Hier steht, Stay Forever spielt Mack, Griff nach der Marktführerschaft. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich auch so heißt.
Mack mit Ausrufezeichen von 96, richtig. Da haben wir nämlich alle Post bekommen von Greenwood, die haben es gemacht damals. Und da konnten bis zu 3 Spieler oder 4 Spieler mitmachen, genau. Leserbrief für Bestechung. Richtig, gemaltes Cover. Greenwood, Firma von Funsoft. Genau. Und da waren ein paar drin. Und ich glaube aber dann, da waren Videosequenzen in der Reaktion PC Games und so, genau. Und frag mich nicht, ob wir dann selber unseren Namen dann erlaubt haben, ob wir dachten, wenn das Ding vom Dinges kommt, wenn es vom Compu-Deck dabei hängt, dann lieber nicht oder was. Aber genau, Mac. Yes.
Jo.
Und das Magazin war aber halt Redakteure Jürgen Gerdes. Den gab es wirklich. Der Gerdes war früher Redakteur, bevor er bei Sony Chef geworden ist. Konnte seine Redakteure zuteilen, freie Mitarbeiter zuteilen. Ja, ganz genau so war das. Hier ist gerade die Redaktionskonferenz, da willst du Augen machen über das Spiel hier. Ich schick's dir mal zu, wie das Spiel gerade getestet wird.
Eric the Unready. Okay. Die anderen Spiele, die da erwähnt werden, ein paar kenne ich. Gibt es die alle?
Warte mal.
Shadow of the Comet sagt mir was. Ja. Alone in the Sand sagt mir nichts.
Ja, gab es auch. Das war so ein Strategiespiel.
WWF European Rampage sagt mir auch nichts.
Denke aber auch mal.
Ja, wahrscheinlich. Also Waxworks
war ein Adventure. Schon kein gutes. Erben des Todes natürlich. Okay. Harriet Dumpton. Ja, die gab es alle.
Okay. Lizenziert werden sie das aber nicht haben, oder?
Ich denke schon.
Zahlt sich ja
dumm und dämlich. Wenn du Geld machst, musst du den Namen irgendwie. Ich weiß nicht, ob die jetzt die Namen lizenzieren mussten, wie die draufkamen, aber. Ja.
Aber schön, Eric the Unready, Motivation 89%.
Also. Grafik 57%, Sound 67%. Ja. Mag war das. Wenn du heute auf Mag klickst, genau. Das Magazin sagt mir jetzt wiederum nichts. Das habe ich, weiß nicht, Amiga. Das muss dann auch vielleicht vor meiner aktiven Zeit gewesen sein, bei PC Player oder sowas. Weil Amiga war ja gerade noch so Roland in der Uni und so.
Also sie haben auch nicht groß was über den Inhalt erzählt, sondern wie gesagt über den Kopierschutz, beziehungsweise eine Stelle, von der sie vermuten, dass es der Kopierschutz ist. Weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt hier spoilern soll, aber es ist schon sehr, sehr, sehr obskur. Die sind im, also vielleicht
mal lag so. Lag dann ein Magazin bei, wo du nachschlagen musstest oder was?
Wir machen es mal so. Die Leute können ja 2 Minuten vielleicht vorspulen, wenn sie jetzt da noch hingehen wollen. Im Magazin musst du irgendwann mal dich online einwählen, also im Spiel irgendwo dann, was weiß ich was. Und das wird dir dann im Handbuch erklärt, was schon so kompliziert ist, dass du es ohne Handbuch nicht hinkriegst. Aber nachdem du da zig Sachen eingegeben hast, wirklich verdammt lange Codenummern, kommt dann noch eine Sicherheitsabfrage. 1 von 7 möglichen Passwörtern.
Ja.
Aber die Passwörter stehen nicht im Handbuch drin, sondern da wird umschrieben, was es sein könnte.
Oh.
Also da wird umschrieben, was gesucht wird. Was war das? Irgendwie Pflanze im Alpenraum. Irgendwie sowas. Okay. Und keiner weiß, was die richtige Antwort ist, weil es halt, wie gesagt, auch im Handbuch nicht drin steht. Und die zwei haben erzählt, dass sie den Programmierer auch angeschrieben haben. Mir fällt gerade ein, sie haben nicht Ralf Glau gesagt, also wahrscheinlich war es jemand anders. Haben ihn gefragt, zum einen, ob er die Lösung noch weiß. Nö, hat er vergessen. Es steht auch wirklich nirgendwo anscheinend. Und zum zweiten, warum er das gemacht hat. Und die Antwort war wahrscheinlich typisch für die Zeit. Och, ich fand's witzig. Also du stehst da halt wirklich als ehrlicher Käufer da, gibst zig Sachen ein und am Schluss musst du hoffen, dass deine Antwort auf eine Frage im Handbuch richtig ist. Das ist schon eine schlechte Entscheidung, würde ich sagen. So als Hersteller. Und lustig war es bestimmt auch nur für den Programmierer.
Immerhin sind die Hefte Namen lustig. Da gibt es die 84er, gibt es die Chips, die Heavy Computer, Computer versöhnlich, dann die Data Held, Stopp Data Welt, Data Held, AmiDOS Magazin, dann ASTMA, Powerplay, Computer Kompakt, dann für dich spannend die CPC National, dann Hatari ST, dann die ich nicht dekodieren kann, Poker mit Doppel-E. Nee. Dann gibt es Toystick und dann PC aktuell. Also im Großen und Ganzen, klar, Computer persönlich und so oder Amiga Magazin oder DOS International, aber Bauerplay, Asthma, CPC National. Ja. Das wäre CPC International. Das ist das Legendäre.
Ja, genau.
Naja, gut. Das war halt dann quasi das Kernhumors der ganzen Sache da.
Ja.
Ariola Soft, Zeitungschefpunkte, ja, okay. Und klar, die Idee ist witzig, es kommen halt die ganzen Spielehefte raus und so, und dann hast du auch ein paar der Redakteure, die dann irgendwie auch bekannt sind. Manni, Manfred Trenz, Werner, Jörg, Jörg Langer, wie auch immer, 88 war Langer noch nicht dabei. Naja.
Ja, ich muss es heute nicht spielen, aber
nee.
Sei jedem gegönnt. Genau, das war mein Werbeblock quasi zu Das klappt so nicht. Hallo Sascha, ich habe es abgehandelt.
Mhm.
Auch wenn er mich nicht drum gebeten hat. Und zu Stay Forever, genau. Mhm. Zwei weitere Links bei mir zu und auch, wie gesagt, das mit der Folge 78, mit unserer einzigen Hörerfrage haben wir ja auch schon abgehandelt. Wobei mir gerade einfällt, Abrichter hat sich ja tatsächlich gemeldet unter Folge 75.
Okay.
Von wegen, du hast auch da noch mit ihm hin und her geschrieben, von wegen Treffen im Pott. Aber das wird ja dann schwierig.
Du, wenn, dann irgendwie in der letzten Maiwoche. Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht mal dieses legendäre Google-Doc da hochfeuern und auf irgendwie Werbung machen für und dann, ja.
Ja, ich überlege gerade, weil ich in Urlaub bin und gerade rechtzeitig für die nächste Aufnahme wiederkomme. Das heißt, ich bin weg. Lass mich mal... Ich komme wieder am Sonntag, den 26. Am Montag nehmen wir dann schon wieder auf, den 27. Und dann wäre das nächste Wochenende ja schon Samstag, 1. Juni, Sonntag, 2. Ja, Juni.
Heiße Lager schon halt dann da eventuell. Ja. Gut, muss mal gucken. Eventuell musst du dann irgendwie per Schalter, Live-Schalter dabei sein bei dem Treffen halt dann da. Wir müssen dich dann irgendwie per Internet einspielen, musst du dann ein paar Reden halten aus der Ferne.
Ja, genau. Ja. Erzähl ich meine schönsten Schwänke aus der Jugend.
Genau. Ja, während du halt beim Stay Forever warst, habe ich halt Zeitung gelesen und ab und zu mal gewagt, Fernseher anzumachen und dann wieder auszumachen nach einer Minute, also weil es nicht ertragbar, die ganze Sache sonst anders. Also wer da 4 Stunden lang dauerhaft durchguckt, der kann das nicht ohne Alkohol oder Drogen angucken, glaube ich, heutzutage. ESC war ja früher der Grand Prix de la Chanson und da ging es ja darum, Leute singen halt Sachen in ihrer Landessprache aus ihren Nationen. Heute ist es in guten Jahren alles nur Pop. In ja, aber öfters halt viel Kokolores dabei und manche schreien nur rum, andere vollführen da irgendwelche schwarzen Messen oder was, Irland, sage ich da nur, ganz, ganz seltsam. Dann hat es einen aus Frankreich, der hieß Slimane, der hat dann so erst rumgelegen und der klang erst, ja, französisch, okay. Dann kam aber auch gegen Ende auch so ein paar, ja, wie soll man es sagen, nicht ganz französische, das ging dann auch, glaube ich, ein bisschen mehr so in Richtung orientale Volksmusik, so ein paar Halbtöne, die man so nicht singt im westeuropäischen Raum oder so. Auch gewöhnungsbedürftig halt. Österreich hat so eine Art Blümchen geschickt, die da aus rumgesprungen ist, wie Blümchen. Deutschland nicht gesehen, später eingeschaltet. Finnland hat einer gesungen, einer ist wie ein Beschuster ohne Unterhose rumgerannt, ein Mann auf der Bühne, auch sehr absurd, die ganze Sache. Wirklich ohne Unterhose rumgelaufen. Irgendwann kam eine Hose oben vom Himmel runtergefahren, die hat dann angezogen.
Den Auftritt habe ich mir dann später auf YouTube noch angeguckt, weil der mit diesem Windows 95 T-Shirt rumgelaufen
richtig.
Ist.
Richtig, und Kappe.
Aber ab und zu hat man ihn dann tatsächlich ja ganz kurz gesehen da unten rum. Ich habe jetzt nicht auf Pause gedrückt, deshalb die Frage, war das dann alles verpixelt? Weil das, also die Aufnahme, die ich gesehen habe, war auch das T-Shirt verpixelt, aber ich habe ein Bild gesehen, wo es scharf ist.
Ach, das Windows-Logo war scharf auf dem Bild, sagst du?
Nee, also in dem Video, das ich gesehen habe, nicht, aber ich bilde mir, ich habe ein Bild gesehen, wo es scharf war. Aber das weiß ich nicht, ob das aus dem Auftritt war oder ob er halt irgendwann anders mal mit dem T-Shirt rumgelaufen ist. Aber,
also ich habe nur gesehen, dass die sich könnte nicht die Kappe verpixeln, das Shirt verpixeln und seinen Penis verpixeln, das Gesicht nicht. Also so, dann springt er irgendwie ein Wahnsinniger dabei. Also das kam mir alles ein bisschen seltsam vor irgendwie. Aber das war auch nicht der Rede.
Also das Lied war doof, aber ich habe, wie gesagt, diesen einen Auftritt gesehen und dann gedacht, dieser Film, den ich das letzte Mal erwähnt habe, er stellt einfach die Realität komplett richtig nach. Das war eine Riesenbühne, zwei, drei Leute hoppeln rum und das Lied völlig egal, Hauptsache Show. Und, aber ja, schön, dass du es dir angeguckt hast.
Habe ich ja nicht. Also ich habe wirklich nur Minuten reingucken mal zwischendurch und dann Eltern und ich haben uns angesehen und sagten, Kopfgeschüttel wird ausgemacht. Dann kam Portugal, die hat noch relativ richtig normal wieder gesungen, wie ein Lied klingen sollte, glaube ich auch so. Ja, und Schweiz noch kurz dann da. Endsänger war dann auch dann da. Nemo. Irgendwas. Lebt ja in Berlin, aber trotzdem Schweiz und so, alles komplex, die ganze Angelegenheit. Und hat dann gewonnen auch, wo ich dann immer sage, Mensch, ist der jetzt Gewinner der Show, wie die Ukraine vor ein paar Jahren gewonnen hat, wegen der globalen Wetterlage oder weil es Lied zu doll war? Aber das kann ich nicht beurteilen, weil ich die anderen Lieder nicht alle gehört habe, muss ich sagen. Also von daher. Aber nee, die Dame aus Israel, die hat wohl gut gesungen. Ich habe mal kurz reingehört, hinterher auch. Und die hat tatsächlich von den Zuschauern aus vielen, vielen Ländern Höchstzahl bekommen. Aber die Juroren waren alle voll im Hamas-Modus und haben dann 0 Punkte gegeben irgendwie. Und sonst wäre die auch noch höher gekommen als Platz 5. So ist die halt auf Platz 5 geblieben. Konnte ja nur irgendwie Hotel unter starker Bewachung verlassen, wegen Morddrohungen und so. Greta Thunberg ist allen voran demonstriert, sagt nein, hier Israel und so. Und 10.000 Leute durch die Straßen. Ich wusste gar nicht, dass in Malmö 360.000 Leute wohnen. Und dass von denen 120.000 noch nicht so lange da wohnen, sozusagen. Und da war dann angekündigt, sie würden mit 20.000 Leuten demonstrieren und ihre Sprüche da vom Fluss bis zum Meer und so weiter rufen. Aber dann waren es wohl am Ende nur 10.000 Leute gewesen. Aber trotzdem. So viel zum Thema Völkerverständigung, zum Thema mal überlegen. Die Sängerin kann sicherlich nichts dafür, für die globale Wetterlage und so. Und die kann sicher auch nichts dafür, dass 1.000 plus Menschen umgebracht worden sind und mehrere hundert entführt worden sind. Da kann ja auch nichts für.
Nee. Ja, das ist halt immer das Gleiche mit Sport, wo es halt auch immer heißt, ja, wir sind unpolitisch und das es funktioniert nicht. Es wird nie unpolitisch sein, aber sowas geht halt auch nicht. Das dann an den Leuten auszulassen. Ich meine, das ist eine Sängerin, Punkt.
Richtig.
Ja,
aber sie ist ja auch, hat ja russische Wurzeln, ist ja doppelt schlimm noch und so. Und weißt du, dann kannst du ja nur sagen, also ihr armen Wichte, also ist ja generell, die ganzen Argumente fallen alle zusammen wie ein Soufflé in der Küche, was so lange gebacken worden ist. Also wenn es dann heißt, ja, Israel ist hier der große Völkermörder, sag ich, Völkermord, gehören zwei Sachen dazu, Absicht und ein Volk, dessen Zahl abnimmt. Absicht kann ich nicht erkennen. Dessen Israel wohnen 2 Millionen Muslime. Es gibt welche in der Regierung drin, in der Verwaltung. Und die Zahl der Palästinenser hat stetig zugenommen. Also von wegen Völkermord ist schon mal Quatsch irgendwie halt, dieses Argument. Und dann sagen, ja, aber hier die 1.000 von Kindern und so, da werden dann die Zahlen übernommen von der Hamas. Die Hamas, die gleiche Hamas, die keine Angst hat, sich zu verstecken, eben in Schulen, in Krankenhäusern, unter einem Krankenhaus mal eben einen Serverraum aufbaut und so Geschichten halt dann da. Also, nee. Und dann sollten doch bitte auch Leute fragen, warum machten Ägypten, unmittelbarer Anrainer des Gazastreifens,
die Grenzen nicht dicht auf,
wenn da Hunderttausende vor Ort campen irgendwie, könnte man da sagen, machen wir Grenzen auf, wenn es doch die gleichen Brudervölker sind, der anderen, aus der anderen Nation, aber mit so Fragen kommst du gar nicht bei den Schreihälsen durch, die einfach nur kakelen und sagen, alles die bösen Völkermörder und Colonizer und so. Kann man nur Kopfschütteln.
Ja.
Faktenresistent. Feelings sind aber nicht größer als Fakten, muss ich leider sagen. Meine Fakten stören dich einen Schmutz an deinen Gefühlen.
Ja.
Um einen gehobenen Spruch des Englischen ins Deutsche schlecht zu übersetzen.
Okay. Wie heißt das auf Englisch?
My facts don't care about your feelings.
Okay. Und das ist ein geflügeltes Wort oder ist das ein Zitat von irgendjemandem?
Ich weiß es nicht, aber das gibt es öfters immer zu lesen, also ob es meiner gesagt hat oder so, aber ja, ich mache es dann meistens noch kürzer. Ich mache halt ein Facts, dann das größte Als-Zeichen. Neben der Y-Taste, Shift, drücken für größer Zeichen. Und dann halt eben Feelings.
Ja.
Ist halt so, sorry. Also nur weil jemand glaubt, die Erde wäre flach, ist sie aber nicht flach. Also ich weiß, vielleicht verlieren wir jetzt die Hälfte aller unserer Zuhörer, aber nee, tut mir leid, Freunde der Nacht. Also die Erde ist wirklich, wirklich nicht flach. Es gibt nicht wie beim Piraten der Karibik den großen Wasserfall, wo dann alle Schiffe runterfallen am Ende der Welt oder so.
Da habe ich jetzt vor ein paar Tagen mit meinen zwei Jüngsten den ersten Teil mir angeguckt.
Der noch ganz gut war.
Ja, der macht auch immer noch tierisch Spaß, ist super gemacht, was die Effekte betrifft, wo du immer dort denkst, der Film ist ja echt mittlerweile alt. Aber funktioniert. Ja, also ich meine, wenn du überlegst, was seither an CGI-Filmen rausgepumpt wurde.
Ja, klar.
Und das sieht trotzdem immer noch super aus, wenn dann eben die Menschen in den Mondschein wandern und zu Skeletten werden. Das ist super. Also es sieht immer noch echt gut aus. Und man kann über den zweiten Film, den ich nicht so besonders mag, sagen, was man will. Auch da sind die Effekte irre gut.
Das war mit dem Orgelspieler, oder?
Mit
dem Vater, der irgendwie da unten an Bord unter Wasser war.
Genau, ja. Und wo halt dann die ganzen Typen immer so Gesichter haben wie diverse Meeresbewohner.
Ja.
Das sieht toll aus, ja. Aber meine Jungs
den
haben
dritten, das war der gewesen mit Keira Knightley, der Unsägliche, oder?
Keira Knightley ist in den ersten dreien immer dabei, deshalb wird es jetzt schwierig.
Aber
also
der
ich fand
war
ihn unsäglich,
besonders unsäglich.
Ja, der fing
wo sie auf irgendwelche Inseln rumgerannt sind mit Schatztruhen und so weiter halt dann da und so. Und,
ich glaube ja, dass das der war.
Und dann habe ich keine mehr angesehen.
Ich habe den vierten dann noch gesehen. Der war meiner Meinung nach wieder wirklich besser. Den fünften habe ich aber nicht mehr gesehen.
Es gibt einen fünften, Himmelswille.
Es gibt einen fünften, ja, ja. Sie
straight
sind
to DVD oder
Planung
was?
Für
oder
den
straight, straight to Disney Plus oder was?
Nee, der war im Kino. War auch, glaube ich, gar nicht so unerfolgreich. Warte mal. Fluch Karibik. Salazars Rache. Zack. Mit Javier Bardem als Bösewicht.
Okay. Der war gerade mit dem Bond-Film fertig oder so?
Ja, 2015 gedreht, 2017 rausgekommen, Entstehung, Besetzung, Dreharbeiten, Synchro, Kritik. Naja, also hat 230 Millionen gekostet und 795 Millionen eingespielt.
Gut, kann man sagen, machen wir einen sechsten, ne?
Ja. Also sie sind wohl angeblich dran, überlegen halt natürlich immer noch, was sie jetzt eigentlich machen und ob sie Jack Sparrow noch mal ausbuddeln oder ob sie jetzt doch mal sagen, wir machen was anderes. Ich weiß es nicht. Ich sehe gerade, wie gesagt, den Teil habe ich nicht gesehen, aber da sind viele aus den ersten Teilen noch mal dabei, die, glaube ich, später auch nicht mehr dabei waren. Oh, Paul McCartney spielt in dem Film mit.
Hilfe, Hilfe.
Paul
Hilfe.
McCartney als Onkel Jack. Okay.
Irgendwann ja auch schon im dritten oder im vierten hat doch auch dann Keith Richards mitgespielt, oder nicht, meine ich, oder?
Ja, genau. Ich glaube, das war der dritte.
Himmelswillen.
Der hat, glaube ich, einen Schrumpfkopf dann irgendwo da dran. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch ewig her. Ja. Richtig. Ja, also den
und
fanden
Kids,
meine Kinder gut und haben danach aber bei mir im Bett geschlafen. Also beide, ja, das war überhaupt nicht gruselig und dann, ja, waren sie doch bei mir im Bett.
Würde ich sagen, gut, dann bleibt mal unten bei euch schlafen, könnt den Hund noch nehmen, der passt auf, ihr auf. Also der verbellt alle untoten Piraten und dann ist gut.
Genau.
Herrlich, 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 herrlich. Nee, also Ich gehe dagegen gute Literatur, aber Perry Rhodan Atlantis durch, die Miniserie. Das ist mir dann abends, ich habe bis abends das lange Spielen, ist ja alles Quatsch. Ich lese jetzt dann abends lieber Zeitschriften und Bücher, nee, Zeitschriften nicht, nur Hefte, Romane und Bücher. Atlantis hat sich gerettet. Atlantis fing gut an, diese 12er-Miniserie von 22. Mittendrin hat es einen Durchhänger gehabt. Da war es irgendwie so ein bisschen sehr starke Nummernrevue. Und gegen Ende haben sie natürlich groß in die Zeitreisentrickkiste gegriffen, weil die müssen ja, auch wenn dann Leute sterben, die nicht sterben dürfen, weil wir wissen, tausende von Jahren später gibt es die ja noch und so, müssen sie irgendwie mal ein bisschen Spannung erzeugen und dann gucken, oh, wie schaffen es denn da rauszukommen und so. Wie kann sich James Bond aus dem explodierenden Auto retten und so, aber ganz gut gelungen. Und hat sich auch rausgerettet aus meiner Phase. Erebos, der erste. Ich bin da auch fast durch. Wollte erst am Abend zu Ende lesen, aber ich glaube, es wird noch länger dauern hier. Den werde ich dann wohl erst lesen können, wenn ich aus Italien zurück bin. Der hat auch angezogen, was die Qualität angeht. Der hat sich ein bisschen teilweise sehr stark in die Beschreibungen der Spiele immer verzettelt und sich also ergangen, muss man ja sagen und so. Und jetzt, nachdem manche aus dem Spiel raus sind und andere drin, nimmt es an Dramatik zu und es ist gut so. Für Italien habe ich überlegt, wenn Wetter nicht gut ist, was lese ich da? Nehme ich ein Buch mit, jawohl. Und zwar liegt es gerade natürlich ungreifbar am Bett quasi. Aber irgendwann waren mein Vater und ich, wir sprachen um Kampf, das Kampf hier und Kampf für das und für dies und dann sage ich Kampf um Rom. Haben wir gelacht, ja, Kampf um Rom war doch früher mal so ein Film, zweiteiliger Film, irgendwie große Schlachten, die Langobarden oder die und jenige und da kämpfen um Rom. Rom ist ja schon so quasi fast durch und jetzt kämpfen die anderen Stämme um Rom, daher Kampf um Rom. Und das Buch kam raus, 18 irgendwas, und war irre erfolgreich. Trotz seiner, weiß nicht, 700, 800, 900 Seiten gab es innerhalb kurzer Zeit zig Auflagen schon davon und man kann es immer noch kaufen. Es gab eine Variante, die ich gekauft habe, von einem, warte mal, von einem Imprint des Karl-May-Verlags. Die haben einen günstigeren Imprint. Und ich sag dir mal gerade, wie der heißt. Dann kennst du den auch als alter Buchexperte. Das war ein guter Euro pro Seitenkurs nämlich gewesen. Da wirst du Augen machen. Kampf um Rom. Wo haben wir ihn hier? B-b-b-b-b-b-b-b. Ein Kampf um Rom. Das Label heißt Edition Ustad oder Ustad.
Das sagt mir nix.
Hat der alte
Also
Felix Dahn.
Ustadt, oder?
Ne, ohne DT, nur mit D. Ustad. Und das ist so eine Art Label vom Karl May Verlag. Ja, und da sind es mal eben 752 Seiten für 9 Euro gebunden.
Ja, da gibt es
Richtig cool.
diverse Ausgaben. Atlantis hat, glaube ich, auch so das Ding mal im Programm gehabt. Also ja. Meistens um die 10 Euro gebunden und das sieht ja dann auch, ja, wie du schon sagst, viel Buch fürs Geld. Ich habe es nie gelesen, muss ich zugeben. Ich sehe es nur
Du, hier
immer wieder
von
in
Hoffenberg
Anzeigen.
gibt es den 25 Euro gebunden. Taschenbuch? Nee, hier ist vollständige Ausgabe. 21, 29 Taschenbuch. Also von daher war schon ein guter Deal. Ja, Felix Dahn, Professor, Rechtsprofessor und so. Und das werde ich mal mitnehmen. Die Filme habe ich, glaube ich, damals sogar gesehen in den 80ern. Und dann werde ich mal berichten über den Niedergang des Ostgotischen Reiches im 6. Jahrhundert nach Christus, wenn Theoderich Ravenna den Löffel abgibt und dann alle Leute rumkämpfen, rummachen wollen.
Ja, viel Spaß dabei.
Du, man muss doch mal Klassiker lesen, dann kann ich immer mal
Ja,
Perry
klar.
Rhodan lesen.
Ja. Das stimmt. Ja, ich überlege, ich kann nur mit Bond dienen. Ich habe Flottenkommando gestern fertig gelesen. Ich glaube, den hatte ich auf den Nachttisch gelegt, als wir das letzte Mal aufgenommen haben. Also mit dem habe ich jetzt ein bisschen länger gebraucht, weil ich zwischendrin dann mal noch zwei, drei Fragezeichenbücher gelesen habe. Unter anderem Melodie der Rache, weil da jetzt vor ein paar Tagen das Hörspiel rauskam. Und da wollte ich vorher eben den Roman passend dazu lesen.
Melodie der Rache, okay.
Ja, war okay. Also,
so 5 von 10 wahrscheinlich dann.
So, ja, so ungefähr. Also die Geschichte an sich hat Spaß gemacht zu lesen. Hm. Ich habe mir das Hörspiel auch gerne angehört, aber die Art und Weise, wie da Brotkrumen gestreut werden, so wer könnte es denn gewesen sein und weiter und so fort. Hm. Das, und dann, wenn es dann halt irgendwo völlig anders hinführt, dann ist es so, naja.
Also, Otto, du kannst es gar nicht, auch wenn
genau, du kannst es nicht
nachdenken, vorher wissen. Herausfinden könntest, dann fehlt dir die eine Info, die nämlich nur der Hauptdarsteller gesehen hat, aber nie darüber spricht auf den Seiten.
Genau.
Mag ich mal
ganz halt besonders
gern sowas.
Ganz, das mag ich mal ganz kurz vor, gerne. Ja eben, das kommt ganz kurz vor Schluss, dann erst so die letzte entscheidende Info und das ist so, naja.
Ja,
also nee. Atmosphäre, soweit alles gut. Es ist auch das Hörspiel dann schön gut gespielt, das Buch ist schön geschrieben, aber das hat mich halt so, du rätselst da halt 160 Seiten mit und stellst dann fest, ich konnte es ja überhaupt nicht wissen und das ist ein bisschen doof, ja. Genau, und dann habe ich noch ein älteres gelesen, da fällt mir gerade der Titel nicht mehr ein, muss ich zugeben, das habe ich davor gelesen und jetzt habe ich mir heute mitgenommen und angefangen aus der Reihe Rocky Beach Crimes, den Roman, in dem Kommissar Reynolds ermittelt. Kommissar Reynolds ermittelt in Eiskalter Rausch.
Ja,
da habe ich aber erst heute noch kurz vor Podcast 20 Seiten gelesen, also da kann ich noch überhaupt nicht sagen, in welche Richtung es geht. Die Reihe besteht ja aus Ablegern im Sinne von im ersten Band Tödliche Törtchen ermittelt Tante Mathilda. Hier in diesem Band dann eben Kommissar Reynolds, der schon ewig in Rente ist, aber dann in einen Fall reinstolpert. In Mord unter Palmen ermittelt Victor Eugenie. Das ist ein Meisterdieb, also in einigen Fällen schon aufgetaucht als Gegner. Und im letzten Band, da freue ich mich drauf, wenn ich den dann lesen kann, der blutrote Kondor, da ermittelt Skinny Norris, der Erzfeind der drei Fragezeichen.
Oh.
Ja.
Also quasi die Elseworld-Saga von den drei Fragezeichen.
Genau. Ich meine, es ist ja immer lustig, bei den eigentlichen drei Fragezeichen-Büchern ist es ja oft so, dass dann gerade zufälligerweise Ferien sind. Und die Jungs dann eben Zeit haben, mit dem Fahrrad und dann später mit dem Käfer immer irgendwo hinzufahren. Und hier ist es dann halt jedes Mal so, dass die drei Fragezeichen gerade halt nicht da sind, weil sie einen, keine Ahnung, Schulausflug haben oder in Europa sind oder sonst irgendwas. Und also dann müssen halt jeweils die anderen Leute drauf ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Mal gucken, wie oft das fortgesetzt wird. Also die ersten drei Bände kamen gleichzeitig raus und dieser letzte Band ist jetzt im Frühjahr erschienen. Ich weiß gar nicht, ob für den Herbst dann ein fünfter Band angekündigt ist. Also mal schauen. Genau, das waren meine Bücher. Und jetzt momentan habe ich im noch parallel Once Upon Atari endlich mal angefangen zu lesen. Kennst du das?
Du hast schon mal drüber gesprochen, meine ich,
mehrfach. Ich habe irgendwann schon mal angefangen, es zu lesen und recht schnell wieder weggelegt. Das Buch von Howard Scott Warshaw, oder wie auch immer man ihn aussprechen möge, der eben dann ja das E.T.-Spiel gemacht hat. Und
das weit weniger schlecht war, als alle immer behaupten.
Ja, das ist das Schöne am Vorwort. Das Vorwort stammt von Klein, heißt der Typ, oder? Der Ready Player One geschrieben hat. Der gemeint hat, er hätte als Kind damals das Indiana-Jones-Spiel gehabt. Und das eben ja auch von Warshaw war, so die erste Filmumsetzung auf einen Heimcomputer oder auf eine Konsole. Und als nächstes hat er sich dann halt E.T. gewünscht und hat das bekommen, hat das wahnsinnig gerne gespielt und erst Jahre später festgestellt, dass alle Leute dieses Spiel hassen. Und er seither weiß, alle anderen Leute sind einfach nur Idioten. So ungefähr. Also ihm gefällt's, fertig. Ist ihm egal,
mir
was
ist auch
andere Leute
gefallen, wie
denken.
gesagt, also ich habe es auch wirklich gut gefunden.
Also bisher, ich habe 30 Seiten, glaube ich, ich springe dir halt ziemlich viel hin und her zwischen der Baggeraktion da in der Wüste, zwischen seinen Anfängen bei Atari und jetzt gerade bin ich dabei, wie er Steven Spielberg die seinen Entwurf für das IT-Spiel zeigt und Spielberg ihm danach sagt, naja, das ist ja echt gut, aber könnten wir nicht vielleicht eher was im Stile von Pac-Man machen? Und
Okay.
Warschau dann ihm das wieder ausredet und sagt, nein, nein, E.T. ist ein außergewöhnlicher Film, wir brauchen ein außergewöhnliches Spiel. Aber im Hinterkopf hat er, naja, ich habe jetzt schon 10% meiner Zeit quasi verloren. Er hatte 5 Wochen und meinte, nach 4 Tagen hat er halt dieses Treffen da gehabt. Er konnte jetzt nicht nochmal neu anfangen mit irgendeinem anderen Spiel. Und dann hat er Steven Spielberg das Pac-Man-artige E.T.-Spiel ausgeredet. Wie auch immer das ausgesehen hätte. Aber jetzt redet er gerade viel über seine Kindheit und das ist schon arg viel Kleinkram. Da hat mich das Buch wieder ein bisschen verloren, aber ich möchte dranbleiben und es endlich mal wirklich zu Ende lesen. Genau.
Wohl dem, der so viel drüber schreiben kann. Ich meine, ich könnte es nicht in den epischen Breiten um meine Kindheit sprechen. Sicherlich ein paar Schlüsselgeschichten dabei, aber ich könnte es nicht sagen, jetzt, was ich besonders gerne mit 4 zum Mittag gegessen hätte oder so. Ne? Also.
Ja, ziemlich genau in die Richtung geht das. Ist natürlich die Frage, ob er das wirklich noch weiß, aber ich denke bei einigen Sachen, ganz ehrlich, das ist gerade zu viel Information. Das interessiert mich nicht. Aber ich will halt ja auch nicht den ganzen Abschnitt überspringen. Wer weiß, was irgendwo zwischendrin noch steht. Und ja, mal gucken. Bisher waren seine Kapitel oder die Seiten, bis er den nächsten größeren Sprung wieder irgendwo in die Geschichte macht, immer nur so 4, 5 Seiten. Also nehme ich an, dass auch diese Kindheit bald wieder abgehakt ist und da wieder irgendwo anders ist.
Oh Mann.
Wir werden sehen. Auch da werde ich berichten. Und wahrscheinlich irgendwann auf www.dasklappt-so-nicht.de einen Artikel darüber veröffentlichen.
Da bin ich gespannt.
Ja, ne? Wirst du dann lesen.
Wer ihn nicht mehr lesen kann, ist Roger Corman, der am Wochenende gestorben ist. Im gesegneten Alter von 98 Jahren.
98? Okay. Irgendwie hatte ich den, weiß auch nicht, in die 80er gesetzt. Aber ja, ich habe mir jetzt gerade ein aktuelles Bild nochmal aufgerufen. Er ist dann doch älter, als ich ihn gedacht habe. Ja.
Nee, also der hat schon viele Jahre und viele Filme auf dem Buckel.
Ja.
Dabei sind viele der Filme, die man so kennt, wo man sagt, oh hier, Roger Corman und so weiter, gar nicht zwingend von dem entstanden als Regisseur, sondern eben halt als Produzent. Der hat jede Menge produziert und wirklich jede Menge produziert. Also er hat selber gedreht 55 und produziert um die 385. Zwischen
Okay.
54 und 8, also in 54 Jahren, hat er dann 440 Filme in den Fingern gehabt. Respekt.
Absolut. Ich gucke hier gerade mal. 1976 4 Filme produziert. Knallertitel wie Vergewaltigt hinter Gittern. Friss meinen Staub. In Hollywood ist der Teufel los. Und Mach ein Kreuz und fahr zur Hölle. Ja. Ich glaube, ich habe keinen einzigen dieser ganzen Filme hier gesehen, die da so drin stehen. Sharktopus versus Whalewolf. Was ist denn ein Whalewolf?
Naja, eine Mischung aus Wahl und Wolf wahrscheinlich dann. Gut, dann
Und
House of Usher hat
Sharktopus
er.
versus Pterakuda. Okay.
House of Usher hat er gemacht zu Edgar Allan Poe. Immerhin die Story von Richard Matheson geschrieben. Dann hat er gemacht, das waren die ganzen Filme eben, die ganzen Poe-Filme halt, die waren damals das Ding gewesen. Die Grube und das Pendel, Pit and the Pendulum. Horrorfilm über lebendig Begrabene, Tales of Terror. Also da war er immer stark mit dabei. Haunted Palace, Der mit Röntgenaugen, genau. Der kam doch auch dann am Donnerstag bei den ganzen WDR Science Fiction und Gruselfilmen. Der Mann mit den Röntgenaugen, genau. Die Maske des Roten Todes, dass er da mit Vincent Price bei Edgar Allan Poe gelandet. Das Valentinstagsmassaker, Gangsterfilm.
Nee. Ich finde
Der ist
gerade
über
interessant, dass er
Frankenstein andauernd.
1977 einen Film produziert hat, der im Original Grand Theft Auto heißt. Highway 101, Vollgas, bis die Fetzen fliegen. Ach, ich liebe die deutschen Titel.
70er vor allen Dingen, 70er und 80er, ja. Piranha, Joe Dante hat er produziert, doch, also einige ganz bekannte Sachen, ja. Forbidden World, Space Raiders.
Und 1993 The Fantastic Four, der nicht veröffentlicht wurde.
Den sehe ich als 94 unreleased hier bei mir im Englischen.
Ja, produziert 93 stand bei mir jetzt in der Liste und wenn ich draufklicke, steht hier Fantastic Four 94,
Okay.
ja.
Escape from Afghanistan.
Ach, das war dieser Eichinger-Film. Stimmt. Von dem habe ich immer nur gelesen, dass der Eichinger den hat produzieren lassen, damit er die Rechte nicht verliert oder sowas.
Von welchem?
Von diesem Fantastic Four-Film.
Okay.
Aber ja, kam halt nie raus. Hauptsache die Rechte behalten. Bescheuert, aber okay.
Ja, jedenfalls Grüße gehen raus an Roger Corman. Er hat hoffentlich aber, ach, bestimmt hat er den gesehen, oder den Film, den wir heute auch gesehen haben, vor heute Abend.
Bestimmt, also 2000, er hat ja bis 2021, sehe ich hier, noch produziert, von daher hat er 2017 bestimmt noch Filme geguckt.
Gut, das wäre auch schon die dritte Auflage der ganzen Klamotte irgendwie, ne, muss ich sagen. Also.
Aber die erste, die ich gesehen habe.
Dito, ich dachte, ich hätte ihn schon mal gesehen, aber da habe ich mich vertan. Und gerade bei dem, Achtung, riesengroßer Spoiler-Alarm, gerade bei dem Film, ist ja quasi am Ende alles zerspoilert. Und das hätte ich gewusst, hätte ich ihn schon mal gesehen, hätte ich gesagt, na klar, so ist es gewesen. Also, ja.
Ich möchte auch direkt sagen, ich möchte den, also ich kann ihn gar nicht mehr nacherzählen.
Okay.
Ich kann die grobe Handlung zusammenfassen, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, wann wer wen verhört hat, weil es ja nun mal ein Detektivfilm ist. Aber ja, ich möchte eigentlich, ich weiß nicht, möchtest du spoilern am Schluss, wer was getan hat oder wie stellst du dir das vor?
Ich meine, wer was und wie und warum? Ich meine, wir können ja schon sagen, dass irgendwie alle nicht ganz, dass alle irgendwie bekannt waren mit der Tat oder warum wer umgebracht worden ist oder sowas halt. Aber wir verraten ja auch, wer im Bond-Film der Böse ist oder was, keine Ahnung. Wir verraten auch, wer dann hinterher, ob dann der Tom Cruise es schafft oder nicht schafft, die Welt zu retten oder so. Also insofern weiß ich nicht.
Wobei mich das bei einem Bond-Film nie so überrascht hat wie jetzt hier bei Mord im Orient Express. Wie du schon sagst, angeblich, also bei mir steht jetzt hier fünfte Verfilmung, steht auf Wikipedia, aber vier Daten, an denen vorher schon mal Verfilmungen rauskamen, ich weiß es nicht.
Kino und Fernsehen halt. Es gab auch Fernsehwerbung, glaube ich,
Ja, das
dafür.
kann natürlich sein. Also ich, wie gesagt, kenne keine davon. Das ist jetzt hier die von Kenneth Branagh. Unter der Regie von Kenneth Branagh rausgekommene Fassung, die in großen Bildern schwelgt, können wir vielleicht schon mal sagen.
Ja, hat ja auch Ridley Scott mitproduziert, ne? Kann man sagen.
Genau,
Er
das
schwelgt
habe
ja
ich
auch
dann
gerne in
auch
großen
gedacht,
Bildern.
als ich den Namen gesehen habe.
Ich meine, große Bilder, vor allen Dingen zu Anfang, werden es dann wieder voll in die Assassin's Creed Schublade geht, ne? Ich sage nur Jerusalem zu Anfang, ne?
Ja,
Erstes
genau.
Spiel gleich wieder und ich dachte, hoppla, genau, sehr schön eingefangen alles. Oder Mirage, so ein bisschen die Atmosphäre. Oder dann kurz drauf Istanbul. Revelations auch groß dabei und so toll gemacht. Ich habe nicht ganz verstanden, um zu zeigen, wie toll er ist, hat ja Hercule Poirot gleich zu Anfang den Fall, ein Rabbi, ein Priester und ein Imam kommen in eine Kneipe, so ungefähr. Ein Teil fehlt, Und es hat gestohlen, aber keiner von den dreien, sondern irgendwie ein Cop oder so. Aber warum halt? Ich habe es, muss ich sagen, auf Englisch gesehen, ohne Untertitel. Und es war nicht immer leicht, aber da haben sie sich verlassen zum Beispiel. Warum hat er das gestohlen, das Ding?
Ja, auch das habe ich vergessen. Ich kann dir sagen, wie Poirot draufgekommen ist, aber
Okay, sag mal.
ja, es war halt dieses Ding, das er gestohlen hat, war eine Reliquie, die in einer Kirche aufbewahrt war und man musste hochklettern, um dran zu kommen. Und keiner der drei Geistlichen hatte das entsprechende Schuhwerk, das Spuren hinterlassen hat, beziehungsweise ein Bild beschädigt hat, an dem man hochklettern musste, um da dran zu kommen. Im Gegensatz zu dem Polizisten, mal ganz davon ab, dass vermutlich jeder andere Polizist, der da drumherum stand, dieselben Schuhe trägt.
Mein Punkt, es gab doch auch noch Tausende, die ja noch in dem ganzen vor der Klagemauer gestanden haben, die es auch machen können oder so.
Das war ein bisschen obskur, aber es war halt dann letzten Endes wie bei einem Bond-Film quasi die Eingangssequenz. Die ist halt kurz, knapp, knackig, ein bisschen lustig.
Mit dem Eiermann.
Genau mit dem Eiermann, weil Poirot immer möglichst zwei genau 5 Minuten, glaube ich, gekochte Eier haben möchte und die sollen möglichst gleich groß sein.
Schwachsinn, Schwachsinn.
Ja, natürlich. Und ja, wie er dann den Fall erstmal klärt und wie er das vorbereitet, wie er dann den Polizisten überführt mit seinem Stock, den er in die Mauer reinrammt und weil er genau weiß, dass 10 Minuten später oder 5 Minuten später der Polizist dann voller Panik gegen diesen Stock rennen wird. Also völlig bescheuert, klar, aber hat Spaß gemacht. Das war
Ja,
vollkommen okay. Also die
irgendwie
Figur ist schön
charmant.
eingeführt. Du kriegst halt direkt aufs Brot geschmiert, dass Poirot ein bisschen arg obskur ist, seine starken Marotten hat, aber halt trotzdem Humor hat. Also,
Korrekt.
ja, das war echt nett gemacht. Ich muss auch dazu sagen, auch den Agatha Christie-Roman habe ich nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob du ihn mal gelesen hast, sprich, ich weiß nicht, wie nah dieser Film jetzt hier dran ist.
Ja. Wer ihn gelesen hat, möge es bitte im Comments-Bereich uns sagen, ob der sehr nah oder weniger nah am Roman dran ist. Was ich auch nicht verstanden habe, er ist dann ja, trifft sich irgendwie, trifft in Jerusalem noch irgendwie alte Bekannte oder nicht alte Bekannte, erst reist er mit dem Schiff weiter, ist dann in Istanbul und dann geht es darum, ja, wir fahren mit dem Zug weiter. Aber warum fährt er mit dem Zug jetzt auf einmal? Ist mir nicht klar, warum er jetzt bei meinem alten Bekannten, dem Sohn des Zugbesitzers, den trifft er wohl, aber dann lädt er den ein, mit dem Express zu fahren,
Ja,
dieses Mal
eigentlich
eben.
will er Urlaub machen, aber er wird dann doch wieder geholt, weil es wird nicht genau erklärt, was für ein Fall eigentlich auf ihn wartet. Aber er soll mit dem Orient Express möglichst schnell nach Paris, glaube ich, kommen, um dort dann eben einen Fall zu lösen. Also
Alles
das
klar.
ist der Aufhänger. Deshalb muss er dringend noch in diesen Zug und wird halt noch in ein Abteil gequetscht, das eigentlich schon belegt war.
Von Mr. McQueen.
Und entsprechend, ja, also ich glaube, dieser andere Fall wird auch nie wieder erwähnt, weil am Ende des Films da wieder ein anderer Fall auf ihn wartet. Aber ja, eigentlich Urlaub und dann kommt er halt nie dazu, weil er natürlich der größte Detektiv der Welt ist.
Was auch
Und
nicht müde wird zu betonen.
genau. Und deshalb ständig von Leuten gebeten wird, doch bitte dies und das und jenes zu erledigen.
Richtig. Und das dann anfangs wie Traumschiff irgendwie halt. Alle gehen an Bord und so. Und hier sind die, hier
Genau.
sind da und so. Da kommt Mary, die nervt mich aber noch. Der Doktor, der nervt mich auch. Dann kommt der prügelnde Tänzer mit seiner Freundin. Dann kommt Catwoman. Dann kommt Johnny Depp. Dann kommt Penelope Cruz. Dann kommt M. Dann kommt der Green Goblin. Alle wollen an Bord irgendwie halt. Und dann kommt noch Jack
Aber
Sparrow auch noch an Bord. Genau.
ja, wie du schon die Namen so schön in den Raum gestellt hast, ich habe da echt da gesessen, weil ich nichts wusste, außer dass Kenneth Branagh da mitspielt.
Ja.
Und ich dachte, ach, der? Und die auch noch? Mein Gott, was haben die für ein Budget gehabt? Also, die haben echt nicht gekleckert, die haben geklotzt, was Namen betrifft.
Naja. Und die haben ja auch alle keine riesengroßen Rollen gespielt. Also, weil es so
Nee.
viele waren, Ensemble, können die ja nicht mit jedem so viel reden. Oder keiner kann die Zeit vor der Kamera bekommen, die Poirot bekommt.
Also gerade Willem Dafoe oder Michelle Pfeiffer. Ich habe Habe erst gedacht, oh, die haben dann bestimmt irgendwie wichtige Rollen und gerade Michelle Pfeiffer taucht halt vergleichsweise selten auf. Und ja, also hat mich jetzt nicht gestört, die waren alle gut gespielt und Judi Dench war halt auch nett, die zu sehen. Auch das, wie gesagt, wusste ich nicht. Und ja, also großes Ensemble auf vergleichsweise kleinem Raum, wie das halt so läuft in diesen Kriminalromanen, weil sie ja im Orient Express jetzt unterwegs sind.
Ein Triebwagen, vier Reisewagen und einer noch als Speisewagen getarnt, quasi. Also ein Aufenthalts- so Speisewagen, ein Triebwagen, Lastwagen, ein Kofferwagen und zwei Reisewagen eigentlich nur. Tolle Bilder, tolle Aufnahmen. Ich frage mich, gut, damals 17 noch wahrscheinlich, mögen sie echt gewesen sein, mögen sie CGI gewesen sein, aber generell Roland-Züge immer ganz toll, Lawinen-Express, Liebesgrüße und so weiter, immer Züge, immer Filme, ist sofort meins.
Also ich vermute, dass die Fahr dass viele von den fahrenden Sachen CGI waren, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, boah, das kann hier alles nicht echt sein. Ich habe dann so ein paar kurze Szenen gefunden, also so ein paar Making-of-Geschichten, die aber alle nicht lang waren und wird dir nie groß was erklärt, aber wo du siehst, was sie halt echt alles dann doch noch aufgebaut haben. Da war schon auch ein echter Zug, es war eine echte Station und natürlich drumrum dann noch wieder Bluescreen, aber dann oder auch, dass sie den Zug oben auf dieses Viadukt gesetzt haben. Auch dann natürlich auf sicherem Gelände und das drumherum ergänzt, aber da war schon einiges mehr, als ich so als CGI-geschädigter Mensch gedacht hätte, dass sie, also es war mehr echt, als ich gedacht hätte, aber klar, viel von der Umgebung, vom Wetter, von den Bergen, vom Schnee war halt nicht da. Aber der Zug, sehr schön. Also auch da schwelgen in Bildern.
Ja und nein. Ich sag mal, bin bei dir, wenn es darum geht, Außen und Station und so. Fand aber, was haben wir denn über den Orient Express selber gelernt? Eigentlich ja herzlich wenig. Wir haben die Küche vielleicht mal 3 Sekunden gesehen, wo irgendwie da die Flammen hochschlugen zu Anfang. Wir haben gesehen, ah, es gibt ein Klavier und es spielt einer dran und so. Aber so dieses ja, Mysterium oder das, wie soll man sagen, das Orient Express als Handlungsort oder als Legende, legendärer Zug, kam mir persönlich einen Tacken zu kurz. Auch wenn es natürlich cool war, wenn sie rumgefahren sind und die haben die dann die Abteile gezeigt, mal eine coole Kamera von oben gezeigt und so, alles prima, aber da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, ich weiß nicht.
Ich war ein bisschen nicht enttäuscht, aber also ich habe mir die Abteile immer größer vorgestellt. Aber ich gehe davon aus, dass die sich hier schon Gedanken gemacht haben und das also richtig gemacht haben. Mir kam die vergleichsweise klein vor, weil ich halt auch immer gehört hatte, ja, Orient Express ist Luxus pur. Was halt hauptsächlich dann in diesem Speisewagen, Aufenthaltswagen, wie auch immer, zum Tragen kommt. Der
Und
sieht wirklich
die
toll
Gräfin
aus.
auch, die Gräfin auch, ne? Oder der Tänzer, die hatten auch einen Vorraum und einen Schlafraum dahinter. Also ein
Ja,
paar gab es schon erste Klasse
stimmt.
Dinger, die ein bisschen größer waren.
Ja, okay, ja.
Er musste ja in zweiten
Aber
Klasse schlafen, da war es
ja.
nicht ganz so dolle vielleicht.
Stimmt. Vielleicht war es das, aber das war, also auch das habe ich halt für mich in meiner Vorstellung war so ein Abteil im Orient Express halt ein kleines Zimmer und das hier war halt dann, ja. Also da hat sich Bond in Liebesgrüße in einem ähnlich großen Abteil geprügelt.
Richtig, richtig, richtig.
Genau. Ja, aber worum geht's denn eigentlich? Um einen
Ja,
Mord im
einer
Orient
der Fahrgäste
Express?
wird ermordet, genau. Einer der
Genau.
Fahrgäste wird ermordet und nun ist Hercule Poirot gefordert, das aufzuklären. Passenderweise gerade eine Lawine, alle sind irgendwie ein bisschen, kommen nicht viel weiter, weil der Zug an der von dir schon erwähnten Aquäduktbrücke steht und vorne geht es nicht ran und es kommen die ersten mit Draisine los, um ihn dann wieder loszueisen, wortwörtlich, aber er hat alle Zeit der Welt, um Gespräche zu führen und zu verhören und zu vermuten und zu mutmaßen und zu entschlüsseln, wie oder was der Ermordete getan haben könnte, dass er ermordet wurde und wie die ganzen Leute an Bord verknüpft sind mit der ganzen Sachlage, beziehungsweise ob sie alle Täter sein könnten, hatten sie ein Alibi, weiß man alles gar nicht so genau, aber warum, wie und was. Also das ist ganz, ganz clever gemacht, was sich dann peu à peu entspinnt. Man kriegt zu Anfang einige Namen genannt und auf einmal haben die alle was damit zu tun mit den Namen. Oder sind sogar die Leute, die im Namen nur genannt werden, an Bord.
Mm, ja. Das war, finde ich, echt schön gemacht, ja. Mhm. Und nie erzwungen. Also ich hatte nie das Gefühl, jetzt kommt hier so ein Dreh wie vorhin, was ich meinte, in dem Drei-Fragezeichen-Buch, dass du plötzlich eine ganz andere Geschichte aufgetischt kriegst, sondern du konntest dann immer sagen, ach stimmt, das hat er schon mal erwähnt. Mhm. So, funktioniert hervorragend. Und dass der Typ, der ermordet wurde, auch nicht das war, was er hier zu sein schien, nämlich ein Kunsthändler. Das wird halt relativ schnell klar.
Ja.
Und auch bei den anderen stellt sich dann recht schnell die Frage, wer sie eigentlich wirklich sind.
Warum war denn eigentlich der Dickens so lustig? Ich meine, ich habe es gelesen, sogar Tale of Two Cities. Ich fand ja nicht so lustig, das Buch. Also es war eher dramatisch tragisch, also lustig. Also er hätte immer sich da amüsiert, als wenn es eine Komödie wäre.
Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe es mich auch gefragt, und okay, ob das dann auch zu dem speziellen Charakter Poirot gehört. Hm. Also, nee, Dickens kann Humor, aber da ist auch wahnsinnig viel Tragik dabei. Und ich, nee, keine Ahnung.
Okay.
Genau. Was wollte ich denn noch so sagen? Wie du schon gesagt hast, es gibt diverse Kameraeinstellungen, die ungewöhnlich sind. Eben von oben wird relativ, also eine etwas längere Sequenz mal gezeigt. Die fand ich wirklich gut. Mhm. Dann gab es so eine andere Sequenz, wo ich dachte, ja, ich weiß, ihr könnt mit der Kamera von ganz schräg unten jetzt hochfahren. Toll. Also die war mir ein bisschen zu gekünstelt, um halt zu zeigen, guckt mal, wir stehen hier tatsächlich auf einer Brücke. Und ganz gegen Ende, wenn dann die große Auflösung ist, das war schon mit dem dicken Pinsel.
Leonardo grüßt.
Genau, ja, Leonardo da Vinci grüßt. Das war schon, also es sah toll aus, aber ich dachte, naja, so, also dass sie nicht alle noch so sitzen wie auf dem Bild, war schon alles.
Warum sitzen alle 12 Leute wie beim letzten Abend mal nebeneinander am Tisch, genau.
Ja. Ja.
Genau. Ja, viele Sprachen, bitte antworten Sie auf Deutsch und so, war sehr köstlich, wo er dann mal Deutsch sprach mit der Gräfin oder der Zofe der Gräfin, aber dann eben Deutsch, englisches Kinodeutsch, überhaupt nicht, weiß ich nicht, was das passiert ist. Und so. Aber verdammt doch mal. Lass doch synchronisieren, mach doch mal irgendwas, aber nee.
Ja, das ist natürlich in der deutschen Fassung weggefallen, aber dann würde mich doch interessieren, was sagt er denn dann zu dem Österreicher, als er ihn enttarnt mit der Sahne. Sagt er das auch auf Deutsch?
Nee, er erkennt ihn daran. Was sagt er denn auf Deutsch? Erkennt er ihn an der Sahne oder was?
Genau, weil er Sahne sagt statt Schlagobers.
Ganz schlecht. Hätte man wirklich besser lösen können. Im Englischen reist er nach Turin. Mhm. Aber er sagt immer Turin statt Turin. Ich meine, wenn die Deutsch werden, würden sie merken, dass Turin auf dem letzten Vokal und nicht auf dem ersten betont wird.
Okay.
Klar, ich sage nicht nach Turin, sondern nach Turin.
Ja, okay. Nee, das ist natürlich dann...
Finde ich ein bisschen charmanter als mit irgendwie Schlagrahmen oder was. Hilfe.
Ja. Ja, ich fand's eigentlich ganz nett. Ich habe mich da jetzt, das war schon okay, dass halt Österreicher niemals Sahne sagen würden. So wie ich ja letztes Jahr, als ich da war, ich ständig nach einem Kaffee fragen musste und keinem Kaffee. Das gibt's da nämlich nicht. Ja, also von daher war schon okay. Aber dass sie es jetzt so verändern, lässt sich wahrscheinlich mit Deutschen schlecht darstellen. Ja, ist wild, richtig.
Aber er mochte sich auch im Englischen immer sehr gerne selbst. Also fragen ihn, warum willst du es machen? Hier meinte er, ja, my name is Hercule Poirot. I'm the greatest detective in the world. Hat er gesagt im Englischen. Sag ich mir, okay, gut, dann darfst du das machen.
Ja,
sein schwerer Fall. Und dann meinte er, ja, if it would be easy, I would not be famous. Das hat er dann im Englischen.
Ja, also im Deutschen war sein Akzent schon arg heftig, fand ich. Das ging mir dann ein bisschen auf den Keks. Also
Okay.
mit, aber also gehörte sich so, klar, es war seine normale Stimme und er hat dann halt versucht, dieses belgische bzw. das Französische dann halt reinzubringen. Also ich bin Hercule Poirot, der, und,
Größter Detektiv der Welt.
ja, der größte Detektiv der Welt. Das war halt so, ja, bisschen weniger hätte es auch getan. Er war schon okay. Und es war mir überhaupt nicht klar, dass sie am Ende quasi schon auf den nächsten Film überleiten, der dann ein paar Jahre später, also doch einige Jahre später kam, 2022, glaube ich, der Tod auf dem Nil. Das war mir nicht
Gut,
klar,
das war
dass die
ein
so wirklich zusammenhängen.
klassischer halt James Bond will return. Machen wir
Ja.
mal, ob wir einen machen oder nicht, sehen wir dann so ungefähr. Aber sie haben, glaube ich, mit 50 Millionen das Siebenfache eingespielt, so um den Dreh bei dem ganzen Ding. Und da war dann klar, wir machen noch mal einen.
Ja.
Aber
Aber
da, ja, ganz, ganz,
Ja.
ganz kurz davor war die Auflösung. Große Überraschung, große Überraschung. Da hat dann irgendwann mal Catwoman ihren Hut abgenommen mit einer blonden Perücke und darunter waren dunkle Haare. Okay, fair enough. Und dann hat sie kurz drauf wieder blonde Haare gehabt. Sag ich, das ist komisch, hat die Perücke wieder aufgesetzt? Jetzt wissen alle, die hat eine Perücke getragen oder so. Also.
Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, da waren zu viele Leute im Bild. Ich weiß nicht.
Oder er fährt dann von dem Bahnhof, kalt, Winter, Schnee und Eis, im Cabrio weiter. Also, das ist auch ganz komisch. Also, im Cabrio hier im Schnee und Eis hier. Komisch, komisch.
Man muss ihn ja noch sehen.
Ja, ganz klein unten rechts im Bild und so. Sachen auch wie, ja, please, please straighten your tie. Bitte rücken Sie Ihre Krawatte gerade. Ist ja ganz nett, so einen auf Monk zu machen. Aber dafür ist seine eigene Krawatte in vielen Einstellungen hemmungslos schief. Also, das passt nicht so ganz irgendwie zusammen, finde ich.
Überleg gerade, was wollte ich sagen? Ach ja, auch nicht. Naja, doch, so, ist schon Richtung Auflösung. Und zwar habe ich, geht es ja in dem Film dann, also wer jetzt wirklich noch halbwegs ungespoilert rauskommen möchte, bitte jetzt abschalten.
Naja, man konnte es ja ein bisschen umschreiben, noch im Prinzip halt.
Naja, also es geht dann ja um eine Kindesentführung, beziehungsweise einen Kindermord letzten Endes. Und ich habe den halben Film überlegt, Armstrong-Fall, Armstrong-Fall, den gab es doch, bis mir irgendwann dann einfiel, nee, Armstrong gab es nicht, aber Lindbergh gab
Thomas
es.
Lindberg, ganz genau.
Ja, und das habe ich dann später nachgelesen, weil ich auch zeitlich nicht einschätzen konnte, wann der Roman entstanden ist, dass sie da
Vorher,
tatsächlich
ne?
den Lindbergh-Fall
Oder nachher schon?
war nachher, ein paar Jahre nach
Ah,
Lindbergh.
okay.
Also sie hat das tatsächlich da angeblich übernommen. Ich weiß nicht, ob sie selber mal in einem Interview erwähnt hat, aber ja. Also dass eben das wirklich sehr kleine Kind der Lindberghs entführt und dann halt getötet wurde. Ja.
Genau.
Jo. Weiß nicht, sollen wir noch spoilern oder wie jetzt gerne?
Muss man ja nicht, weil vielleicht habt doch manche von euch draußen den nicht gesehen. Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall ansehen. Lohnt sich. Auch wenn die Meinungen durchwachsen waren der Kritik weltweit. Ich fand ihn gut. Also ich bereue es nicht und ich würde ihn empfehlen. Und deswegen will ich da auch nicht spoilern. Gerade beim Krimi, so eine Sache halt, das zu spoilern, dann lohnt es sich nicht mehr, den zu gucken oder so. Dann kommen die ganzen Verbindungen und Gags nicht so ganz raus. Aber ich muss sagen, ich kann den ganzen Kritikern, die ihn mies gefunden haben, nicht ganz folgen.
Also es ist ein Film, der sich bis auf so ein paar humorige Spitzen sehr ernst nimmt. Da kommt schon immer wieder raus, finde ich, dass Kenneth Branagh die große Shakespeare-Schule besucht hat. Aber es wird mir nie zu überkandidelt. Es ist ein langsam erzählter Film, bis auf wenige Momente mal, wo halt mal ein bisschen Action ist, aber mich stört das Langsame nicht. Ich meine, wir reden von einem Zug, der halt in einer Schneelawine feststeckt und nicht da wegkommt.
Genau.
Was wollen sie denn groß machen? Also es ist halt genau das, ein Film, in dem ein paar Leute auf engstem Raum zusammenhocken Und er versucht rauszufinden, wer hier eigentlich wen belügt.
Genau.
Und das macht der Film hervorragend.
Ich fand ihn auch angenehm retro auf die Weise, also zu sagen, Mensch, mutig im Jahr 2017 zu sagen, hey, 20th Century Fox, gib mir mal 50 Millionen, Pi mal Daumen, ich will einen Film machen, wo die Kamera nicht alle 3 Sekunden einen Schnitt einbaut, wo viel geredet wird, wo der Schauplatz nach anfänglichen Wechseln immer der gleiche ist und wo wir zwar viele Stars haben, aber keiner von denen so groß rausgestellt wird, dass er irgendwie der neben mir der Größte sein könnte oder so.
Ja. Neben Kenneth hat aber auch keiner Platz. Aber ich habe dich unterbrochen. Insofern, was wolltest du sagen? Ich habe dich unterbrochen.
Ich war noch so am mehr an Lieren und würde sagen, das fand ich halt so spannend, dass es eben noch so gemacht hat, wieder so wie ein Oldschool Whodunit, ein Oldschool Krimi.
Ja. Also von mir aus können wir uns gerne die Fortsetzung mal noch angucken.
Du, sind ja auch gerade griffbereit. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe beim nächsten Mal, muss ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Wobei, doch, 2 Wochen müsste ich hinhauen. Das kriege ich hin. Bis zur nächsten Woche wäre es nicht hingegangen. Aber doch. Das klappt dann schon. Das ist dann die Nil-Geschichte, wo er jetzt hinfährt mit dem Cabrio im Schnee und Eis und Winter. Und die ist dann, da bin ich gespannt, mit der von vielen Leuten als sieht gut aus, ist sehr sympathisch, aber kann nicht gut Schauspielerin namens Gal Gadot gesegnet, der Film.
Genau. Ich kenne sie bisher nur als Wonder Woman, von daher mal schauen.
Auch da, den zweiten nie gesehen, den 84er, ne? Also.
Ja, den, um Gottes Willen, tu es nicht, ja.
Nicht? So schlecht? Nee.
Ja. Das ist, also, rein von der Machart her alles okay, aber das nein, wirklich. Der
Weil?
Hat.
Und warum?
Der hat so ein. Also, der versucht halt alles, um in diesen 80er-Vibe zu kommen. Aber der Bösewicht der Folge ist überzogen gemacht, plus auch die Wonder Woman. Also Gott, ich meine, wir reden immer noch von einem Superheldenfilm. Was soll da groß überzogen sein, denkst du dir, bis du sie dann in ihrer späteren Rüstung siehst? Auch da weiß ich jetzt nicht, ob ich spoilern soll, aber es ist so übertrieben. Es sieht einfach doof aus, plus die Tatsache, dass sie eine beliebte Figur aus dem ersten Film dann halt einfach wieder hervorkramen und sagen, haha, da ist er wieder. Ohne sinnvolle Erklärung, ja. Also es ist halt einfach, Und dann, es gibt tolle Momente, wenn halt Wonder Woman einfach Wonder Woman sein darf, aber das Drumherum passt hinten und vorne nicht. Das weiß ich nicht. Als ob sie ihren eigenen ersten Film nicht verstanden hätten.
Oh, weia.
Nein, lass es.
Na gut, lasse ich es mal noch für einen Moment und gucke mir dann mit dir zusammen den zweiten Teil an, dieses Triplets.
Gibt doch nur 2, oder? Will der noch 3. Einen dritten machen?
Echt? Gibt schon.
Was ist der raus, dritte?
Ja. Disney Plus, der Hauch von irgendwas da. Ein Hauch von irgendwas, weiß nicht. Aber gibt 3 Stück.
Auch Brannick, oder?
Gleiche Team, gleiche Gruppe.
Ah, A Haunting in Venice. Okay. Ja, Tatsache. Okay. Nee, war mir nicht klar, dass der da auch reingehört. Ist auch erst jetzt gelaufen. 14. September 23. Okay.
Naja.
Na, dann schauen wir mal. Tina Fey. Ja, gut. Dann haben wir ja zu tun.
Ja, immerhin die nächsten 4 Wochen haben wir noch Filme zu gucken. 2 Stunden.
Genau. Da bist du ja wieder in den USA und dann kannst du wieder, ich weiß gar nicht, den besten
Schwarz aller Zeiten gucken.
Bitte? Ja, genau, richtig. Den letzten, also nicht den letzten, den haben wir sowieso noch nicht geguckt, aber den 6. Mission Impossible haben wir, glaube ich, gar nicht mehr besprochen.
Weil wir nicht gesehen haben. Den letzten, den wir gesehen haben, war einer nach Oder ich überlege gerade, welcher war der letzte gewesen, den wir gesehen haben. Da hing er schon am Flugzeug von außen, ne?
Ja. Also ich weiß,
So
dass ich
einer
den
nach dem
sechsten
Burj
gesehen
Khalifa,
habe,
meine
aber
ich.
ich weiß es nicht mehr, ob wir ihn besprochen haben.
Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Warte mal, ich kann im Router scrollen einfach hier auf der Liste. Wir haben gesehen Ghost Protocol, da wurden sie eingestellt. Dann haben wir gesehen Rogue
Genau.
Nation. Den ersten haben wir gesehen, richtig, das war der mit dem alten Chef, der dann irgendwie nicht mehr so ganz drauf war. Den zweiten war das schon der gewesen mit Italien und so weiter, Venedig, oder war es der dritte erst gewesen? Wo sie hinterher mit entführt worden ist. Nee, der zweite war mit
Nee,
John
der
Woo,
zweite
das war
war
genau
der
mit
mit
John
von John
Woo.
Woo, der dritte war dann der mit Philip Seymour Hoffman.
Richtig, großartiger. Dann im vierten ist dann noch irgendwie wegen großem Chaos der Laden zugemacht worden, die Impossible Missions Force. Und dann im fünften wieder aufgemacht worden. Aber wer war denn im fünften der Bösewicht? Da hast du ein 3 Plus gegeben, ich eine 1 Minus. Ich musste eine 4
War
gepriesen
das nicht
haben.
einer von den Baldwins?
War das
Nee,
die Burj
Blödsinn, das war er
Khalifa?
nicht.
War
Nee,
das die
Blödsinn. Nein,
Burj
nein, vergiss
Khalifa
es.
im 15er oder
Ignorier
was?
es, ignorier es. Fünften kriege ich nicht mehr hin. Warte mal, der fünfte. Wie hieß jetzt der fünfte? Das war der.
Moment, wo war die Taucherei? War die Taucherei bei Ghost Protocol oder war bei Ghost Protocol die Kletterei
Wann sind wir gut?
auf die Burj Khalifa? Ich google
Warte
nicht,
mal,
Google, du musst
Rogue
ja alles anhören. Nee,
Nation
nee,
war
nee, nee, nee. Das ist doch
der.
unehrenhaft.
Ach, das, warte mal, Rogue Nation war der mit der, genau, mit der Ilsa, wo du nie weißt, wo sie jetzt eigentlich hingehört.
Richtig. Und
Der
im
Bösewicht
Kampf
war
im Parkhaus
dieser,
hinterher.
genau, dieser gelackte Typ, der dann am Schluss in Glas verpackt wird.
Der nie
Also
gelächelt
in,
hat, der nie gelächelt hat,
genau.
der Kerl da, der Lächler.
Genau.
Und Rogue Nation?
Ja, das war Rogue Nation, den meine ich.
Ach so, der war der Kampf im Parkhaus.
Genau. Ach so, du meinst jetzt Phantom Protocol, genau. Das, warte mal.
Das war ein
Oh
Spiel,
Gott,
aber
das
wir
war
meinen jetzt
der,
das
das.
Ghost Protocol.
Ja, das war. Ich weiß nur noch, dass am Schluss diese Rakete da ankommt. Das war, wo er in Dubai auf dem Hochhaus rumkraxelt.
Wenn die Rakete kommt, war das so der Film mit dem Parkhaus, weil sie laut die Rakete mit dem Koffer zerstören wollten irgendwie.
Stimmt, das war das Parkhaus, richtig. Aber, oh Gott. Müssen wir
Was war
alle
denn
noch mal
den, was
gucken.
war denn mit der beiden? Nee, auf keinen Fall. Was war denn im 15 der große in Rogue Nation? Das große Ding ist, gucke ich es doch nach, ist mir zu blöd hier. Ich will ja auch ins Bett gehen irgendwie hier. Warte mal. Rogue Nation. So. Ah. Brian Burke hat produziert, Ethan Hunt, Nervengas, Minsk. Da soll die CIA das IMF übernehmen. Da ist ein Ilsa Faust. Ilsa, Ding ist der Wehrmacht, genau. Casablanca. Puh, kaum Erinnerungen daran an den Film, muss ich sagen. Dann sind es Stickel am Brand und Benji. Dann sind es Oxford. Treffen den Premierminister, genau. Dann haben sie die Redbox.
Ich meine, wir müssen das jetzt, glaube ich, nicht noch hier.
Oder war dann die Schwimmerei in dem Film, wo dann Faust hinter ihr hergeschwommen ist?
Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich bilde mir aber ein, dass es der
Doch, hier,
fünfte dann, oder?
der Infiltrate in Underwater Vault.
Ah,
Wir
okay.
müssen den Ledger holen da, mit allen Syndicate-Operativen. Richtig, und Faust, ja. Ich glaube, von der Story her war der nicht dolle unbedingt halt, aber der hat halt große Bildmacht gehabt in dem Film. Deswegen habe ich mir eine 1- gegeben. Naja, gut.
Jedenfalls fehlen uns da noch der sechste und der siebte.
Und der achte.
Der ja noch
Den
nicht raus ist.
sechsten haben wir auf Blu-ray noch, genau.
Naja, also den habe ich zu Hause, das ist richtig. Den habe ich auch schon, ich glaube, zweimal gesehen, weil ich dachte, wir besprechen den irgendwann. Aber dann stellte sich heraus, dass du aus den USA verbannt wurdest. Dann hat sich das alles ein bisschen erledigt. Also den gucke ich mir irgendwann dann ein drittes Mal an, wenn du wieder drüben bist.
Genau, und Dead Reckoning, der Zweiteiler, da kam Teil 1 im letzten Jahr und Teil 2 dann in diesem Jahr. Da könnten wir eventuell so agieren, dass wir den ersten dann gucken, wenn der zweite nahe rückt oder so. Oder hört
Ja,
der nicht
genau.
mittendrin auf? Du hast ihn noch im Kino gesehen, meine ich, oder den
Ich habe ihn nicht
ersten?
gesehen, nee.
Ah, okay. Okay.
Im Kino war ich in letzter Zeit nur für Barbie.
Ja. Da sage ich nichts
Also,
zu.
den letzten Monaten.
Da sage ich nichts zu Barbie. Naja, gut. Dann war das hier mal unser Einstieg, unser erneuter Einstieg in das Filmkritikergeschäft.
Lief noch
Man
nicht
kann ja
ganz
mehr
so
sagen,
rund.
aber mal wieder bitte.
Lief noch nicht ganz so rund.
Jein, ist ja schwierig, da viel zu sagen zum Film,
Ja.
ohne halt wesentliche Plot-Tipps zu verraten
Ja,
halt, ne?
also bei den Bond-Dingern finde ich es nicht ganz so schlimm, aber hier würde das schon stören, wenn man wüsste, wie es ausgeht. Also ich kann nur noch mal sagen, wie du auch gesagt hast, ich finde, er lohnt sich.
Und läuft gerade als Serviceangebot auf Disney Plus, nicht auf Netflix, Disney Plus.
Genau.
Wie auch die beiden Nachfolger. Das heißt, ihr könnt jetzt schon einsteigen, könnt euch die alle drei angucken und wenn wir dann jeweils drüber sprechen und dunkle Andeutungen machen, dann wisst ihr, was wir eigentlich sagen wollen, aber es aus Rücksicht auf die, die ihn noch nicht gesehen haben, nicht sagen.
Genau.
Prima.
Ja, und auch ansonsten sagen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr allzu viel.
Nee, 26,5 Grad, ich musste mal den Raum hier fluten, verlassen, Licht alle ausmachen und mal Luft reinlassen, damit ich hier nicht ganz so unruhig schlafe und dann mal morgen mit dem Koffer packen beginnen.
Ja, auf jeden.
Fein.
Genau.
Dann würde ich sagen, Jürgen,
Dir viel Spaß.
mille grazie. Ich werde dann berichten in Bild und Ton, vielleicht nicht in Ton unbedingt, aber in Bild werde ich dann berichten, wenn wir da in Venedig rumlaufen und die aus Film und Spiel bekannten Orte aufsuchen.
Hervorragend. Und genau, ich werde dann von meinem Urlaub in Holland berichten mit dem Zelt.
Sehr schön, sehr schön. Und Hund.
Und Hund, selbstverständlich.
Der kann alle verbellen, die dann am Zelt sich zu schaffen machen wollen.
So sieht's aus.
Na, fein du.
Gut.
Dann schönen Zeit in Holland dir.
Danke. Dir in Venedig oder überhaupt in Italien.
Merci, merci. Und wir sprechen
Und
uns dann
dann
in 2 Wochen wieder. Und ihr
so
hört
schaut's aus.
entsprechend in 3 Wochen wieder. Der
Jo.
alte Spaß. Bis dahin, alles Gute.
Ciao.
Tschüss.